Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Sehr toll, was ich auch so eine Projektion auf dich habe. Oder Projektion oder...
Also das habe ich gar nicht.
Du bist einfach sensationsgeil auch ein bisschen.
Ist ich auch nicht. Ich trau dem alles zu.
Wem? Ihm?
Ja. So, jetzt geht's los.
Als wäre es gefährlich. Als wäre er gefährlich.
Ja, der ist ja auch gefährlich. Guck mal, das sind sie doch immer. Die am besten getarntesten wurde, wenn er nicht weiß, wo es herkommt.
Ah, Kinder. Kommt ja so aus der Kindheit.
Ja, muss ja. Und dann noch die Kindheit der Inkarnation davor. Und die Kindheit der Inkarnation davor.
Ich mache jetzt eine Klappe. Herzlich willkommen zum Augen zu und durch Podcast. Das erste Mal, zweite Mal wieder da ist Philipp Dreikreuze. Hi.
Hello.
Hello.
Ich muss lange nicht gesehen.
So, ihr wart gerade stehen geblieben. Wo wart ihr gerade stehen geblieben?
Verbrannte Sebastian. Erde.
Von der verbrannten Erde.
Einfach nur verbrannte Erde hinterlässt.
Das letzte Mal, als Philipp hier war, war er in Münster.
Ne? Ja, gebürtig nicht. Aber
nee, aber da hattest du gerade in Münster gearbeitet.
Da hatte ich meinen letzten Laden, ja. Beziehungsweise den ersten Junior Live Tattoo.
Wir tun jetzt die ersten 10 Minuten so, als wüssten wir nichts, sozusagen.
Ach so, ein Recap.
Genau. Wo bist du jetzt?
Berlin. Wo sonst?
Wie heißt dein Studio?
Immer noch Junior Live, aber ist so, ja, alles anders, alles neu, ne?
Was ist anders?
Da sind wir ja direkt beim Deep Talk.
Naja, ne?
Also, ja, ich würde trotzdem sagen, es ist schon noch ein traditioneller Tattoo-Laden. Also wir machen schon noch so, dass wir damit Geld verdienen. Aber das Drumherum hat sich geändert, auf jeden Fall. Also klar, muss man immer abwägen, was jetzt für Zeiten sind, dass wir halt extrem der Kohle hinterher rennen müssen. Nicht mehr so wie früher, da gehen, glaube ich, alle mit.
Auch also, ne? Du?
Jeder natürlich, ich glaube, da ist keiner von verschont. Ich war in Ungarn bei Robert Borbas, hier Grind Design. Mhm. Der auch, ne? Arbeitet
weltweit.
3-4 Tage, das ist weltweit, ne? Das ist... Manche leben, glaube ich, noch von ihrem Ruf oder einfach, dass sie coole Leute sind oder whatever, ne, das ist so, aber ich glaube, die meisten, es hat jeder gemerkt, man kann, glaube ich, wirklich sagen, die fetten Jahre sind vorbei oder dieser Überkonsum ist einfach vorbei oder es ist jetzt der
Ausverkauf. Ah, du meinst von den Konsumenten her. Es liegt nicht an zu viele TätowiererInnen.
Doch.
Auch.
Auch natürlich. Also, und ich glaube auch, die Qualität und die Quantität hat sich stark geändert, ne?
Zum
also,
Guten?
Zum Schlechten, absolut. Ich meine, gut, auf der einen Seite muss man sehen, das ist jetzt die perfekte Zeit für jemanden, der sich tätowieren lassen will, sich tätowieren zu lassen. Du hast für jeden Stil, wirklich egal, was du möchtest, du hast den perfekten Ansprechpartner, ne? Du musst nur suchen und finden. Und dann, wenn du Glück hast, ist er menschlich vielleicht auch noch cool und dann kann man gut miteinander harmonieren.
Das ist ein neuer Wert, der dazugekommen ist. Vor 5 Jahren war es noch nicht so wichtig.
Da war es schon so, aber nicht in so einem ausverfeinerten Maß. Ja. Ne? Ja. Also da ist zum Beispiel, kann man da vergleichen. Ne? Gibt Leute, die haben ungefähr den gleichen Stil, aber jetzt gibt es Leute, die sind noch mal viel mehr drin in einem ganz bestimmten Stil. Da ist dann die Blume, hat dann so eine bolde Outline oder das oder jenes, ne, schießt mich tot. Also es ist so, gibt glaube ich noch ein paar Künstler, die sehr originell sind, die man immer sofort erkennt, aber selbst davon gibt es schon mittlerweile Kopien, wo du dir nicht mehr sicher bist, ist das jetzt die Person, ist es der?
Kopien sind mehr geworden.
Ja, das ist Wahnsinn. Also gerade, klar, bei mir Blackwork, ne, also Berlin ist glaube ich die Blackwork Hauptstadt geworden, würde ich fast sagen.
Geworden? Also war das mal London oder so? Oder hat sich das
ich glaube, das war nie. Ich glaube, das war nie Thema. Weil, also ich kenne es halt so, dass wenn ich überlege, ich mache es jetzt seit 10 Jahren.
Mhm. Habe ich auch
egal wo ich war es immer so, dass ich halt irgendwie so ein mehr oder weniger Alleinstellungsmerkmal hatte. Ne? Mhm. Ich habe nie von einem Studio die Kunden weggenommen. Das war immer cool, deswegen war ich immer überall gerne willkommen, auch wenn die natürlich alle so ein bisschen so, ja, der macht schon sein Ding hier, ne? So, aber bringt uns im Endeffekt auch Kohle ein. Haben sich, glaube ich, die meisten Studios gedacht.
Aber und verstanden hat es keiner so richtig. Oder,
nee,
oder?
Die sind daneben gestanden, haben so gedacht, krass oder cool oder whatever oder Alter, was ist das? So und ja. Gab natürlich auch viele, die gesagt haben, Alter, kann ich auch, aber ist ja klar, ne? Aber ich meine, bis heute tätowiere ich die Leute, die gesagt haben, kann ich auch, also die Kunden davon. Mhm. Deswegen, weil kann halt auch leider nicht jeder.
Und jetzt ist es
gewandelt. Jetzt hat sich der Markt so weit verändert, dass es halt wirklich so von den Tools so einfach geworden ist, sich halt die Basics zu besorgen, um im Endeffekt Fläche zu machen.
Wir reden jetzt nur von der Blackwork-Szene?
Ich rede gerade nur von Blackwork. Ja, also genau. Sagen wir jetzt speziell Heavy Blackwork.
Würde ich Heavy, jetzt mal. Ich wollte sagen, es gibt ja
Heavy Blackwork. Genau. Ist ja noch
Heavy Blackwork.
Sagen wir mal, reden wir mal davon. Ne? Also
wie grenzt sich das ab? Was ist dann Heavy Blackwork?
Heavy Blackwork, würde ich sagen, ist halt rein schwarze Flächen, ja. Also schwarze Arme, schwarze Beine, ja. Whatever, vielleicht ein bisschen Muster, Abgrenzung oder so, aber kaum Schattierung. Also wirklich ja. Schon so bold. Ne? Also bei mir ist immer noch so, würde ich fast sagen, so 70-80% Cover-Up bestimmt.
Mhm.
Also nur, dass die Leute sagen, hier, ich habe irgendwas, will ich nicht mehr haben, mach mal weg. Also hatte ich heute jetzt zum Beispiel wieder auch so ein Ding, dass irgendwie irgendeine Australierin mit irgendeiner ganz wilden von irgendeiner Juice-Bar, keine Ahnung, und einem Engel. Ja, also, schon wilde Sachen so, obwohl man mittlerweile auch sagen muss, Leute, also alle bei mir im Laden, die ganzen Mädels, also sag mal so, die ganzen Mädels, die beim Arbeiten, die haben alle TikTok. Das ja. Ist vielleicht das ist nur so eine Sache, die sich vielleicht von anderen unterscheidet. Ne? Und die hängen dann alle da und sagen, boah, das ist voll cool. Ne? So, und die haben es nicht so verstanden. Ich war so, ja, nee.
Also, hast halt du so. Bei irgendeinem Tattoo jemals Skrupel gehabt, dass du rübergehst? Weil es dir leid tat? Um die Tätowierung darunter?
Ja, ich hatte eine Bekannte, die hat jetzt mittlerweile zwei schwarze Arme, aber die hat einen richtig geilen Unterwasserwelt-Sleeve gehabt von dem einen von Für immer Tattoo unten an der Regel. Ne? Und der war richtig geil gemacht. Der war richtig geil gemacht. Und da habe ich auch so gedacht, boah, und da fährst du da jetzt jeden Tag dran vorbei. Der weiß bestimmt. Und die haben den da in zwei Sitzungen haben den ganzen Arm zugeknallt und sieht so gut aus bei der. Muss wirklich, die hat beide Arme schwarz, jetzt hier oben noch alles schwarz machen lassen. Sieht so schön aus, muss ich wirklich sagen. Und die ist glücklich, ne? Und das ist so, aber klar. Und dann fragst du sie auch, wie viele Sitzungen machen. Und die sagt, hey, keine Ahnung, 10 Sitzungen oder so, ne? Super schöne Farben, alles bold.
Und dann in da zwei Sitzungen. Knallst du da in
vier Stunden, damals noch 4 Stunden, den ganzen Arm zugedonnert, so, ne? Und dann, das ist schon manchmal krass, ne? Wenn man da, aber gut, ich meine, ist ja ihr Körper, kann sie ja selber mit entscheiden. Außerdem ist ja, Tattoos sind ja irgendwo noch drunter. Nur halt nicht mehr sichtbar.
Da passt die Frage dazu, die eine. Stimmt es, dass du, wie, warte, ich möchte sie so vorlesen, wie sie gestellt wird. Irgendwas mit, ob du 3 in 3 Stunden Arm. Braucht er wirklich nur 3 Stunden für einen ganzen Arm?
Er. Was sagt er dazu?
Reden wir von, also über, wenn ich einen Arm überarbeite, der jetzt zum Beispiel in einem bescheidenen Schwarz-Grau tätowiert wird, je nach Person zwischen 1 und 2 Stunden für den ganzen Arm. Retouch, sage ich mal wirklich. Also selbst wenn der vernarbt ist, wenn der vorher entzündet war, whatever, sage ich mal maximal 2 Stunden. Egal wie groß der ist im Endeffekt.
Der ganze Arm.
Der ganze Arm, inklusive Innenseite, Achse, alles. Also wirklich komplett Retouch brauche ich maximal 2 Stunden. Ansonsten, wenn da nichts drauf ist, zwischen 2 und... Alle maximal 4 Stunden, eher so 3. Also meistens fange ich um 12 an und habe eigentlich 15 Uhr Feierabend. Eigentlich so. Das ist so mein Tag.
Gibt es die Situation, dass dann nie was drunter ist?
Ja, klar.
Und gleich ein ganzer Arm geschwärzt wird? Ah, okay.
Also ich habe jetzt, bitte?
Und weil was drunter ist, egal was, hast du schon mal eine Schicht und dadurch kannst du schneller arbeiten. Oder wie habe ich
wenn's das? Wenn es schwarz ist, wenn es grau ist, grau ist oder wenn es schon mal dilettantisch vorher versucht wurde, schwarz zu machen.
Das meinst du mit Retouch.
Genau.
Und bei diesem Fiederarm, also sagen wir mal für immer Arm, der ist ja jetzt bunt.
Ja, das ist schon.
Das ist dann schwieriger als ein leerer Arm, oder?
Ja. Kommt auf die. Ja, ist ein bisschen hautabhängig, ehrlich gesagt. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, also kann man nicht vergleichen. Das ist so, manche haben so eine Haut und manche haben so eine Haut. Ne? Das merkt man sofort. Du kennst das auch. Mhm. Kommt jemand rein, so, du spannst zum ersten Mal die Haut und denkst so, yes! So, weißt genau, geil. Das wird eine entspannte Sitzung, da kann man schön reindonnern. Das macht Spaß.
Ja, schwer so pauschal. Aber gut,
schwer, ja.
Wir reden ja nicht 2 bis 10 Stunden. Okay, aber
dann stimmt seine Annahme, dass es ungefähr 3 Stunden sind. Warum wird das so erstaunt gestellt, die Frage? Ich bin ja keine Tätowiererin.
Und herkömmlicher Arm. Weil es schnell ist? Ja. Herkömmlicher Arm, wenn wir jetzt mal davon reden, dauert ja schon 5 Sitzungen und 4 Stunden. Und bei Blackwork. Das ist ja dann noch, wenn ja auch länger braucht.
Aber es ist halt auch Equipment, ne? Das muss man halt auch sehen. Jetzt mittlerweile bin ich umgestiegen von Loyal to Dan Cuban auf Penn. Ne, das ist auch so ein Ding gewesen, dass ich auf einmal gesagt habe, so vor, weiß nicht, 2 Monaten, 3 Monaten oder so, hatte ich irgendwann mal so diesen, so eine Company geschrieben, habe gesagt, oh, schick mir doch mal so ein Paket. Ne? Ich will es einfach mal haben. So, wollte ich mal gucken, weil ich bin so genervt gewesen von Köln, München, Oslo, wo immer Guestspot machen und dann hast du da so ein Tüte mit irgendwie so riesenschwere Tüte, 69er Griffstücke, wo ein so ein Ding irgendwie gefühlt 800 Gramm wiegt und dann schlürst du das mit dir rum und musst das danach alles wieder einwickeln, wenn du es benutzt hast. Dann kommst du wieder nach Deutschland und musst das alles putzen, sauber machen, steril, bla. Oh, ich habe keinen Bock mehr gehabt, ehrlich. Es ist natürlich so, ja. Und jetzt hast du die Cartridges, bam, rein. Der Akku ist alle, steckst das nächste Batterie rein. Also es ist so einfach geworden, einfach diese. Wirklich, ich habe nur noch einen Rucksack, mit dem ich reise. Da habe ich Kram für 10 Tage drin und kann genug für 10 Tage im Endeffekt tätowieren und habe nur eine kleine Kiste. Es ist schon super praktisch geworden heutzutage.
Und deshalb an der Qualität leidet es nicht, deiner Meinung
nach?
Es ist
besser. Also ich muss sagen, ich war sehr skeptisch gegenüber mit dieser Pen-Geschichte und so weiter, weil ich natürlich immer gesagt habe, damit kriegst du nichts rein. Und dann habe ich das erste Mal so ein Pen mit einem 5er-Stroke gehabt und das ging rein wie nix. Also es war ungewohnt, weil man es nicht so direkt reingedonnert bekommt, wie ich es zum Beispiel mit der Cuban reingekriegt habe, mit der 4er. Und da kannte ich es anders, sondern es ist wirklich so, dass man eher so flächig grob drüber schattieren muss und dann quasi über mehreren Schichten das schwarz macht. Und dann war ich natürlich total ängstlich, wo ich meine ersten Dinger gemacht habe und dann geguckt habe, ach du Scheiße, wie wird das heilen? Ne? Jeden Kunden geschrieben, hier, schick mir jeden Tag bitte ein Update und so weiter.
Ah, okay, ja.
Und dann haben die mir meistens bis zum dritten Tag, haben die mir einfach nur ihren Arm geschickt, ohne dass da große Schwellung war, ohne gar nichts irgendwie, das ist, hab die auch gefragt, ne, so schick mir mal ein Bild von dem Pad, mit dem ich es eingewickelt habe, aber nichts dran, das war nicht nass, das war nicht rot, da war kein Blut, da war kein Schwarz, da war nichts. Und dann so irgendwann so nach dem dritten Tag war das so riesige Flakes, ne? Also riesige Hautschuppen im Endeffekt, die ich da gepellt habe. Und das war Wahnsinn. Also das war wirklich so, einen habe ich letztens da mal einen Retouch gemacht. Den habe ich eine Woche später gesehen. Da hat er gesagt, das hat sich gar nicht gepellt. Das war einfach nur wie einmal drüber geschossen. Und das war's. Und das ist einfach, ich kann es dir nicht erklären. Also es ist wild.
Früher waren ja schon da große Schwellungen,
aufgerissen. Schwellungen und schieß mich tot und kühlen und das. Das ist halt.
Das hat deutlich wahrgenommen. Okay, man kriegt den Arm in der Zeit hin, aber man braucht auch ordentlich Nachpflege.
Ja, weil die Leute sind ausgenockt danach. Ne? Das geht über, dass man den Kunden sagen muss, oh, rechne mal heute Abend, dass du Fieber kriegst. Ja. Ne? So, hol dir mal provisorisch schon mal Ibuprofen und mach mal dies, mach mal jenes. Ne? Pack dir mal ein paar Eisblocks auf die Hände, weil es alles anschwillt. Ja. Oder auch so, dass man gesagt hat, okay, man lässt hier innen vielleicht was frei, damit die Schwellung irgendwo hin kann und so ein Schwachsinn. Ne? Aber das ist halt, das hat sich alles geändert. Das hat sich alles geändert und es hat sich für mich auch ehrlich gesagt zum Guten geändert und auch zum Positiven. Und da werden natürlich die meisten sagen, oh, ja, wir wollen hier irgendwelche Spulen von 1807 und bla. Also, aber das ist halt, das sind genau die Leute, die irgendwie sagen, ich muss jetzt mit meiner Chopper irgendwie von A nach B kommen, weil es halt einfach stylischer ist und lauter ist und am Ende geht es den Leuten doch auch nur auf den Sack. Also man kann auch mal mit dem Bus fahren.
Mit dem Lastenfahrrad.
Oder so.
Rein technisch ist es dir egal, welcher Pen, Hauptsache der hat 5-0er Stroke oder? Ey,
wenn es funktioniert. Ja,
also
ist das völlig Hupe.
Hast keine großen Qualitätsunterschiede.
Das ist, glaube ich, alles das Gleiche. Also ich glaube, da ist kein großer Unterschied. Ne? Also vielleicht
kommt für mich jetzt nicht so merkbar.
Und das Ding ist, also kannst mir sagen, was du willst, egal mit wem ich darüber geredet habe, ne? Also egal wen, könntest du ein paar große Namen nennen, die auf jeden Fall in Berlin jeder kennt. Da weiß ich genau, dass der Ehemann auch ein Pen zu Hause hat zum Schwärzen, ne? Also beziehungsweise im Studio. Und das ist so, das ist bei jedem. Ich weiß, dass ein Mark Halbstark mit einem Pen Sachen macht, so, ne? Das ist, obwohl er seine eigene Maschine baut. Jeder hat so ein Ding, obwohl man es natürlich dann immer so ein bisschen, oh nee, damit habe ich nichts zu tun. So, ne? Oder wie oft, ich hab mir natürlich dann, ne, ich habe hauptsächlich Mädels bei mir arbeiten und die fingen natürlich an, ey, wir wollen alle pink. Und da habe ich so für den Pen so pinke Überzieher geholt und so pinkes Band, was man da drum macht, mit roten Herzchen drauf und so, ne? Das sah natürlich erstmal ungewohnt aus, ne? Wo ich erst mal ein Video gesehen habe, wo ich von mir so mit so einem rosa Pen da, ich gedacht habe, das ist auch gewöhnungsbedürftig. So. Also erstmal so, ne, sah ein bisschen aus, als würde ich da jetzt irgendwie so ein Spaßvideo draus machen. Aber ich denke immer, wenn es funktioniert, ist mir das eigentlich relativ hupe.
Und bei den Cartridges, du hast ja Größen, die nicht so gängig sind. Mhm. Gibt es da Anbieter, wo du sagst, ah, die haben es nicht raus?
Ja,
hast du so da. Spaten?
Ich habe so, ja, ich habe Spaten, natürlich. Und dann muss ich sagen, da gibt es von Inclaw aus China, sind das, die sind drin. Also die haben Bock. Das merkst du auch. Die sind auch so, dass die Plan haben von Sachen, dass die wirklich auch nicht einfach nur rausschmeißen und den Leuten das geben, weil da hätte ich jetzt auch am Anfang mich natürlich durchgetestet. Also beim ersten habe ich von irgend so blaue, ganz einfache, da habe ich echt gedacht, das Ding fliegt mir um die Ohren. Ne? Also hast du reingemacht, die Lautstärke, das war schlimmer als jede, als jede Spule, die du gehört hast. Also wirklich, das klang furchtbar. Und deswegen, aber die anderen ist schon anders. Und der große Unterschied ist, und das ist das, was ich echt schätze, dieses, es spittet nicht mehr so krass.
Die Kuben,
also es ist wirklich so ein Ding gewesen, du ballerst doppelt so viel Farbe, einfach weil die Hälfte irgendwo daneben geschossen wird. Ne? Und das ist jetzt einfach auch so ein Ding. Die Farbe, ich denke mal, liegt auch am Plastik, ne? Dass es da irgendwie ein bisschen besser drin einsaugt und so weiter. Ist schon cool. Also bin da jetzt, ne? Also ich denke mal, wenn es in Zukunft noch was anderes gäbe, was noch einfacher wäre, würde ich darauf auch umsteigen. Also warum denn nicht? Ne? Ist ja, ich finde immer, es geht ja am Ende ums fertige Design. Und wenn ich den Leuten dadurch ermöglichen kann, dass es schneller und einfacher und geiler heilt, ohne dass die Leute da irgendwie wochenlang ausgenockt sind, warum soll man das nicht machen? Da wäre man ja dumm, wenn man sagt, ah nee, also hier, styletechnisch ist bei mir ganz vorne. Und da musst du jetzt durch, 2 Wochen, ne? Viel mit Fieber und einwickeln und was nicht alles. Also,
Aber es gibt noch nicht so lange Langzeiterfahrung, ne? Jetzt natürlich nicht vergleichbar.
Na doch, das siehst du ja. Also erstens, du musst dir überlegen, die Pigmente. Also wenn man sich überlegt, was sich in den letzten paar Jahren geändert hat, wenn wir jetzt von Dynamic gekommen sind und auf einmal gehen wir auf einen Eclipse und diese Pigmentierung ist so stark, was willst du denn da noch machen? Also wenn du jetzt Leuten flächig irgendwie einen Eclipse drauf klatscht oder weiß oder wie sie alle heißen, das ist alles im Endeffekt das Gleiche irgendwo. Das ist so eine Dichte an Pigmenten, da kannst du nichts mehr drüber ziehen. Ne? Da kannst du vielleicht anfangen, mit Weiß drüber zu gehen, aber Schwarz über Schwarz ist dann vorbei. Jetzt kannst du, wenn ich mir angucke, zum Beispiel jetzt irgendwelche alten Arme mit Kurosumi oder Talent vielleicht, ne, kommt drauf an, wie Talents, also wie es, wenn wir sagen, flächiges Talents oder was, das wird ja dann eher so bläulich-grau. Und da kannst du dann nochmal mit so einem Eclipse richtig geil drüber knallen. Und dann kannst du da noch Muster drüber. Das siehst du ab und an, Mann. Ne? Das ist schon, ich zum Beispiel, Who is Alex? Der Tour haut da immer mal ein paar schöne Sachen raus. Ne? Cooler Typ. War auch bei euch.
War
ne?
schon bei uns.
Grüße gehen raus und tröste.
Ja, das war nett. Aber kannst du sehen sozusagen, was vorher drauf war, wahrscheinlich? Oder so ungefähr?
Ja, ich kann meistens auch die Farbe sagen, was das war. Also erkennst du schon.
Und du kannst erahnen, genau, was für ein Schwarz benutzt wurde. Und
theoretisch haben wir alt meistens.
Ja, geil.
Das hört sich jetzt anders, als wenn alle hochgerüstet hätten und die Entwicklung, also egal welche Firma man jetzt kauft, die haben alle beste Pigment, weil die sich gegenseitig
schon das pushen. Gefühl, dass ich das ja echt, also das für diesen, wo kriege ich das und das her, wo kriege ich das und das, hat ja sowieso geändert. Ne? Ja. Das geht ja von allem. Das geht ja von, welcher Tätowierer macht was, wo, wann, warum. Und ne, dann geht das ja schnell. Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint mit dem Klopfen. Jetzt wackelt immer alles. Ne?
Ja, ja.
Okay.
Meinst du, du brauchst eine Decke?
Nee.
Ich mache ein paar Achtsamkeit.
Körperbeherrschung. Ja. Oder ist ja auch gut für die Achtsamkeit. Inclaw, bist du gesponsert und sagst deswegen Inclaw oder ist das
ich würde mich niemals von was sponsern lassen, wo ich nicht von überzeugt bin. Das ist mit Eclipse so. Eclipse habe die mit als erstes angeschrieben, weil ich die cool fand, also weil ich einfach gedacht habe, ich will das testen und dann hatte ich die. Und vorher habe ich Dynamic mit Pantera gemischt. Mhm. Hat mir irgendwann mal einer gesagt, fand ich ganz cool, weil es irgendwie nicht ganz so geschmiert hatte. Ich fand das Pantera immer geschmiert wie Sau. Das ging mir immer auf den Sack. Ich habe das immer halb nicht weggekriegt. Und das Dynamic an sich, das Triple Black, fand ich aber nicht so geil vom Schwarz her. Deswegen habe ich mir das irgendwie immer gemischt und war aber dann auch nicht so zufrieden wie jetzt bei Eclipse. Und dann Eclipse kam raus und da haben wir dann in einer rasenden Geschwindigkeit haben ja die Leute dann nachgezogen und du hast dann, ich glaube, vor mir war Grind Design, bei mir auch irgendwie gesponsert und noch 2, 3 große waren. Ich werde bis heute von denen gesponsert, bin ich auch super dankbar drüber. Ne?
Die sind ja direkt nach Reach eingestiegen, oder?
Also die haben kam der Corona-Quatsch und dann ging es wirklich so, dass die dann richtig drauf gestanden haben, vegan, Reach-konform. Und das war natürlich Jackpot. Ne?
Ja.
Und dann, ja, Ich da auch, bis heute kriege ich da meine Pullen von, das ist toll. Und genau, und dann Inklor war genau das Gleiche, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das Produkt ist geil, das funktioniert und der Customer Service auch cool. Also da waren zum Beispiel eine Box, da war irgendwas 49er Cartridge, da waren Scheiße geklebt oder was. Und dann haben die mir direkt, bam, Ersatz geschickt. Ne? Und dann, ja, kannst du den alten Scheiß behalten, na gut, konnte man jetzt nicht anfangen, aber ne, das ist so, das funktioniert schon. Aber es ist natürlich auch China und die Masse und da muss man natürlich auch mal gucken. Ne? Das ist natürlich schwierig, aber es gibt einfach bei uns nicht wirklich Anbieter. Ne? Und dann,
du meinst für diese Breite von den
Cartridges? Ja, das sowieso nicht. Mhm. Da gibt es ja wirklich nur die im Endeffekt, die das machen, derzeit. Und ich habe zum Beispiel
von. Wir reden von welcher Breite nochmal? Welchen
123. 123
okay. Magnum. Wie breit ist es?
So. Ja.
Oh, und die Cap sehen so aus
auch? Ich hab,
hast du keine Caps mehr?
Nee, ich hab mir mal bei irgendwie bei eBay habe ich mir mal so Soja-Cups so breit geholt.
Okay. Ja.
Und davon habe ich mir irgendwie Massen, Sebastian hat mir auch mal irgendwie mal so Batzen geschickt. Und dann hatte ich dann im Endeffekt habe ich jetzt für die nächsten, glaube ich, 10 Jahre habe ich bestimmt so In-Cups, ne? Also das ist, weil die benutzt uns keiner, ne? Das
genau.
Ist, viele nehmen das.
Ich habe die falsch bestellt, das was soll ich denn damit?
Und, die waren so,
und so ein,
ich aber, nicht rund.
Wir trinken
schon rund, aber die sind halt
ein bisschen kleiner schon. Also 5-6 Zentimeter breit sind schon. Und da wir alle auch keinen Schnaps trinken und alle, ne? Brauchen wir das ja auch nicht.
Also nicht mal so, ja, so. Bei mir. Ja, aber genau. Dann ist das ja schon eine sehr ungewöhnliche Breite, auch unter Blackworkern. Also Heavy Blackworkern. Und dann nehmen alle so Breite.
Ich denke, es ist auch eine Sache vom Preis. Weil du zahlst wirklich einen Zehner für so eine Cartridge.
Ah, okay.
Ne? Das ist halt auch so ein Ding. Also das heißt wirklich, für eine 6er-Packung sind, glaube ich, $60.
Okay.
Es geht schon plus Versand. Versand ist inklusive, aber Zeug kommt ja meistens noch drauf und so. Das ist schon.
Und wechselst du die beim Arbeiten? Nee, eine.
Meistens brauche ich. Was meinst du?
Na, pro Kunde? Wie viele Cartridges?
Eine maximal.
Ja.
Also.
Lutzt sich nicht ab bei dir oder sowas?
Nö.
Nee, es meint genau.
Ich kann auch nur, also ich meistens zum Beispiel heute habe ich. Nee, das gar nicht.
Also weißt du, man könnte höchstens drauf beim Eintunken, aber. Wird ja auch nicht passieren, dass man da die crasht. Aber
nee, das merkst du sofort. Ja. Das passiert nicht.
Ah, okay, hohe Kosten. Aber da so kommst du auf die Geschwindigkeit auch.
Ja, also machst du schon genau, Meter, da machst du schon Meter mit, natürlich. Aber habe ich auch rausgefunden, dass man wirklich so diese 123er wirklich nur auf flächigen Flächen machen soll. Weißt du, also zum Beispiel
nicht im Arm,
ja, also
Achselbereich.
Zum Beispiel heute hatte ich so ein Ding, da habe ich eine mit aufgebaut und wollte an der Seite irgendwie die Rippen in dem Bereich machen. Das hat gar nicht funktioniert. Also wirklich, das hat gar nicht funktioniert.
Wenn's nicht eben ist.
Genau, und also nicht nur das, sondern das ist einfach eine merkwürdige Stelle, aber das ist dann halt wieder, wo man gucken muss, ne, mit Erfahrung und so weiter. Und dann bin ich dann auch wieder auf die 49er und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich mit einer 49er schneller bin als mit einer 123er, aber das ist so, weiß ja, ne,
hat ja wenn jeder. Das so breit wird, ist es manchmal so sperrig, dass man so lange überlegen muss, dann zieht's Tempo.
Ja.
Aber 49er wäre der nächste Schritt bei dir.
Gibt ja nichts dazwischen. Also es gibt von Quadron gibt es noch eine 66er oder irgend so ein Scheiß. Aber die sind so eng zusammengelötet, dass die maximal zum Schattieren gehen. Und dadurch ist halt wirklich so, ich finde halt schon, Key ist wirklich so, dass die Nadeln schon einen gewissen Platz nebeneinander haben müssen. Ne? Und dadurch kannst du auch die Farbe viel geiler reinkriegen. Es müsste quasi noch was geben, wo die noch ein bisschen breiter auseinander gehen. Das gibt es, glaube ich, von dem Huda aus den USA, diese Bloodsugar-Geschichten. Ja, ich glaube, der hat da mit diesem, oh, wie hießen die, Rainbow irgendwas. Ja, ich habe mal welche geschickt bekommen und die sind ganz cool, also die sind ganz nett. Aber ja.
Der von Cat Von D die Arme gemacht hat, der auch bekannt ist für seinen, der erste populäre.
Wir teilen uns denselben Nachnamen.
Ach, wirklich?
Ja.
Ist ja verrückt.
Dein gebürtiger Name ist Josh Geisler.
Oh.
Darf man das verraten? Das interessiert doch keinen.
So, Amerika.
Ist Amerika.
Soll versteht uns
nicht. Amerika hört uns nicht. Freunde.
Klage kommt rein.
Kann hier den Piratensender nicht empfangen. Ah ja. Blackfur.
Bist du haben noch in der Technikbubble?
Wir haben, ich wollte jetzt gerade, ich glaube, das ist für viele interessant und für mich ist es ja sowieso ganz weit weg, aber trotzdem auch interessant. Weil Überschneidung kenne ich jetzt auch. Ich habe Probleme mit einer 19er und du hast mit einer 123er.
Ja,
manchmal Probleme. Es ist bloß in einem anderen Niveau oder auf einer anderen Stufe. Hier Technikkram. Okay, Pen, die und die und die. Mehr gibt's ja nicht. Farm haben wir geklärt.
Gibt's Neues was auf dem Schmerzmittelsektor?
Da habe ich nichts mit. Also wirklich bin ich völlig raus.
War ja damals, ja.
Also es ist aber viel so, dass Leute. Also dieses TKDX ist ein großes Ding geworden, finde ich. Und das Einzige, was wirklich mal bei mir Leute probiert haben oder beziehungsweise was ich benutzt habe, aber das war auch irgendwie merkwürdig. Wir haben so ein 30-prozentiges TKTX-Spray oder so immer wieder drauf gebolzt.
Ja, das haben die jetzt auch.
Das ist so ein neu. Ding geworden, ne? Das ist so ein Ding. Ansonsten höre ich immer wieder, ja, wir lassen uns das irgendwie von der Apotheke anmischen und so, ja. Mit ja, so und so viel Lidocain, schieß mich tot.
Aber hast du gute Erfahrung mit diesem Spray? Weil ich hatte diesen einen Kunden hat das mitgebracht und ich dachte, geil, 30% als direktes
Spray.
Das Ding war.
Das hat funktioniert während der Sitzung. Wir haben auch im Endeffekt einen ganzen Arm gemacht. Das hat auch irgendwie die ganze Pulle mit verballert und durch das Lidocain hat es halt nicht geblutet. Ne, das war halt so, es ist komplett, also die Haut war entspannt im Endeffekt, nur die Problematik an der Sache war, dass sich das 4-5 Tage danach gesuppt hat. Weil ich glaube schon, dass wenn du das Lidocain draufsprühst, dass es einfach nicht suppt, aber der Körper merkt sich das, glaube ich, schon. Und dann, es war wirklich so, also die Abheilung Ewigkeiten hat sich gezogen, dies, das.
Das
und
könnte ein Preis
sein. Also das war ja, und deswegen bin ich so, macht's nicht. Es lohnt sich nicht. Na, dann haltet es lieber aus oder mach mal im schlimmsten Fall 2 Sitzungen und dann habt ihr nicht so viel Stress. Aber es gibt natürlich viele Leute, die sagen, boah, ich will's fertig haben, ich hab keinen Bock mehr.
Bist du milder geworden bei dem, wie jemand aushält oder wann du, bist du genervt, wenn es.
Ich bin nie genervt.
Da abgebrochen wird die Sitzung?
Nö. Nee. Ach Quatsch, das ist auch ein gegenseitiges Einverständnis. Also, das ist
natürlich. Bist du eher zu Hause, ist doch super.
Ach nö. Ich bin doch mal froh, wenn
ich auf der Arbeit bin. Nach einer Stunde
zu Hause. Muss ja auch nicht.
Bin auch froh, wenn ich auf der Arbeit bin, ne? Ein bisschen Ruhe habe für mein Familienleben. Naja, muss man ja auch sagen, ne? Arbeit ist ja schon schön.
Ja.
So, wo ist denn das Studio jetzt? Wissen wir das schon?
Lichtenberg.
Ach so, gab es ja damals nicht.
Oh, genau, letzter Stand Münster.
Ach
so, dann müssen wir wieder
Zeitreise
machen. Letzter Stand war, du warst in Münster.
Und hab ganz laut geschrien, ich will niemals nach Berlin.
Berlin ist richtig scheiße.
Wollte ich nämlich hinaus. Ja, Berlin ist scheiße.
Das ist unser einziger.
Da war ich nämlich traurig, als du es gesagt
hast. Kann ich verstehen.
Und jetzt Berlin schön für dich.
Berlin schön. Das war ein bisschen die Sache, dass wir in Münster nie richtig angekommen sind, meine Frau und ich, eine Tochter geboren zu dem Zeitpunkt, ganz frisch, unser erstes Kind. Und dann war es so, dass wir da irgendwie. Jetzt
wollte ich gerade deine Tochter grüßen. Grüße!
Grüße, meine kleine Schnecke.
All die Familie!
Nee, aber und wir sind nie angekommen da. Also es war wirklich so, auch, ich sag mal, Münster ist schon sehr konservativ, sehr spießig. Nichts im Vergleich mit einem Pott. Also Pott ist schon, fand ich schon immer toll eigentlich. Leute sehr direkt, sehr ehrlich, beziehungsweise ne, sehr, sehr fronted. Mhm. Fand ich immer cool, hat mir Spaß gemacht, lange im Pott zu wohnen. Aber Münster war schon sehr konservativ, sehr, ja, war nicht mein Film. Einfach sagen wir es so, ne? War nicht cool. War dann auch so, dass dann irgendwann ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz war und die Eltern wirklich vom Spielplatz gegangen sind mit ihren Kindern, wo die mich gesehen haben. Und da war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, weg hier. Also und dann war es so, okay, was machen wir jetzt? London war keine Option mehr. Wir kamen ja frisch aus London und so, ne? Das ist ja, weil meine Frau das Kind hier bekommen hat. Und haben vorher in London gewohnt und dann war es aber auch keine Option mehr. Es war der Brexit war gerade, die Leute waren, es war der Brexit genau zu dem Zeitpunkt, ne? Corona, die ersten 1-2 Wellen, weiß ich gar nicht mehr, die waren wir so hinter uns gehabt, waren dann ständig in der Schweiz, waren in Mexiko, weil überall hin, wo man halt hin konnte, wo man hin durfte, ne? Damit man hier nicht den ganzen Tag jammert, wie schlecht es ist, weil man sich hier eingesperrt fühlt und der Staat nicht hilft. Also da muss man halt auch irgendwie ein bisschen Freiheit nehmen und verstehen, dass man frei ist als Tätowierer und dann auch dementsprechend irgendwo hingehen, wenn man schon die Möglichkeit hat. Mhm. Naja, auf jeden Fall war es dann so, naja, okay, was machen wir? Und Luisa wollte, also meine Frau wollte immer, hat gesagt, boah, Berlin ist schon cool. Und dann habe ich gesagt, naja gut. Und dann waren wir hier immer zu Besuch. Waren wir immer hier und haben uns das angeguckt. Ich habe nebenbei noch in Münster.
Stimmt, Airbnb-Wohnung, Airbnb, Hotel, alles
Mögliche. Ja, du hast auch immer erzählt, die sind die da hier. Ja. Wo kommt Luisa her? Ursprünglich?
Aus dem Pott auch. Okay. Aus dem Pott. Genau, und dann war es so, ja, Pott war keine Option, das war irgendwie nicht cool. Süddeutschland, wir haben überlegt, ja, wo könnte man denn hin, ne? So, wo ist es denn schön? Und dann gab es aber irgendwie so, okay, irgendwo müssen wir schon hin, wo Freaks sind, wo ein paar Freaks sind, so wie wir, wo man ein paar Leute kennen, wo auch irgendwie wo es ein bisschen cool ist. Und dann gibt es, also sag mir eine Stadt, mit Hamburg haben wir nicht so harmoniert, das ist nicht mein Film. So, ne, da komme ich, ne, ich glaube, das ist immer so ein bisschen Berlin oder Hamburg, ne, so ein bisschen wie Ärzte und Tote Hosen.
Ich weiß nicht. Aber ich finde es überhaupt nicht vergleichbar. Ich denke,
voll nicht.
Hamburg, ich habe gar keine Alternative.
Ja, und das ist so, ich habe es auch nicht gefühlt. Wir waren da irgendwie und ich war so, boah, ja, okay, nett. Aber
also das ist für was anderes cool, aber ich finde es nicht vergleichbar mit Berlin.
Nee, kann man
Berlin
jetzt schon Leipzig und Berlin vergleichen?
Nee, ist
Leipzig
ich war letztens wieder hier wegen Shelter-Konzert war ich in Leipzig und es war ultra langweilig. Ich fand es da so beschissen. Also wirklich, Leipzig kann ich nicht nachvollziehen, wie einer das geil findet.
Und ist es auch noch nicht so, dass da die Freaks angekommen sind, weil sie in
Berlin sind? Das kann ich nicht sagen, ich war nicht lange da. Ja, der Punkt ist, in Berlin gibt es doch kaum noch Freaks. Wen gibt es denn hier noch? Also überleg mal, wir machen uns über Leute, wo man vor 10 Jahren gesagt haben, ja, das ist halt der und der, machen wir heute, der ist ein Koryphäen. Ne, so, können jetzt Namen nennen. Ne, so.
Wie meinst du jetzt, was, wo gibt's denn hier noch Freaks?
Das meine ich halt, wenn du mal so ein Magneto noch hier siehst. Ne,
ach so, sowas halt.
Sowas. Früher war das gang und gäbe, dass du hier durchgelaufen bist und gedacht hast, oh, geiler Typ, der sieht noch, ne. Jetzt ist es ein Einheitsbrei, das ist ein Einheitsbrei an Menschen, alle sehen gleich aus. Ne, ich meine, gut, schuldig, ich gehe auch öfters mal zu La Maison so, ne? Und,
was ist das?
La Maison ist so ein französisches Café, wo du so ein Matcha und so. So ein Kaffee kriegst halt, ne? So, und dann so ein bisschen schicki-mäßig so, ne? Da gibt es aber schon leckere Sachen und so, muss ich leider sagen, das können sie. Das ist wie mit diesen ganzen schwäbischen Bäckereien. Ne? Ja. Alle schimpfen auf die Schwaben, am Ende gehen sie doch alle hier irgendwie zu Zeit für Brot und dieses ganze Zeug, um sich da irgendwie. Schon geiles.
Sauerteigbrot so.
Das ist aber schon
für ein Zwani.
Naja, so teuer ist ja nicht mal mehr. So,
15.
Ja, so ungefähr. Genau, wo war man jetzt?
Mit Freaks. Es gibt kaum noch Freaks.
Und du meinst, das sind alle, die sehen alle aus, schon freakartig, bloß alle Einheitsbrei. Oder was meinst du?
Ich finde, hier gibt's keine Freaks mehr. Die sehen alle cool verkleidet aus, aber es sind keine Freaks mehr. Das ist nicht mehr so, dass du denkst, oh, geiler Typ. So, ne? Also da gibt's wenig Leute, wo dir wirklich sagst, ey, cooler Typ oder abgefahrener so. Und meistens, wenn du noch welche siehst irgendwo, grüßt man schon noch. Also denkt man sich so, geil, ne? So Leute, was weiß ich, schwarze Augen, die Stars, auch natürlich.
Ach, da grüßt man sich wie so ein Trabi-Fahrer.
Ich finde schon. So. Also ich mach das noch. Ich finde das cool und das ist so, wenn Leute sich so richtig endgegnermäßig richtig zugeballert haben, weil die es einfach cool finden, ne?
Dann nickt man sich nett zu.
Geiles Ding. Geiles Ding. Finde ich auch geil, ja. Ne? Nach wie vor. Es ist mir 1000-mal lieber, solche Leute zu sehen, als diese ganzen Leute, die irgendwie alle Sisyphus Berghain rejected sind. So. Ich weiß auch nicht.
Also jetzt weiß ich, was du meinst. Okay.
Ja, diese Art von.
Na, wir wohnen auch alle in den gleichen.
TikTokern. Kids, ne? TikTok. Ja. Und dann sind wir wieder beim Thema TikTok. Ne? Und dann sind wir auch wieder bei dieser gleiche Einheitsbrei, hat sich auf jeden Fall auch auf die Tattoo-Szene übertragen. Ne? Also, das finde ich.
Was ist denn gerade der Brei? Wie würdest du den beschreiben? Wie sieht der aus?
Ich bin noch nicht so lange bei TikTok. Ich bin gar nicht bei TikTok. Damals hast du noch ignorant abgefeiert, weil es endlich mal was Frisches und schön anti.
Könnte mal wieder an den Punkt kommen. Ich war jetzt in Oslo zu einem Guest-Spot. Und normalerweise wollte ich immer in einem Studio arbeiten, aber da hat alles irgendwie nicht hingehauen. Da hatten die mir keinen Pennplatz gegeben, nichts. Also es hat nichts funktioniert. Und habe dann jemanden, der Ferdinand. Ferdinand ist 21 oder 22, hat die gesamte Fresse mit 2 Schichten schon zugebolzt, schwarze Augen, völlig Endgegner, den ganzen Körper zugebolzt, also wirklich, hat sich irgendwie, also macht nur Quatsch, hat irgendwie so, also wirklich, der wird keine 30, das schwöre ich euch, also es wird wirklich, hat irgendwie Zahn fehlt, weil er irgendwie gedacht hat, er kann irgendwie einen geilen Backflip machen aus dem Stand raus und ist dann auf sein Gesicht geflogen und so, also völlig Endgegner, und bei der hat so eine, der hat ein Studio in irgendeinem ehemaligen oder in so einem Kunsthaus. Mhm. Also ganz wilde Geschichte. Da ist oben irgendwie so ein Startup drin, mehrere Tattoo-Studios, Kunststudios, aber alles völlig Endgegner irgendwie. Also du kommst da rein und weißt überhaupt nicht mehr, was da Phase ist. Also, ist
also keine herkömmliche Tattoo-Studio-Struktur.
Da bin ich in ein, weil war da tagsüber, war ich da und habe da halt meine Kunden tätowiert, ne, so, er war ganz entspannt, weil ich hatte einen einzelnen Raum für mich, das hat alles gut gepasst, und dann bin ich aber dahinter gekommen und da waren so 3 so Boys, würde ich mal sagen, mit so Schlüpper bis hochgezogen, die Hose hing auf 8:30, irgendwelche Tanktops, und dann sah das aus, und dann hatten die da Tattoos, das sah aus, wirklich wie reingekratzt, also man müsste es wirklich sehen, das war nur so reingekratzt, irgendwelche Motive, so irgendwelche Gucci-Logos auf der Hand und so völlig entgegen. Und das war so, das war zum ersten Mal. Ich hing nur da und hab mir den wirklich erstmal alle angeguckt und hab gedacht, Alter, was habt denn ihr hier abgefahren, das tätowiert? Und da frage ich so, na, mit was tätowierst du? Und dann sagt er zu mir, naja, ich habe mir extra bei Amazon, habe ich mir die billigste Maschine gekauft, die es gab, inklusive Farben und Cartridges und tätowier damit. Und das war ein Lifestyle für den.
Mit aber extra.
Ja, mit also, extra.
Dass
extra.
Es nicht so clean aussieht, keine, nicht so gut
keine,
aussieht.
Kein Schutz, keine Cover, über nichts drüber. Und ich saß da wirklich wie so ein alter Mann daneben, hab mir das angeguckt und da sind Typen, da waren Japaner da, die sich extra von dem tätowieren lassen hat. Ich weiß nicht mehr den genauen Namen, aber ich weiß, dass der auch eine Zeit lang in Berlin, ist ein Däne gewesen, der hat auch eine Zeit lang in Berlin gearbeitet und gewohnt, zusammen mit diesem Consumed 1993, der auch so, also der macht so, weiß nicht, wie man das nennt, Neo-Tribal, dieses Berlin-Ding. Cyber-Sigilism, sagt man, glaube ich.
Ja,
so eine Geschichte, aber schon ein bisschen weiter gedacht. Also so ein bisschen, aber das ist eine Szene für sich, die sich aber sehr durch, also schon gar nicht mehr, Tattoos sind, glaube ich, nur noch ein Beiwerk geworden für alles, sondern es ist eher so der Lifestyle.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum der auch gut zu tun hat oder die Leute in dem speziell dort, wenn der Lifestyle muss heutzutage irgendwie zum Tätowieren passen. Du kannst nicht sagen, ach, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich gehe nebenbei noch zur Freiwilligen Feuerwehr, aber ich bin jetzt auch ein richtig krasser Blackworker. Also irgendwie funktioniert das nicht. Du musst schon irgendwie ein Charakter
über die Person
sein.
Also der Lifestyle muss zum Tattoo passen oder
ich glaube, heutzutage ist es so. Es ist nicht mehr so, dass du sagst so, ach, völlig egal, der macht geile Arbeiten, deswegen gehe ich dahin, sondern die Leute gehen heutzutage und denken, das ist ein geiler Typ, der hat bestimmt was Interessantes zu erzählen und dann, jetzt will ich auch was von dem.
Ja.
So, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum sich Leute...
Personenkult sozusagen.
Ja, es ist schon wichtig geworden heutzutage, ne? Und das ist halt wirklich so, du bist gezwungen, dich in gewisser Weise zu verkaufen, fühlt sich das manchmal für mich an, ne? Dass man wirklich sagt, okay, muss doch mal irgendein Quatschvideo machen bei Instagram,
voll,
damit die Leute, und das ist auch was Nerviges geworden, ne? Wo man sich so überlegt, so, ach, was könnte man denn heute machen? Und das meiste, was man wirklich sieht, dass Leute irgendwie blind irgendwelche lustigen Reels von anderen Leuten kopieren in Scheiße und dann irgendwie so.
Ja, alle machen das Gleiche, ne?
Alle machen das Gleiche und das ist immer wieder beim Einheitsbrei, der irgendwie da herrscht und jeder versucht irgendwie nur, kauf bei mir, das schönste Tattoo und oh, es ist
mit dem lustigsten Reel, mit dem lustigsten
da,
Witz.
Ja,
also der Max Schreier 4.0.
Wie? Ein
bisschen, ne?
Max Schreier 4.0.
Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Das ist, und wir sind wirklich in der Endstufe vom Tätowieren und vielleicht muss wirklich einfach die Maschine den Menschen jetzt ablösen. Vielleicht sind wir einfach bei dem Punkt, das ist so ein Ausverkauf und so eine, ja, wie du schon sagst, Marktschreierei. Aber vielleicht sind wir dann wirklich an dem Punkt, dass man sagt, okay, weil, wer war denn das? Irgendein Tätowierer, mit dem habe ich zeitgleich angefangen, so Traditional-Kram, hatte ich irgendwie vor ein paar Monaten gelesen, hört jetzt auf mit Tätowieren, geht wieder in seinen Beruf zurück.
Jascha so, bestimmt, Jascha hat jetzt,
Jascha Leben
hat jetzt, hat gepostet, dass er
wieder das normal. Das war, ja, ja.
Ich feiere es ja schon wieder ab, jetzt sind ja schon wieder kontroverse Aussagen, genau, das habe ich eigentlich erwartet,
müsst obwohl
ich
schneiden.
Aber Jascha Leben schneiden. Tätowiert nicht mehr?
Also irgendwie
gepostet, dass
irgendwas
er jetzt
er wieder
einen normalen Job zurückkehrt und nur noch auf Hobbybasis Lieblingsprojekte macht. So war
aber das. Da
guckt mal selber nach.
Und dann bin ich schon Grüße der Meinung, übrigens. wenn du Tätowierer sein willst, dann sei es richtig. Dann scheiß auf alles. Dann tätowier mit Seele. So dann ne. Scheiß auf dein Leben, ob du jetzt dafür Kohle kriegst oder nicht, aber mach's, wenn du was Geiles machen willst. Ne? Und dann nicht so, oh ja, ich brauche dafür, ich muss mir meine Wohnung mit bezahlen, ich habe hier ein paar teure Hobbys, ich habe eine teure Freundin, einen teuren Freund, whatever. Und das muss alles finanziert werden, deswegen tätowiere ich und jetzt kommen nicht mehr so viele, dann gehe ich wieder in meinen Beruf zurück. Mein Gott, Alter, dann weiß ich nicht, dann war vielleicht grundsätzlich Tätowieren das Falsche für dich. Mhm. Also weiß ich nicht, so. Ich finde halt, Tätowieren macht man nicht für Kohle, das macht man auch nicht für Ruhm oder für Ego, das macht man einfach, weil man auch richtig Bock hat und also so sehe ich das.
Damals hast du gesagt, ich bin Tätowierer geworden, weil finde man einen Job, wo man bei der Familie sein kann und gleichzeitig Geld verdienen kann. Was ist jetzt, wenn das jetzt wegbricht? Welchen Job würdest du nebenbei machen?
Och, wie lange tätowierst du noch?
Bis du nebenbei Hartz IV bekommst.
Nee, also das, ich, so staatlich möchte ich niemals in irgendwas haben. Da würde ich lieber Pfandflaschen sammeln. Da würde ich mein schönes Lastenrad nehmen und würde mir vorne eine große Mülltüte reinpacken und würde lieber durch den Park fahren und irgendwie Pfandflaschen sammeln, als dass ich mir sowas geben muss. Ne, aber das ist so, nee, also das möchte ich nicht. Und dieses Gebettel und bla und so, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Hast du auch erzählt, dass es bei der Obdachlosigkeit, dass es auch ein Grund war, jetzt keinen Bock oder nicht auf die Reihe kriegt, sich irgendwo zu melden bei irgendeinem Amt?
Ja, also da bin ich, weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles gesagt habe, ehrlich gesagt, vor 5 Jahren.
Das war alles sehr viel und sehr schnell, deswegen weiß ich nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe.
Ungefähr, ja, wahrscheinlich.
Aber so hatte ich es rausgehört, du hättest sicherlich zum Amt irgendwo die Unterstützung holen können, aber hattest keinen Nerv dafür oder was auch immer.
Nee, das brauche ich auch nicht, ne? Also es ist so, das ist, also irgendwas finde ich immer. Ne, aber dass es natürlich mit dem Tätowieren so gut klappt oder dass ich einfach gemerkt habe, dass das mein Ding ist, das funktioniert. Ne? Mhm. Also es ist ja, du könntest wahrscheinlich auch sagen, okay, ich wisst da was, ich stelle mich jetzt jeden Samstag auf dem RW-Flohmarkt und verkaufst deine Prints. Könntest du auch sagen, oder ne? Aber es würde bei Weitem nicht so funktionieren und die Leute würden, ja, es fehlt dann in gewisser Weise die Intimität. Ne, das ist halt das Ding, so die Leute hängen sich das in die Bude, auch ganz schön, kann ich mir neben die Toilette hängen, ne? Aber es ist natürlich ganz anderes Ding, so mit einem so intim zu sein mit jemandem und dann wirklich jemanden da auch zu tätowieren, ne? Und das ist dann für immer.
Ich glaube, das ist die Haupt, also erstmal sehe ich mich nicht als Verkäufer, also da habe ich kein Talent drin und ich glaube, nur die Prints funktionieren ähnlich wie bei den Tätowierern, die du beschrieben hast mit der Amazon, es läuft ja eh über die Person. Genau. Das ist jetzt auch meine, ob das jetzt ein vorhin wollte ich noch sagen, du kannst es ja als Sellout nehmen oder was, ich verkaufe mich, aber man kann es auch als ich öffne mich, ich zeige mich so, wie ich bin, ohne jetzt ein Image haben.
Aber dann hat er recht, aber dann muss man sich auch zeigen, wie man ist.
Das ist ja genau, das hat man ja bei dir gemerkt. Also man hat ja bei dir zum Beispiel ganz klar deine esoterische Seite gesehen, die auf einmal kommt mit deinen Tattoos, mit deinen Tattoos, die du, sag ich mal, schon in gewisser Weise verkaufen willst, weil du sagst ja schon den Leuten so und so und so, ne? Da ist ja ganz viel Tarot bei dir Thema, so oder whatever, ne? Da stecke ich ja gar nicht so richtig tief drin, aber das ist ja schon, ich glaube, Tarot ist schon dein Thema mit. Ne?
Du machst ja jetzt nicht so ein Spaßvideo, was schon 40 Leute gemacht haben, weil es halt so gut funktioniert.
Und du machst es ja auch nicht aus Style-Gründen und deswegen verkaufst du dich im Endeffekt authentisch. Ne, das merkt man ja schon, weil bei dir ist ja wirklich so, du verkaufst das nicht und sagst zum Beispiel, hier, ich verkaufe hier eine Kali, weil die so cool aussieht, ne? oder irgendwas
anderes. Ach so, das ist jetzt der Unterschied. Verkaufen heißt für dich, wenn Leute beliebig irgendwas machen, was funktioniert und wenn ich mich darstelle mit meiner Leidenschaft oder mit meinem Interesse, dann ist es nicht verkaufen.
Das muss einen Hintergrund haben. Es muss schon eine gewisse Tiefe haben.
Ja, Tiefe.
Okay. Das ist, glaube ich, ein Punkt, dass du nicht einfach sagst, okay, sieht geil aus, mach mal, sondern muss schon ein bisschen passen.
Ja, das würde ich als Definition verstehen, ja.
Machst du denn jetzt das ganze Game mit? Welche? Machst du TikTok? Nichts. Oh. Instagram? Ja, das
war. Aber das Instagram-Game hast du doch damals richtig gut verstanden. Genau.
Das Instagram-Game war insoweit gut, weil es zu einer Zeit passiert ist, in der es wenig gab, was so richtig Sachen. Also was dieses Extreme war halt mit diesen damals mit dem Budelberg Project. Diese Geschichte, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht und da waren viele an dem Punkt, wo die sagen, ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Und das ist jetzt heutzutage, ist es auch das so überflutet. Also nehmen wir mal zum Beispiel, falls euch das ein Begriff ist, ein Rixart. Das ist immer sowas, was ich mir gerne mal angucke. Es wird halt immer mal reingespült,
wenn
man Rixart, das ist irgendein Aktionskünstler, der macht zum Beispiel, da stellt sich einer an einen Maschendrahtzaun und der. Er tätowiert euch einen Maschendrahtzaun. Oder er macht genau, also das
habe ich schon mal gesehen. Ja, aber wie heißt der?
Da pisst einer
an. X.
Genau.
Rixar Tattoo. Okay.
Ja, komm, müssen wir jetzt nicht, ne? Also
es geht so, da um die Aktion und die Inszenierung.
Und das ist so.
Und nicht ums Tattoo.
Ich weiß nicht, die Leute feiern es ja, ne? Also die Leute lassen es ja, also er hat ja anscheinend Kunden und er kommt ja damit auch ganz gut rum, ne? Also es ist so. Da muss man sich schon überlegen. Ne? Also das ist aber im Endeffekt, wir haben eh nur einen materiellen Körper. Der Körper ist im nächsten Leben, haben wir einen neuen. Also im Endeffekt kannst du mitmachen, was du willst. Wenn das jetzt deine Identität ist oder dein dass du einfach nur da irgendwie was draufgeschissen haben willst, dann mach. So, ne? Also ich finde, das ist halt einfach völlig egal.
Glaubst du an Reinkarnation?
Ganz stark, ja, natürlich.
Und lässt es sich damit auch mehr so leben, weil man dann sagen kann, na gut, dann ist es jetzt das für das Leben und dann Ist ja nicht so schlimm, dann ist es das im ja, nächsten halt was anderes.
Genau. Also kann man schon sagen, ist halt mein materieller Körper und das ist im nächsten Leben, habe ich einen neuen materiellen Körper, das kann man ganz klar sagen.
Würde der Nihilist ja auch sagen, danach ist eh Feierabend.
Ja. Deswegen, und es ist ja nur dein Körper, also was ist, ne, da muss man ja auch, also man muss halt überlegen, was man für eine Connection, wenn man sich wegen allen und jeden mit seinem Körper so krass identifiziert und sagt so, und das alles so wichtig macht und so weiter, ne, dann steckst du ja richtig drin, ne, dann steckst du ja richtig drin und denkst so, pff, hast ja nur zu tun, hast ja. ja kommst ja überhaupt nicht weiter im Leben, wenn du nur denkst, okay, mein Körper ist heute habe ich fühle ich mich ein bisschen dicker, heute wie mit dünner, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, whatever, das ist ja, ne, und genauso Tattoo ist auch das Gleiche, wenn man da den ganzen Tag sich überlegt, oh, das hätte doch ein bisschen so anders machen können und so, mein Gott, ne, Tattoos sind halt auch, ne, sie müssen, also ich finde Perfektion, weiß ich nicht.
Wann hast du dich das selber das letzte Mal tätowieren lassen?
Oh, Hand. Habe ich in mein eigenes.
Habe ich heute überlegt, ich ob mein, das neu ist.
Habe ich in mein eigenes Logo.
Das neu ist. Achso.
Mein eigenes Logo-Cover.
Das ist ja jetzt die fünfte
Schicht.
Fünfte Schicht. Bei Luise hat sie letztens gesagt, die dritte Schicht und bei dir fünfte.
Fünfte ist bestimmt, ja.
Ich dachte, das Give-Up ist das letzte.
Nee, das kam davor, ja.
Ah ja. Das hast du selber gemacht?
Nein.
Ist das Design?
Das ist ja.
Aus dem Laden. Aus dem Laden jemand gemacht.
Warum wird das immer so weich abgeschlossen?
Was meinst du?
Warum fast nie einer hier eine gerade Linie dann
könnte
hat?
Man, aber ach komm, ist doch egal.
Ich sehe immer dieses, das ist einfach
Weil Mental Perfektion
weich aus.
Ja, kann ich auch ein paar schicken, wo ich das gemacht habe.
Ja. Wir waren eigentlich noch beim Studio und bei dir arbeiten mehrere Frauen, hast du gesagt.
Mädels.
Bist du der Chef und du hast leider Frauen, die bei dir arbeiten?
So Hahn im Korb, nee, da ist Sebastian für zu. Da bin ich nicht der Typ für. Nee, ich habe einfach gemerkt, dass eine andere Energie auf jeden Fall herrscht, wenn mehr Frauen oder sag ich mal mehr Frauen. Aber
bei dir ist es immer unterschiedlich, oder? Also mal eine Zeit lang waren es Männer.
Genau, ich habe eine ganze Zeit hatte ich ein.
Nee, warte mal, wir können ja ein bisschen systematisch.
Ja, ja, gerne.
In Münster hattest du das letzte Mal, ich kann mich erinnern, hast du gesagt, einen Lehrling hast du richtig. Da gerade. Und dann, wie ging es dann
Lehrling und ein Roa Swan, der hat bei mir, Swan? Mit dem habe ich zusammengearbeitet und dann habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, okay, alles aufgeben, auf nach Berlin.
Ja,
und dann von null
hier angefangen.
Ich habe dann relativ schnell meinen Laden gefunden und habe wirklich oldschool irgendwo in Lichtenberg stand draußen Zettel mit 60 Quadratmeter, 600 Euro. Was machst du denn da falsch? Ne? Angerufen, der Vermieter, ja, ich komme aus dem Erzgebirge, was wollen sie denn reinmachen? Naja, da kommen wir auch mal. Ne? So, also wirklich, das war original.
Oh, sehr
so,
schön.
Das war wirklich original so. Und dann wirklich
in Lichtenberg geht das noch.
Lichtenberg ist wirklich noch ein bisschen ursprünglich, was das angeht. Und dann wirklich 2 Wochen später habe ich schon irgendwie einen Schlüssel gehabt, unterschrieben und dann nochmal so eine Hauruck-Aktion.
3 Tage laden oder irgendwas hatte
ich
mich erinnert.
Ja, ja, ich weiß. Da habe ich noch einmal 6 Tage lang jeden Tag 2-3 Leute noch abgearbeitet in Münster, damit ich da irgendwie fertig werde. Nebenbei,
ach so, von so angefangenen Projekten noch.
Nebenbei haben wirklich jeden Tag, also ich habe wirklich morgens gearbeitet und dann haben wir bis abends haben wir den Laden ausgeräumt, verladen. Dann ist an dem Mittwoch, wenn wir Montag dort oder Sonntag waren wir dort, an dem Mittwoch ist schon das erste Auto nach Berlin gefahren, hat dort schon alles ausgeladen. Wieder runtergerockt und dann bin ich am Freitag irgendwie, habe ich dann Freitag oder Samstag wirklich alles, was noch da war, den kompletten Laden leer gemacht, übergeben, tschüss und dann Schlüssel dort gelassen, auf Wiedersehen und dann war Münster für mich mit einmal abgeschlossen.
Wie ist das Gefühl? Mit welchem Gefühl bist du dabei?
Ich weiß noch, dass ich Berlin angekommen bin. Nachdem wir dann unsere Wohnung hier endlich geglückt, das ist ja auch so ein Glücksspiel und ein Kampf, überhaupt in Berlin eine Wohnung zu bekommen, haben wir leider eine sehr überteuerte Wohnung bekommen, aber waren dann trotzdem erstmal glücklich, dass wir hier waren und nicht mehr ständig im Hotel geschlafen
haben. Das war auch damals so, okay, das war die Erkenntnis, du kriegst Wohnung, aber für einen Preis, also nur im teuren Sektor.
Ja, ja,
hast du gar keine Chance.
Das war so ein Ding. Oder halt wirklich 6 am Lotto, ne? Das haben wir bis heute, aber das wird ja immer schwieriger. Nee, und genau, dann sind wir hier angekommen und ich weiß noch, dass ich abends bin ich bei mir im Viertel rumgelaufen und bin noch mal nachts zu der Backstube von Bäckerei Hartwig gelaufen. Die ist nämlich bei mir um die Ecke, kennt ihr vielleicht, auf der Warschauer Straße. Ja. Der Tom, das ist der Chef da, ein ganz cooler Typ. Und der hat seine Backstube bei mir wirklich in der Parallelstraße. Und dann bin ich abends noch mal irgendwann so um 9:30 noch mal hingegangen und habe mir ein Brötchen und eine Zimtschnecke geholt, schön vegan. Und bin dann mit diesem warmen Beutel so wieder zurückgelaufen und habe mir gedacht, geil, hier gibt es so viele Möglichkeiten, hier kann ich abends noch mal rumlaufen, kann noch mal das machen. Und das hat mich, gecatcht. Das hat mich wirklich gecatcht, dass ich mir gedacht habe, Alter, hier hast du so viele Möglichkeiten, Sachen zu machen und du kannst hier so geil auch vernetzen mit Leuten. Ne? Und das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und da war ich so, ja, fand ich cool. Ne? Berlin ist schon Ausverkauf, muss man leider auch sagen. Und aber ich glaube, wenn du so dein Viertel entdeckst für dich und dann sagst, cool, ne, und dann auch so ein bisschen deine Leute hast, wo sich nicht so viel verändert, da kannst du schon, es ist schon so ein bisschen wie ein kleines Dorf.
Ja,
aber du kannst aus diesem kleinen Dorf öfters rausfahren und bist an der Großstadt. Ja. So fühlt sich das für mich manchmal an. Ne? Ja. Und das finde ich auch entspannt eigentlich. Also mag ich auch.
Ja, dein Kiezchen da hinten, das ist ja wirklich noch beschaulich.
Das ist beschaulich. Aber ich bin in 5 Minuten in Friedrichshain. Ne? Ich bin jetzt von mir zu Hause zu dir 8 Minuten.
Genau. Ja. Gute Mischung aus beiden. Und damals, dann hast du hier von null angefangen, den Laden eingerichtet und hast erstmal allein gearbeitet?
Hab erstmal gesagt, ich bin von, glaube ich, über 120 Quadratmetern auf 60 gegangen.
Genau, das kann ich mir erinnern. Ich mache jetzt erstmal alleine.
Genau, und dann habe ich gedacht, komm, leck mich am Arsch, ich habe da hinten meine Station, ich mache vorne ganz, ich habe quasi einen relativ großen Raum vorne. Und hinten einen relativ kleinen Raum, der ist vielleicht doppelte von eurem hier. Mhm. Also ich weiß nicht, was ich da schätze, keine Ahnung. Ich bin da schlecht im Schätzen, wie groß das ist. Aber mit sehr hohen Decken. Also ich habe, glaube ich, 4 Meter, also über 4 oder 5 Meter Decken. Also wirklich schön, schön hoch und dadurch wirkt er auch nicht so klein und so gequetscht. Aber ich habe ja wirklich gesagt, alles klar, ich packe da eine Station hin und maximal noch eine Station, die ich aufbaue, falls mich mal jemand besucht. Mhm. Ende vom Lied war dann, dass dann doch relativ schnell die Anfrage da war, ey, wir wollen auch bei dir im Laden arbeiten. Und dann hatte ich.
Und was sind das für Menschen, die du schon kanntest?
Gar nicht. Also es war zum Beispiel ein Skeezy hat lange, die sind viel so, die so Letterings machen so und viel so auch so Blackrock-related, sag ich mal, und viel so extrem und dies, das und was nicht alles. Und das war schon so Thema, dass so ein bisschen so diese ganze Extreme Sachen kamen und daraufhin war dann auch der Laden dementsprechend irgendwie eingerichtet mit irgendwie tonnenweisen irgendwelche Gläser mit toten Tieren im Einzelglas.
Aber war das nicht alles auch von
das war alles Münster aus mitgenommen? Münster, das war alles aus Münster Style? Mitgenommen und das war auch ein bisschen ein Ding, weil eben ich habe das schon gefühlt, dass in Münster habe ich das alles schon kuratiert, würde ich mal sagen, auf den Laden hin, wie es gepasst hat und habe dann da entsprechend auch gedacht, oh geil, hier ist viel Platz. Und dann habe ich lange gesucht, bis ich zum Beispiel ein schönes Bild dafür gefunden habe, um das da hinzuhängen. Und in Berlin war ich so alles auf den Haufen geschmissen, okay, wo klatsche ich was hin? Es hat ewig gedauert, bis ich wirklich gedacht habe, ich fühle mich damit wohl. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, alles runter, alles neu. Und dann war es wirklich an irgendeinem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe die ganze Wand abgerissen. Dann die ganze Wand wieder abgerissen, da waren irgendwie Bilder und Plakate und was nicht alles drauf, habe das alles abgerissen und habe dann in einem Tag die ganze Tapete von der Wand geholt, weil es mich genervt hat. Ne? Und das war so, boah, das hat sich ewig entwickelt und es ist jeden Tag noch ein Prozess irgendwie bei mir, dass ich irgendwie sage, okay, ich bin einigermaßen mit dem Laden fertig oder ich finde ihn gut und das ist manchmal stressig für alle, die mit mir arbeiten, auf jeden Fall, aber ich habe immer irgendwas, was ich verändern muss. Komm da echt, also so ladentechnisch komme ich nicht zur Ruhe, muss da immer irgendwas noch machen, irgendwelche Details reinklatschen und so, dass es halt passt, aber das ist halt, glaube ich, immer sehr energetisch, dass man sagt, okay, das fühle ich nicht, ich möchte so eine Energie haben und so.
Also Transformation.
Ja, ich glaube, in eurer Sprache nennt man das, glaube ich, Transformation.
Ja, ist eurer ESO. Ich bin nicht ESO.
Bist du auch, wollte ich gerade sagen.
Ich glaube ADHS. ADHS, das heißt in meiner Sprache, glaube ich. Und so, dass ich dann oft sage, oh, irgendwie doch wieder alles anders.
Und damit können wir das gut rechtfertigen, auf jeden Fall. ADHS.
Ich habe mir jetzt auch gerade eingefallen, dass Veränderung ist deine einzige Konstante. Ja. Und dass es ja jetzt nicht nur deine Lerneinrichtung ist, die sich ständig verändert, sondern es ist ja auch da, was du erlebst, wie du bist, was du denkst, wie du redest, verändert sich ja genauso rasant wie deine Laden.
Aber muss es ja auch, wenn man sich überlegt, wie viel, dass man, glaube ich, alle 7 Jahre sind alle deine Zellen im Körper neu. Mhm. Das heißt, alle 7 Jahre bist du ein komplett neuer Mensch. Das muss man sich ja überlegen. Auch du veränderst. Also vielleicht auch du veränderst.
Ergibt alles, dass es
nicht passiert. Ergibt alles, dass es nicht passiert, aber es passiert. Das ist so.
In homöopathischen
Dosen. Das ist wieder Tod und das Leben, ne? Dass man sich wirklich alle 7 Jahre neu ein neuer Mensch ist. Also es ist ja wirklich, und deswegen ist es auch,
glaube ich. Aber was machst du hast in 5 Jahren ja schon so viel Veränderung, die manche in einem Leben machen.
Ja.
So viele andere Kollegen.
Vielleicht kann ich mich dann auch irgendwann mal ausruhen. Vielleicht ist es so, dass ich dann irgendwann sagen kann, oh, mit 60, dass ich sagen kann, oh gut, jetzt reichen mir noch 3-4 Leute für den Rest meines Lebens.
Wo hast du die Fragen nochmal hier? Weil das passt doch jetzt.
Und okay, dann, weil wir waren noch von die Mädels, also dass jetzt Frauen sind.
Ich glaube, das ist irrelevant.
Ich glaube nicht mehr daran, dass ihr nochmal zu diesem Punkt es schafft zu kommen, das Studio zu erläutern.
Arbeitet gerade bei mir, die macht so Whipshade.
Wie finde ich die über Internet, über Instagram? Willst du die unterstützen?
Wir verlinken das dann.
Ink. Oh Gott, die schlägt mich. Der Mann ist Polizist, da kriege ich Ärger. Nein, die Mel auf jeden
Fall. Kann man über Ruin Your Life
kannst finden? Kannst du finden,
ja. Findest
du. Okay, also, genau. Wir haben jetzt auch einen festen Botmod-Artist, das so ein bisschen Action reinbringt. Das hat man jetzt lange nicht. Ne? Den haben wir jetzt seit neuestem, den Oscar Marquez aus Venezuela. Und der macht Body Modification, Zunge spalten, das ganze Extreme. Ne? Also da haben wir jetzt schon wieder so.
Mel, er, aber immer nur ab und zu mal.
Er kommt alle paar Monate, genau. Und der macht aber so, also den Botmod-Sektor bietet er auf jeden Fall geiles Zeug. Es gibt ja auch nicht mehr viele, ne? Also man muss ja überlegen, Breniak ist tot. Ne? Jan Breniak, der sehr viel im europäischen Sektor gemacht hat, der ist leider schon tot. Gato Moreno, der sollte bei uns im Mai, glaube ich, Guestspot kommen, hatte, ich glaube, einen Herzstillstand. Ich glaube, es war der Herzstillstand auf seiner Europatour, tot, ein paar Wochen oder 1-2 Wochen, bevor er zu Gast kommen sollte, war er tot. Ne? Und jetzt gibt ja, es werden immer, also das ist dann.
Da gibt es jetzt keinen Flut von Bodymodern.
Nee, das ist auch wirklich so, auch Leute, das ist ja auch sehr viel Erfahrung, was die Leute mitbringen, ne? Und was sie schon lange machen und die ja wirklich drin sind. Das ist nicht so was, wie du beim Tätowieren, wo du dir das bei YouTube innerhalb von 3 Minuten
angucken kannst. Amazon kaufen
und so, da brauchst du schon. Also mit was die kommen, die Taschen sind voll mit allem, Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Ne? Also, und da ist Lidocain-Spray das Kleinste. Die haben ja wirklich alles dabei mittlerweile. Das ist ja krass, ne? Und auch so. Das ist schon cool. Ansonsten arbeitet noch bei mir.
Aber der hat bei dir da alle Möglichkeiten, sozusagen hygienisch, sich das da alles.
Klar, der kriegt den ganzen Raum. Der kriegt den ganzen Raum zur Verfügung. Der kriegt hinten, wenn der da ist, kriegt der den ganzen Tattoo-Raum. Im Endeffekt kann der sich da frei entfalten. Ja. Wir machen dazu und der kann da Gas geben und wir sind quasi vorne und tätowieren vorne.
Ah, vorne muss
jetzt. Ja, vorne haben wir auch, genau. Vorne haben wir auch noch 2 Stationen.
Das hat sich jetzt geändert. Vorher war ja erst ein Empfangsbereich da.
Genau, und jetzt haben wir im Endeffekt so gesehen, hätten wir 4 Stationen, wo zeitgleich, heute war zum Beispiel so ein Fall, wo zeitgleich 4 Leute gearbeitet haben. Das ist aber Ausnahme, dass wirklich mal die Bude so voll ist, dass wir, weil wir haben nur 60 Quadratmeter. Ne? Und dann, wenn da 4 Leute gleichzeitig arbeiten, plus Kunden, plus noch Leute, die dann irgendwie mitkommen und Leute, die auch irgendwie rumsitzen, wie zum Beispiel hier Oliver, unser Lehrling, der dann da noch ein bisschen zeichnet oder so, dann ist die Hütte voll. Ne? Also das ist schon krass. Also, da bin ich auch schon so, das ist mir schon zu viel. Also einen
Lehrling hast du auch?
Ich habe keinen Lehrling. Nee, die Mel hat einen Lehrling. Die hat sich da einen geholt, der da macht und übt und fleißig ist, ne? Und Gas gibt. Das ist da alles.
Man kann in deinem Laden arbeiten und einen eigenen Lehrling mitbringen.
Sie macht das so. Das ist auch nicht meine Welt, ne? Also ich bin da auch raus.
Es klingt so, als würdest du das nicht in der Hand haben.
Ich habe das nicht in der Hand. Die arbeitet bei mir, die ist zu mir gekommen, hat gesagt, ja, ich habe einen Lehrling. Habe ich gesagt, okay. Also für mich ist das aber auch nicht so, dass ich sage, das ist mein Laden, ihr habt ja alle zu tun, was ich will. Sondern es ist jetzt auch nicht direkt ein Coworking-Space, weil ich schon sage, also ich würde schon sagen, dass ich in der Hand habe, dass wie der Laden gestaltet ist. Also da ist leider kein Platz für meine Mitarbeiter, dass die sich da irgendwie künstlerisch entfalten können, dass sie sagen, ich würde gern die und die Wand machen oder so. Das ist nicht bei mir, dafür habe ich nicht den Platz. Da müssen sie zu Grimm gehen, wenn die dann noch ein paar Quadratmeter über haben, wo die sich da irgendwie Sachen vollklatschen können oder so. Da bin ich nicht. Also das ist so.
Aber wie sie arbeiten, mit wem sie arbeiten, das ist,
können die alles machen. Das ist, können die machen, wie sie wollen. Ne? Und einfach nur jeder macht sein Ding und wer heute. Also was ziemlich cool ist, ich komme mit allen super klar, was Mucke angeht. Ne? Da können wir schön ein bisschen So Richtung Lo-Fi, Bonobo, ein bisschen Chillmucke.
Hat sich nicht
so
geändert.
Hat sich nicht geändert. Ja. Immer noch.
Konstante.
Genau, und da hatte ich lange einen bei mir den ganzen Tag irgendwelches Metal-Geballer und oh, das ging mir so auf den Sack. Immer irgendwelches. Und die Kunden schon am Leiden und dann immer noch irgendwie der gleiche Scheiß und Gebolze, Electric Callboy und wie sie alle heißen, Lorna Shore. Irgendwie, oh, das ging mir so auf die Ketten. Deswegen, also schön und gut, kannst du sonst wie Zaheme hören, aber das ging mir schon auf den Sack. Ja, ansonsten, was hat sich noch geändert? Ja, nix weiter. Also wir sind nach wie vor auch wie in Münster ein komplett veganer Laden. Bei uns ist wirklich so, wenn da einer irgendwie, sagen wir, irgendwie Milchprodukte, Fleischprodukte, ganz klar raus, so, ne, das wird hier drin nicht gegessen.
Militant. Punkt.
Da sind wir radikal, da sind wir militant, das ist mir auch egal. Da ist auch, wenn da einer kommt mit der Argumentation, jeder wie er will, nein. Gibt's nicht, das ist so, das könnt ihr zu Hause machen, das ist mir völlig Hupe, hier nicht. Ihr müsst da vorm Laden im Regen sitzen und euren Döner essen, aber nicht über diese Fußschwelle, das gibt's nicht. Punkt.
Kriegst du dann noch so einen Hals? Also wirst du sauer oder bist du ganz souverän, dass nö,
da, bitte keine Milch. Nö, da hat der Maurer das Loch gelassen raus. So, ganz ehrlich, das ist, ja, sorry, das geht nicht. Das ist ein Grundsatz, das ist, ne, das möchte ich auch nicht und das ist, da hat sich nie was geändert. Da hatte ich viele Diskussionen mit Leuten, die bei mir gearbeitet haben, die sind auch gegangen, ne, weil es einfach nicht harmoniert hat und das ist auch okay. Und entweder man muss halt schon Abstriche machen, sage ich mal, wenn man mit mir zusammenarbeiten will, in gewisser Weise und dann, aber das sind Grundsachen. Ne? Also das respektiere ich auch bei anderen. Wenn ich in ein anderes Studio gehe, wo ich arbeite und die haben den und den Grundsatz, dann hält man sich da dran. Ne? Oder wenn man sagt, okay, hier arbeitet einer, wenn der arbeitet, dann hört der nur seine Mucke. Ja, ist es halt so. Hat halt jeder so seine Macke. Aber ich finde, das ist halt ein schönes Grundding, wo jeder mit drauf klarkommt, wo man vor allem niemanden mit auf den Schlips tretet, ne? Wenn man irgendwie da so eine Beefy Roll auspackt oder so und die ganze Bude nach so einer Ekelwurst schnell. Weiß ja nicht, ne? Du wisst ja, was es ist. Und das ist echt so, da lacht er. Ja, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Das braucht doch keiner. Und wir sind heute im Jahr 2025, es gibt alles in vegan. Es gibt alles.
Gibt es die Beefy Roll eigentlich
auch vegan? Es glaube ich, die Beefy Roll.
Aber stinkt die wenigstens so?
Und die Karazza auch.
Aber das glaube ich alles, ich glaube vegetarisch. Ich glaube, vegan sind wir da noch nicht so weit.
Ah.
Ich glaube, das ist noch nicht vegan.
Na gut, die Beefy kann ja nur vegan sein.
Naja, meistens kommen ja Milch.
Meistens ist da Milch, Eiweiß, Pulver und dann sind wir wieder in dem Zyklus drin und dann sind wir schon wieder raus.
Hast du recht.
Die Industrien sind da leider immer noch so, dass sie da Milch ohne Ende reinbuttern, damit einfach Milch. Pulver ist halt ein Geschmacksträger, ne? Und dadurch, ne?
Ah.
Ja. Also bei uns ganz klar im Laden, Prinzip von Ahimsa, falls du schon gehört hast, Gewaltfreiheit, ne? In allem, egal mit was.
Wie nochmal das Wort?
Ahimsa bedeutet, aber hast du schon
Emsa?
Gehört? Ahimsa?
Nee, gar nicht.
Ahimsa.
Ich wollte vorhin auch sagen, du bist doch auch im esoterischen Bereich mit Krishna, aber das gibt
es. Krishna, ich glaube, ich nicht esoterisch.
Nee, und dann weiß ich, man könnte spirituell als Oberbegriff machen, nach dem Motto, okay, es gibt mehr als den Körper, es gibt der Geist steht über dem Körper, aber ansonsten sind sehr viele Unterschiede.
Die Seele ist halt.
Ja.
Die Seele ist unendlich. Ja. Der Körper ist materiell.
Da kommen wir gleich nochmal hin später.
Ja.
Für die letzten 3 Stunden nachher, die wir
viereinhalb,
die wir uns dann komplett.
Der Junge muss nach Hause.
Hare Krishna widmen. Ahimsa, was bedeutet das?
Gewaltfreiheit.
Okay.
Ja. Gewaltfreiheit in einem Tattoo-Shop, siehst du da eine Problematik? Siehst du Tätowieren als Gewalt eigentlich? Oder auch wenn sie beauftragte Gewalt ist? Oder wie ist die Definition von Gewalt?
Also nee, also Gewalt ist ja erst so ein, Gewalt ist für mich eher so ein Ding, was man macht, wo dir gegenüber nicht mit einverstanden ist. Würde ich als Gewalt ansehen.
Okay.
Ohne Zustimmung. Und wenn man über Sachen, wenn man über den, sag ich mal, Konsumenten oder Kunden, wenn man sich über den stellt und dann sagt, hier, ich mach das so, wie ich das will, du musst da jetzt durch. Mhm. Und das sehe ich auch oft. Also das sehe ich oft auch, wo ich mir denke, Alter, ist das jetzt so richtig gewesen, was die Leute da gemacht haben? Oder wollte der einfach nur der Künstler da sein Portfolio auffüllen, ne? Mit sowas noch extremeren, noch krasseren, ne? So, oder ist der einfach an einem Punkt, wo der sagt, wo der Kunde kommt und sagt, ey, geil, mach. Da hatte ich ja auch oft, dass Leute zu mir gesagt haben und gesagt haben, ey, aus dem Nichts, baller mir die Fresse zu mit Scratches, ne, so, bumm, links, rechts, ruin my life, ne, das sind super viele bei mir in den Laden reingekommen, haben gesagt, ich kann mich noch erinnern, ein Dachdeckermeister, der gekommen ist, ne, so, paar Tattoos auf dem Arm und so weiter, ein bisschen was auf der, so eine Eule auf der Brust. Und dann hat er gesagt, komm, ich will beide Seiten komplett zugescratcht, bis auf die Nase, bis in die Nase rein. Leg los, ne? Alles vorbei. Und
hast du es gemacht?
Klar. Warum denn nicht? Also,
er wollte es doch. Du brauchst die Erlaubnis und die Einladung. Du selber würdest nicht sagen, wollen wir nicht mal ein bisschen hier Scratches reinmachen?
Also, es gibt schon, also ich finde, man erkennt schon schnell einen Schlag Mensch, der sagt, das ist es. Geil, lass mal.
Wo du einen Vorschlag machen kannst, sozusagen.
Nö, die kommen schon aus freien Stücken zu mir, weil sie genau wissen, was die erwartet und deswegen sind sie auch da und dahingehend liefere ich dann einfach ab. Ne? Also es ist schon so, ne? Und mittlerweile hat sich das aber auch, ne, so auch in eine Richtung entwickelt, dass Gesichtstattoos ja auch nichts mehr Wildes sind. Ne? Also auch.
Also ist es krasser geworden?
Aber definitiv. Ach so, okay. Also es ist so von.
Ja, weil wir jetzt vorhin gesagt haben, es gibt keine Freaks mehr, dann hätte ich jetzt gedacht, dann gibt es vielleicht auch nicht mehr gängerische Tätowierungen.
Was gibt's denn noch für Grenzen beim Tätowieren? Was gibt's denn noch? Das ist doch schon lange. Also ich hatte letztens hatten wir wieder einen. Der Horigen aus Osaka, der war wieder bei uns zu Gast. Der kommt, also ist ein ganz witziger Typ, der kommt alle paar Jahre, kommt der einfach bei uns in den Laden rein und macht einen Guest-Spot. Und hat immer was zu
tun. Kündigt sich
kein Witz. Doch, der kündigt sich 3-4 Tage vorher an und kommt.
Ach, 3-4 Tage?
3-4 Tage vorher sagt er, ich bin jetzt in Berlin oder ich bin gerade in Dortmund. Der kommt immer zur Dortmund-Tattoo-Convention. Und danach setzt er sich einfach in Zug, ist bei uns ein paar Tage und macht von da aus nach Amsterdam und dann oder nach Rotterdam und macht von Rotterdam wieder nach Hause. Und der kommt immer zu uns und dann steht da so ein Oldschool Japanese, der irgendwie an über 40 ist, aber immer noch aussieht wie so Mitte 20 mit grauen Haaren. Oldschool, raucht wie ein Schlot, wirklich zieht so eine Kippe in 15 Sekunden weg und ballert dir die boldesten traditional Japanese Geschichten da den Leuten hinterher, macht dann hier Tabori noch drauf, ne? Hat gar keinen Bock mehr auf Maschine, macht nur noch Tabori und so Geschichten. Hardcore, also wirklich alles Freihand. Wahnsinn, also denke ich jedes Mal, dann weiß ich noch, war in Dortmund damals bei uns, in dem Studio, wo ich noch gearbeitet habe, lange, bevor wir nach London ausgewandert sind. Und da war der das allererste Mal da. Da hat er auch Gas gegeben. Und da weiß ich, dass er seinen Meister angerufen hat in Japan und hat gesagt, hier, ich bin hier in Deutschland, die wollen irgendwie alle ihre Gesichter tätowiert haben, die wollen die Hände tätowiert haben. Und da hat der Meister gesagt, ist mir doch scheißegal, das ist nicht in Japan, darfst du es nicht. Da mach, was du willst.
Achso, er wollte fragen, ob das in Ordnung geht.
Na, aber was ich auch nicht wusste, dass es in ganz vielen asiatischen Ländern so ist, dass egal, wo du auf der Welt bist als Artist, dass dein Meister, der dich ausbildet oder das Studio, in dem du arbeitest, 50% von allem kassiert, was du im Ausland machst. Das ist kein Witz. Das ist gang und gäbe. Und das gehört auch zum guten Ton. Ne, das ist auch,
das immer, der tätowiert in Berlin,
rechnet das alles genau ab und bringt dann seinen Meister, die Hälfte von allem, was er macht, bringt er ihm zurück.
Nach dem Motto, hätte ich es dir nicht gezeigt, hättest du es nicht machen können.
Das ist für die nicht, dass die sagen, dieses für die, das gehört dazu. Das ist für die ein guter Ton. Das ist einfach für die, ja, das hat der genauso, der, ne?
Stellt vor allen Dingen auch sicher, dass das nicht wie hier dann so ist, dass wenn du nicht im Laden tätowierst, sondern woanders, dann dir das selber einstecken kannst.
Ja. Es ist, was ich auch bei meiner Ausbildung, es ist immer so eine, man bezahlt die Ausbildung nicht richtig und das wechselt schnell in, ich bezahle hier meinen Platz und dann vergisst man, Moment mal, ich habe eigentlich eine kostenlose Ausbildung bekommen und zahle jetzt nur Prozente für den Laden und die gehen auf Nummer sicher und sagen, du zahlst immer.
Weißt du, wie sich es jetzt entwickelt hat, wenn man sich das anguckt, das ist ja, überlegt mal, wann sich die Situation geändert hat, dass es auch immer Tattoo-Schulen gab. Die ersten Tattoo-Schulen, die kamen, die wurden vernichtet. Jetzt ist es gang und gäbe, dass jeder ausbildet, jeder bildet aus. Dann kommt Summe X, das sind meistens so im Schnitt 3.000 Euro. Die Leute sind Apprentices von den Leuten. Ne? Alle kassieren und dann haben die eine Erwartungshaltung. Und das ist was sich geändert hat. Die Leute erwarten, okay.
Welche Leute jetzt nochmal? Ich habe den Faden.
Der Lehrling, also ne.
Der jetzt in die Tattoo-Schule, der die drei Scheine hinlegt.
Der die drei Scheine hinlegt. Quereinsteiger ist, würde ich mal sagen, und dann einfach sagt, so, ich will mir das noch, ne, das ist im Endeffekt, ob du jetzt eine Yoga-Ausbildung machst oder Tattoo-Ausbildung.
Ah ja, guter Vergleich, genau, mache ich.
Ist so eine Geschichte und dann stehen die meisten aber da und denken sich so, wo fange ich denn jetzt an, ne, wenn ich jetzt ein paar Monate da mir die Basics angeguckt habe von Tätowieren und so ein bisschen was auf Kunsthaut gemacht habe, dann stehen die auf einmal da und denken sich so, ja, fuck, was mache ich denn jetzt? Hab keinen Kundenstamm, habe keine, in dem Sinne, Persönlichkeit.
Bin drei Scheine los
und dann hast du eine Erwartungshaltung. Ne? Mhm. Dann hast du eine ganz klare Erwartungshaltung, weil du musst ja das Geld wieder reinkriegen. Und das hat sich auch geändert, ne? Diese Selbstlosigkeit, dass man sagt, ey, mir scheißegal, ich arbeite hier bis zum Umfallen, irgendeiner wird es mir schon beibringen und ich guck schon, in, ich mach das schon. So, das hat sich auch geändert, weil Leute sind...
Aber das wird ja suggeriert, glaube ich, auch von der Tattoo-Schule nach dem Motto, zahl drei Scheine, dann bringen wir dir das
dann
bei.
Und dann...
Wir sagen nicht, dann, dass du dann...
Ist aber ist ein schönes Schneeballsystem.
Ja.
Es ist ja ähnlich wie bei Yoga, ist jetzt im Vergleich, da wird ja auch, kriegst du die Ausbildung zum Geizen, aber es heißt jetzt nicht, dass du dann Kunden haben wirst
natürlich
oder nicht. In einem Studio arbeiten, sondern
natürlich
du hast die Ausbildung, das war's.
Genau, du hast die Ausbildung, du hast vielleicht den Schein dafür und das ist im Vergleich zu Yoga, kriegst du ja wenigstens noch einen Schein, wo irgendwie draufsteht, du bist zertifizierte Schieß-mich-tot-Lehrerin, ne, so, und kannst das und das unterrichten. Umgedreht, beim Tätowieren ist es so, ja, die und die Person hat mich ausgebildet, fragt, wer soll das sein?
Kenn Na gut, ich wenn nicht. Du so eine Academy bist, dann kriegst du auch so einen
bestimmten,
ja,
so gerahmten Ranken.
Cool, ja, schön. Da hast, du vielleicht, wenn du Glück hast, ist das noch in so Gold gedruckt, genau, oder so, ne, mit so einem schönen Stempel. Aber der Witz an der Sache ist ja, ne, dann steht da drüber, da steht ja nicht mehr irgendwie, das ist ja ein Unterschied, ne, wenn du sagst, ich bin der Lehrling von Philipp Bleu.
Von Philipp Bleu.
Das sagt dir, wow. Oder das weiß man dann. Da weißt du, was ich meine. Oder zum Beispiel.
Aber das weiß man dann auch.
Güllet.
Ja.
Ich glaube, Geili Güllet wird da, glaube ich, ausgesprochen.
Ja, ist richtig.
Der hat ja auch den einen Lehrling, auch so einen Franzosen. Ich weiß nicht,
stimmt, da habe ich jetzt übelst lange Lehre.
Wahnsinn, wahnsinnig geile Sachen. Aber wahnsinnig geil. Und da siehst du, da brauchst du nicht drüber nachfragen. Du siehst das und denkst dir.
Ja, ich wollte gerade sagen, da weiß man ja, dass das Lehrlinge von XY
sind. Genau, und das hat sich geändert. Geändert im Sinne, und da sind wir wieder bei Qualität, Quantität, von das ist der und der von dem. Ne? Und da muss man wirklich gucken, da setzt sich am Ende dann doch schon die Qualität durch und die Quantität geht dann durch Sieb.
Hast du da die Kontakte? Weil ich weiß jetzt nicht, wo Tattoo-Schulen.
Also ist das aus dem Netz? Nee, kann man mittlerweile durch Berlin fahren und kannst dann zum Beispiel die Frankfurter vorne Richtung Karl-Marx-Allee.
Ach,
da sind diese ukrainischen Großstudios, wo du irgendwie Tattoo-Lehre, Tattoos ab 80 Euro, Piercings ab 20 Euro, diese ganze Scheiße. Und muss man ja leider sagen, entschuldigt mein Fluchen, aber es ist ja wirklich so, dass wirklich ein Scam ist, dass du sagst, okay, wisst ihr was, ihr lasst euch ausbilden, dann tätowiert ihr 2-3 Jahre und dann könnt ihr auch wieder ausbilden, aber alles in unserem Namen. Und dann kassieren wir noch mit und das ist wirklich...
Das ist ein Schneeballsystem.
Ja, es ist ein Schneeball-Ekelsystem und das setzt sich zum Glück ja auch nicht durch. Ne, das ist ja, die Leute werden ja keine Ahnung, die gehen ja dann trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, machen dann vielleicht am Ende doch wieder einen Heilerziehungsflieger oder so, weil sie dann irgendwie gemerkt haben, dass sie mit ihrem Handpoke, Feinlein, whatever nicht weiterkommen. Ne, das ist ja.
Wir müssen noch mal einmal zurück. Du warst eigentlich, bevor du von dem Japaner erzählt hast, hast du erzählt von den Tätowierungen, die krasser werden. Also sie werden krasser. Obwohl die Freaks weniger werden, werden die Tätowierungen krasser.
Weil du mit nichts mehr schocken kannst. Du kannst heutzutage mit nichts mehr schocken. Also egal, was du machst, es gab alles schon gefühlt. Es gibt alles auch irgendwie besser. Es gibt alles auch irgendwie extremer. Und irgendeiner hat es auch schon mal ähnlich so gemacht. Also mit was
Aber ist das nicht eine Blase? Also man schockt ja draußen immer noch mit dem Eyeball-Tattoo.
Ja, in Berlin schockst du doch nicht mehr mit einem Eyeball-Tattoo. Ja. Wenn der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nach... Kanton Bern oder so in die Schweiz oder irgendwo da runter nach Konstanz oder so, ja, dann vielleicht, ne, aber das ist halt, das will man dann vielleicht auch, ne, gibt ja auch viele Leute, die sagen, boah, ich habe richtig Bock, mich über meinen Körper auszudrücken und richtig hier, ne, so ein bisschen freakmäßig mich zu zeigen und so, was ja auch völlig in Ordnung ist, ne, so, und dann, das ist vielleicht so, dass die Leute das.
Aber zu dem, was du früher tätowiert hast, wird es jetzt krasser.
Ich habe das Gefühl, dass es sich verlagert. Also ich finde so krass, finde ich manchmal, wenn einer sich zum Beispiel am Strand auszieht und wenn man einen totalen Bodysuit, ne, und dann ziehen sich andere aus, die haben Hals, Hände, Unterarme und Kopf.
Ja.
Und vielleicht, wenn du Glück hast, noch Füße. Ja, und dann das ist so, da gibt's aber genug Memes zu, ne? Also dass ich das so, dass wir an dem Punkt da sind.
Aber wenn ich jetzt gehört habe, dass es mit Absicht trashig oder wie meine Tochter sagt, Metaebene ist, dann ist es ja
mit Absicht Metaebene, sagt sie?
Mit den, ja, das nimmt das nimmt man nicht so ernst, das ist Metaebene. Ach so. Wenn ich immer sage, ja, das aber ist doch hässlich oder ist doch 90er. Naja, Papa, das ist, und so kommt immer die, kannst ja nicht genau beschreiben, aber sie fühlt es halt.
Du bist halt ein alter weißer Cis-Mann, der die Welt nicht mehr versteht. Genau. An dem Punkt kommst du. So,
und aber dann, da wollte dieses Hals und Hände am Ende, so dieses ist ja, es ist ja mit Absicht so, dass man sich dann gleich die Pfoten macht und die Fresse, weil es halt ein bisschen trashig aussieht. Es soll trashig aussehen, es soll.
Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst, das ist schon wieder mit Absicht. Ich verkleide mich als jemand, über den man früher gelacht hat, weil er nichts hatte, außer die Hände und den Hals. Ja.
Nee, so würde ich es gar nicht das sehen, oder? Ich auch nicht. Nee, das würde ich nicht so sehen.
Weiß es nicht.
Also ich bin immer noch, ja, jeder Mensch ist individuell und kann genau machen, was er möchte, ja, im Endeffekt. Wenn einer zu mir kommt und sagt, ey, ich möchte, also hatte ich auch schon, dass Leute, einer, der hat sein allererstes Tattoo von mir, der hat zwei X auf die Hand gekriegt. Der hat zwei richtig fette, riesen schwarze X von mir auf die Hand bekommen.
Da willst du keinen Lebenslauf vorher haben und gucken, wie er Rente eingezahlt hat, sondern
der hat mir, der Witz daran ist, der hat mir davon erzählt, dass er eine, dass er ein halbes Jahr, bevor das mit diesen Extinction Rebellion, die sich alle auf die Straße geklebt haben, da hat er mir davon, von dem Konzept davon erzählt. Ein halbes Jahr, bevor das publik war, hat er gesagt, ey, ich lasse mir zwei fette X auf die Hand machen und wir üben gerade die ganze Zeit irgendwo in Norddeutschland, wir testen gerade, wie wir das machen und wir haben so Strategien und wir kleben uns auf die Autobahn. Und ich war so, what? So, ne, also war so für mich so völlig, und da war ich aber so, geil, radikal, fand ich geil, ne, passt doch auch mit einem Tattoo und so. Und der hat dann richtig so ein geiles Bild gemacht so mit mir und habe gesagt, mein Gesicht darf nicht mit drauf, ne, und so bla bla bla. Und dann irgendwann so ein Jahr später hat er mir so diesen Link geschickt und hat gesagt, es ist gut verheilt. Und da war das nur so, haben sie hast du nicht gesehen, irgendwo so eine Hauptautobahn haben sie blockiert und er hat so ein geiles Bild geschickt, wie so seine Hände auf dem Asphalt geklebt haben.
Ja, das habe ich auch gleich überlegt.
Wie die Bullen ihn da so runter mit irgendwelchen Lösungsmitteln geklebt haben. Ich habe einfach nur meine Hände gesehen, habe so gedacht, geil, müssen wir nicht nachstechen. So, ne? Das war total geil. Ich fand es total geil. Und sowas mag ich, ne, so Leute, die dann so völlig, ja, geile Typen sind einfach. Und das habe ich glücklicherweise viel. Ich habe wenig Leute, die zu mir kommen und sagen, boah.
Ich wollte gerade sagen, du ziehst ja auch nur eine bestimmte Typus Leute an, ne? Mit dem, was du machst.
Ich habe schon sehr individuelle Menschen, ja, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nicht so die Person, die sagt, oh, das habe ich bei TikTok oder das habe ich bei Instagram oder bei Pinterest, whatever, irgendwelchen Quellen gesehen, habe gesagt, das gefällt mir, das möchte ich auch so haben, ne? Wie zum Beispiel ein Arschgeweih, wo ich sagen, oh, das sieht im Club bestimmt ganz schick aus, wenn ich da hinten irgendwie so ein Dings habe, ne? Wenn das so in meinem Top von Ed Hardy, ist Ed Hardy? Wenn das hinten rausblinzelt.
Ist noch wieder angesagt.
Wieder angesagt, aber anders.
Ja, anders.
Ach so, Ed Hardy, ja.
Und mit Stress. Aber das gab es damals auch schon, glaube ich.
$100 hat Ed Hardy bekommen, ne, für diese Flash Sheets. Ja, wusstet ihr die Geschichte?
Ja.
Der hat irgendwie 6 oder 7 komplette Flash Sheets abgegeben für $100 und hat alle.
Oh, Christian, egal. Aber er meinte, in einem Interview meinte er mal, ich habe mir dafür ein Eigentumshaus. Also das Haus wurde finanziert und das war es mir wert.
Mit $100? Also ja.
Ich hätte dann nochmal später was bekommen.
Oder im Karton. Vielleicht wohnt er im Karton und ist Minimalist geworden.
Können wir den mal einladen?
Ach, den Christina, das ist wie Ozzy Osbourne. Der macht noch ein Konzert und das Feierabend. Rest in peace. Aber geil, dass er noch so eine fette Show gemacht hat, ne, bevor er da. Und auch sich hingestellt und gesagt hat, ich werde sterben.
Das ist eine Nummer. Den Auftritt, das muss man erstmal schaffen.
Was wird er denn jetzt im zweiten? Weiß man eigentlich, in welcher Reinkarnationsstufe man ist?
Kommt drauf an, mit welcher Philosophie du an die Sache rangehst, aber im Endeffekt bei uns wird gesagt, wenn du.
Bei euch, der Begriff ist Krishna.
Also ich verehre Krishna als höchste Persönlichkeit Gottes. Das ist so für mich der Ansprechpartner im Endeffekt, würde ich sagen.
Und die Gemeinschaft heißt Krishna. Nee.
Wir nennen uns Vaishnavas. Wir sind Vaishnavas.
Ah, siehst du, den Begriff ist, der ist neu.
Der Vaishnava.
Vaishnava.
Ja, Vaishnava, ja. Oh, genau. Und da ist es so, wenn du zum Beispiel Fleisch isst, es gibt insgesamt, oh, jetzt sind wir aber hart eingestiegen.
Ja, vor allem, wollen
wir das gleich nochmal ansprechen und erstmal eine Überleitung machen? Ansonsten knallen wir ja da jetzt voll rein. Da kommen wir ja gar nicht mehr raus.
Meinst du?
Ja, das wird jetzt.
Okay, wir waren bei Ozzy Osbourne und der stirbt.
Der stirbt, Reinkarnation. Also okay, bei dir wird es komplizierter. Das kann man nicht so einfach beantworten.
Differenziert würde man sagen, er würde als Tier wiedergeboren werden.
Ah ja, weil er nicht so...
Drogen, Sex, Alkohol, Fleisch.
Fällst in eine andere Kaste.
Fällst du in eine niedere Kaste auf jeden Fall, würde man sagen.
Kaste sagt man aber nicht.
Das ist Kaste kann man sagen. Es sind immer noch Kastensysteme. Ne? Also das ist bei vielen so, auch wenn, ja.
Okay, dann.
Aber wo wollt ihr dann jetzt hin?
Nee, ich habe hier noch
andere schöne Fragen. Ach so, ach so.
Die einen, wir haben ja bisher erst eine einzige Frage.
Ach so.
Braucht wenn du ein Gemälde wärst, wie würde es aussehen?
Lieber Philipp. Vor allen Dingen.
Lieber Philipp.
Kann ich dir sagen, gibt es doch diese Farbe, also ich würde glaube gar kein Gemälde nehmen, ich würde mir diese Farbe, dieses Pantone? Weißt du, diese Pantone, die auch lange Zeit als, da gibt es doch nur einen einzigen Künstler, der diese Farbe verwenden darf. Ist das dieses Schwarz, dieses schwärzeste Schwarz der Welt? Diese höchste Pigmentierung, kennt ihr das?
Nee.
Da gibt es einen Künstler, der hat nur die Rechte dazu, dieses, muss mal jemand googeln, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich meine, es heißt Pantone.
Aber ein Maler?
Das ist ein Künstler, der sich aber im Endeffekt nur schwarze Kreise oder schwarze Dinger malt. So, musst du mal googeln, wie das heißt. Ich habe das nur irgendwie beiläufig. Guck mal, ob das Pantone ist, dieses schwärzeste Schwarz, was es gibt.
Pantone.
Nee, Pantone. Ich glaube, es heißt so, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das so ein Schwarz, wenn du es auf den Boden legst, denkst du, du kannst runtergucken. Also es ist wirklich so, es ist...
Pantone?
Farbe. Gib mal schwärzestes Schwarz. Das Schwarz, also...
Nee, Sebastian, das kann
komm, lass doch mal den alten weißen Cis-Mann vom Tablet weg.
Das ist ja, ich komme hier, aber ich brauche halt aber noch 30 Minuten dafür.
Die haben
wir nicht. Ach, guck mal hier reinhaken. Das zeigt sogar was an. Bei mir waren 5 Schreibfehler drin.
Und die Farbe heißt, genau, guck mal, wie die Farbe heißt. Das ist
doch, das habe ich letztens gesehen.
Vantablack. Ist eine Substanz aus gerichteten Kohlenstoff-Nanoröhren, die extrem wenig einfallsreich reflektiert und dadurch so tief schwarz.
Das ist der Wahnsinn. Also ist der Wahnsinn.
Also du wärst sowas egal was in
Vantablack. Ja, ich glaube ich. Das ist geil, weil das ist nichts. Das ist einfach, das ist nichts.
Ach, dem Foto sieht es so aus, wenn da ein Loch rausgeschnitten
ist. Das sieht aus, als wärst du wirklich einfach ein Loch. Und es gibt wohl einen Künstler, der das benutzen darf. Wenn das noch so ist, kann ich natürlich auch
gerne. Der britische Künstler Anish Kapoor besitzt die exklusiven Nutzungsrechte für Vantablack in der Kunst.
Sag mal, der war ja clever.
Ist ja krass.
Das ist krass, ne?
Sich das gleich sehen.
Aber du musst, wenn du das siehst, das kannst du ja gar nicht darstellen, ne? Also wenn du das siehst, das ist schon Wahnsinn. Das sieht wirklich aus, als hättest du einfach nur, als wäre da nichts. Als würdest
also ein schwarzes Loch.
Als würdest du in ein schwarzes Loch gehen. Wahnsinn.
Hast du schon mal gesehen?
Nee.
Noch nie.
Zack, aber alles Licht verschluckt.
Alles Licht. Das ist wirklich super interessant. Es ist kein.
Ja. Aber schön, dass du diese Frage so schön beantwortest.
Ja, gerne. Besten Wissen und Gewissen, sagen wir.
Ich feiere den Kontrast bei dir. Krishna in der Optik, in der Darstellung, quietsche knallbunt und du knalle schwarz.
Muss man auch so oder so sehen, weil es gibt mehrere Formen von Krishna. Und ein Krishna zum Beispiel, es gibt der schwarz. Gibt's auch. Der ist quasi wie das Universum. Ja, genau so, schwarz.
Ich meinte jetzt eher so wie sich das darstellt, wie die Altare aussehen, wie die Illustrationen aussehen, ist halt alles sehr, sehr, sehr farbenfroh. Hm. Aber es gibt einen, der von der Hautfarbe schwarz dargestellt wird und der symbolisiert eines. Okay.
Jetzt bist du schon wieder da drin. Jetzt beruhigen Sie sich mal. Wir machen erstmal weiter. Ja. Hat er was aus seinem Auftreten beim ersten Podcast aus den Gesprächen gelernt?
Da hätte ich jetzt gern ein bisschen konkreter. Was?
Ja, wahrscheinlich im Sinne von, oder wie du das im Rückblick bewertest.
Ja, also das würde ich, glaube ich, da war ich 5 Jahre jünger, gefühlt. Also sowohl vom Geist als auch vom Körper, als auch von allem, ne? Also da war ich 5 Jahre zurück. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also es ist wirklich so, in den 5 Jahren bin ich gealtert.
Du bist ja auch 2-mal Vater geworden.
Ja, zum dritten Mal jetzt Vater, ne? Also ich habe noch.
Ach ja.
Ja. Ja. Also ist jetzt
mein hast du davon noch gesagt, wenn man, hast du es mir oft gesagt, man ist entweder älter geworden oder man ist älter mit Kindern geworden. Und wenn man Kinder hat,
Punkt, ist man kann alt werden, genau, man kann alt werden oder Kinder lassen einen nochmal anderes Glück erfahren auf jeden Fall. Also ein tieferer, ne? Also eine andere Stufe, würde ich fast sagen. Ne? Sebastian weiß das.
Ich habe keine Kinder. Sorry.
Ja, das sind Sachen, muss
ich
man.
Ich werde die Stufe nicht erreichen.
Im nächsten Leben vielleicht, weiß man ja nicht. Vielleicht hattest du auch in deinem vorherigen Leben 20 Kinder, das weiß auch keiner.
Stimmt.
Ne, das weiß man ja alles nicht. Dass du ja jetzt sagst, okay, dieses Leben ruhe ich mich mal aus. Ne, das kann ja alles sein, das weiß man ja nicht.
Wir nähern uns wieder. Ja, okay, versuch.
Okay, aber du
wird magnetisch alles in die Richtung
also
gezogen.
Also das ist, was du dazu zu sagen hast. Das hast du aus dem damals.
Ja, also ich würde viele Sachen nicht mehr so sagen wie jetzt schon, allein nicht mehr so fluchend und so hektisch. Das ist, glaube ich, auch.
Ach, stimmt, Leuten. Das ist neu.
Das ist ja, das ist Ashwagandha, Ashwagandha sei Dank. Und die Erkenntnis, dass ich ein ganz starkes ADHS habe, ist, glaube ich, da auch extrem. Ne, und
wieder einer im Club.
Nimmst du Ashwagandha?
Ja.
Als Kapseln?
Ja, von Govindas.
Was macht das?
Ich nehme es auch.
Ich glaube, der Dopamin-Kick, den man ständig hat, dieses ständige, oh, da, 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 dieses Zwischenreden, ba, 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 bam, und dann Leuten im Endeffekt so schon wissen, was der Gegenüber eigentlich sagen will und darauf schon reagiert und darauf schon über drei Sachen weitergedacht, als der vor dir sitzt. Und daraus auch wieder so eine gewisse Ego, dass man sagt, okay, ja, und so, und ich weiß doch eh, was du von mir willst. Mhm. Und da kann ich ja schon lange drauf reagieren.
Aber es ist auch ein Skill.
Tüsen-Skill, also zum Beispiel, wo ich jetzt in London war, die 4 Tage, ne, wo wir da irgendwie, wo ich ohne Family mal war mit einem Kollegen, also der hat versucht, 10 Minuten sich im Hotel auszuruhen, und weil der fertig war, und wir haben da am Tag 25.000 Schritte gemacht, ne, also das war, tut mir leid, Christoph, du arme Sau. Deswegen hat er auch die Frage, kannst du nochmal schreiben hier, was er geschrieben hat?
Ach, das war Christoph,
genau.
Sag ihm, Philipp, mir geht's gar nicht gut.
Ja. Shoutout.
Aber das, so würde ich das nämlich, die Treffen, die ich sonst habe und auch das erste Interview, das ist ein Wirbelsturm. Man weiß immer, das kommt das nächste
Thema. Da hatte ich aber auch gefühlt, was zu erzählen. Da war eine Menge, da lag mir eine Menge auf der Brust, die raus musste. Ne?
Ja, und jetzt ist eine gewisse, jedenfalls heute, eine gewisse Ruhe da.
Ja.
Das ist anders.
Ja, ist schön.
Also, das ist für mich besser.
Ob das ist so, für mich fand das fand ich letztes Mal auch gut.
Ja.
Aber ich mag es ja auch, wenn es.
Ja.
Warum einfach nur schwarz?
Was?
Warum einfach
Ach,
nur
komm,
schwarz?
Ach komm, ja.
Gut. Was hat sich allgemein verändert in der Hinsicht der qualitativen Entwicklung vom Tätowieren? Das haben wir vorhin gar nicht beantwortet. Geredet,
ja.
Dann können wir nur noch einsteigen in die Thematik.
Na, eine es Frage?
Nur noch,
ach so, ja.
Nee.
Warum so spirituell?
Also ich sag mal alle zusammen. Warum erst absoluter Religionshasser und jetzt Buddhismus und spirituell?
Also Buddhismus ist nicht. Sind halt die Lehren von der Veden, die älter sind als die meisten Religionen. Und die Thematik kam bei mir, dass es losging also speziell Krishna-Bewusstsein war so eine Sache, das wird auch immer wieder gesagt, dass Krishna kommt zu dir und du kommst zu Krishna. Also du kommst zu Krishna, er findet dich, du suchst ihn oder er kommt zu dir. Ne, also das war bei mir so. Und bei mir war es so, mit 13 hatte ich einen Schulkumpel. Wir saßen in Weimar, wo ich gebürtig herkomme. Wir saßen auf dem Theaterplatz, geskatet, Bier gesoffen, gekifft, whatever. Und dann kam auf einmal hier in Orange ein paar Krishnas vorbei, haben Bücher verteilt. Ne? Wir uns natürlich immer drüber lustig gemacht und so weiter. Dann irgendwann ein Kollege von mir ein Buch von denen gekauft, hat gesagt, ey, interessiert mich. Hat sich vorher irgendwie voll angefangen, hat schon immer gesagt, ey, Reinkarnation. Ne? Deswegen war ich irgendwie mit 13, wusste ich schon, was Reinkarnation bedeutet. Weil mir das mit 13 hat er mir das erklärt. Und dann ist der irgendwie, hat er sich alle Bücher, alles, was er von denen gekriegt hat, die waren immer mal da, er hat sich das nächste Buch durchgelesen und so weiter. Und dann ist er mit, kurz bevor 18 ist er nach Leipzig in Tempel eingezogen dort. Und dann haben wir den ewig nicht gesehen. Dann kam der wieder, kopfrasiert hinten, so einen kleinen Bibbutz und orangene Klamotten, Zölibat, völliges Programm, ne, hat erzählt, Buchverteiler gewesen, ist dann durch die Städte gelaufen, hat Bücher verteilt und hat allen Leuten gesagt, ja, ihr müsst das und das machen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich obdachlos war, das eine Jahr, war er immer da und hat mir auf der Straße, hat mich, also ne, ich habe ihn immer mal getroffen und er hat zu mir gesagt, komm bei mir vorbei, ich koch, ne, ich koche Prasad. Ich so, war mir scheißegal, was das war, ne, ich habe gesagt, komm, geh damit hin, ne, so die meisten sind dann halt auch irgendwie, haben so viele vom Staat gelebt im Endeffekt, ne, die haben dann alle von irgendwie gefühlt alle arbeitslos, damit die halt ihre Religion oder ihren Krishna-Bewusstsein, ihrer Spiritualität nachgehen können und dann nicht irgendwie gestresst sind. Er hatte nebenbei seine erste Stickmaschine geholt. Das war 2010, 2011, 12, irgendwie so die Dreher. Und hatte dann so eine Stickmaschine und was nicht alles. Und genau, und dann war ich immer da, habe bei ihm gegessen und hat aber gesagt, ja, bevor du isst, hat mir das alles in die Schale gemacht, du darfst auch noch nicht essen, wir müssen das erst an Gott opfern. Ich sag, was? So, und dann hat er da so ein, irgendwie ziemlich kitschig, hat er so mit Kunstblumen, wie so in seinem Wohnzimmer, hat er so einen Vorhang zur Seite gemacht und da standen 2, 3 Püppchen. ne, so, und dann mit einer Flöte. Ich konnte das im Nachhinein, habe ich das gar nicht mehr so richtig realisiert, was er da hat. Auf jeden Fall wusste ich, der hat irgendwelche kleinen Püppchen und den gibt er einen kleinen Silberschein, gibt er den erstes Essen. Da müssen wir 10 Minuten warten, hat er mit einer kleinen Glocke, hat er da so rumgebimmelt, hat irgendwas erzählt. Ich saß da, ich dachte, Alter, ich habe Hunger. Und da war ich erstmal total entsetzt, habe gedacht, ey, warum schmeißen wir jetzt das Essen weg? Ne, weil ich gedacht habe, ja, wie die Puppen essen. Das war für mich total irgendwie so total unverständlich. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, nach 10 Minuten warten oder 5 Minuten warten, okay, es ist jetzt an Gott geopfert, können wir jetzt essen. Das ist spiritueller Fortschritt für dich. Das hilft dir, hat er gesagt. Ne? Ich dachte, mir war es völlig egal. Ich bin einmal die Woche bei dem gewesen, habe bei dem gegessen, duschen, whatever. Und habe dann gemerkt, also habe das nie gemerkt, hatte aber immer, selbst mit 3 Kreuze und allem, was ich gemacht habe, alles, was ich mit Stickarbeiten hatte, hatte er gemacht. Mhm. Das heißt, ich hatte seit diesem Zeitpunkt, auch wo ich dann mein Business schon hatte, hatte ich Kontakt mit ihm. Mhm. Mhm. Wollte kurz was machen?
Ja? Nee, mach weiter.
Und genau, hatte seit diesem Zeitpunkt an, hatte ich durchgehend Kontakt mit ihm. Und ich habe ihn zum Beispiel immer mal gefragt, gib mir mal ein Buch, wo so ein paar geile Illustrationen drin sind. Vielleicht kann man das irgendwie fürs Tätowieren oder für Designs mit, ne, reinklatschen und so. Und er hat nie mich in irgendeiner Weise irgendwie dazu gesagt, oh, mach mal so und so oder lies mal das oder das.
Das ist ja das Vorurteil, dass die sehr bekehrend sind und nicht schon mal zulassen und genau, dich reinziehen wollen. Genau, weil
ihm war das egal. Mhm. Ihm war das völlig egal. Er hat da sein Ding gemacht, schon immer. Und für mich war das eine völlige Selbstverständlichkeit. Er hat zum Beispiel auch für McDonald's die ganzen Shirts da gemacht. Alle McDonald's in Thüringen hat er die Logos drauf
gestickt. Ach, mit deiner Stickerei.
Mit seiner Stickerei, ja. Weil der einfach damit Geld verdient hat. Genauso war ich ein Kunde für ihn. Zu mich hatte zum Beispiel alle Heavy Blackwork, Dumo Blackwork, All Gods Are Bastards, alle Aufnäher hat er gemacht. Alles. Also das heißt, ich hatte seit diesem Zeitpunkt an immer den Kontakt zu ihm. Und dann ging es los, dass ich dann irgendwie die T-Shirts rausgehauen habe, immer extremer. Ne, Ruin Your Life.
Wo du jetzt schon in Berlin warst auch schon?
Ne? Ja. Auch Münster, ah, ja. Auch davor. Es war so seitdem, eigentlich war ja immer sehr alles ziemlich edgy gehalten, was ich versucht habe zu machen, auch so mit den Logos, das war ja nie irgendwie ein schönes Design, das war ja immer so ein Rip-Off-Design von irgendwas, war ein Rip-Off-Design von New Balance, war ein Rip-Off-Design von North Face, einfach nur irgendwas Catchy-mäßiges, weil es die Leute irgendwie abholen sollte. Das war ja immer so ein bisschen, also illustrationsmäßig war das immer bei mir so ein bisschen Punkt, dass ich das immer ein bisschen knalliger haben wollte. Und genauso wusste ich dann auch, okay, ich mache zum Beispiel so ein All Gods Are Bastards oder hole die Leute ab, indem ich da irgendwie eine brennende Kirche habe. Weil das Konstrukt Kirche und diese als Institution, muss man das sehen, hat mich nie abgeholt. Also es hat bis heute nicht, holt mich das nicht ab. Das ist so, du gehst da hin, du bezahlst da Geld, alle müssen leise sein, einer redet. Das ist irgendwie kein Miteinander und das ist auch sehr vorteils, ne? Und es ist halt auch viel Missbrauch. Und das muss man einfach sagen, das ist bis heute so. Und in den meisten Religionen, Institutionen ist es einfach ein reiner Missbrauch. Mhm. Und das ist ein Fakt. Ne? Also es ist so, die Leute wollen meistens dein Geld, die meisten wollen...
Entschuldigung, ja, machen wir weiter.
Und das war damals diese Kritik, die du meintest mit diesen Shirts.
Ja, und auch so eine gewisse...
Und ich glaube, das ist für die Leute, wenn die dich kennen, diese Frage, wie kommt man von ich hasse...
Ein Extrem aufs Nächste.
Wie hasse ich alle Religion und bin jetzt bei Krishna? Das habe ich schon mal rausgehört.
Genau, das ist der Punkt, wie man von einem zum anderen kommt. Bei mir war es wirklich so, dass ich dann gesagt habe, es ging dann los und mit dem ganzen Konflikt, was heißt Konflikt, Genozid, zwischen Israel und Palästina. Mhm. Das ging los, dass ich dann irgendwie so suchtmäßig mir das irgendwie reingezogen habe und dann Telegram-Gruppen mir angeguckt. Weiß ich, kann dir nicht mal sagen, ob das aus Sensationsgeilheit war oder einfach nur, um mir aus meinem schönen Umfeld, in dem ich lebe, mir das Elend von anderen Menschen anzugucken. Mhm. Und dann war das so, dass ich wirklich dann irgendwie gesehen habe, wie Kinder sterben, wie Menschen sterben, wie am absoluten Endpunkt, wo ich mir dann irgendwann, wo ich vor meinem Handy saß und geheult habe und mir gedacht habe, Alter, wo sind wir denn hier? Was ist denn hier eigentlich los? Wie kann sich in so einer kurzen Zeit, wie kann sich die Erde in so eine Richtung entwickeln? Mhm. Und dann war ich fertig, ne? So, was heißt fertig? Ich war jetzt nicht so am Boot. Also, ne, man guckt sich das an und denkt so, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Irgendwie, es wird stetig, geht's bergab. Wir hatten Ukraine-Krieg, wir hatten davor Corona und man hat sich echt jedes Jahr gedacht, Alter, es wird ja immer schlimmer, es wird ja immer schlimmer. Und auf einmal hatte ich einen Kunden bei mir sitzen, der auch sich viel beliest, aber nicht jetzt irgendwie so in speziell irgendwo drin ist oder irgendwo, und zu mir gesagt hat, ja, das ist normal, das ist Kali Yuga. Das ist Kali Yuga. Mhm. Ich sag, was ist denn Kali Yuga? Also Name ist mir ein Begriff so, und dann habe ich das. Hab ich
Kali von der Göttin?
Nee. Oder genau. Was Kali Yuga, Kali Yuga ist das eiserne Zeitalter des Streites und der Heuchelei.
Ah, okay.
Und das ist so, das ist dieses Zeitalter, in dem wir gerade leben. Und dann habe ich angefangen, mich dazu belesen. Und
das wurde in den Veden schon vorhergesagt.
Schon vor 5000 okay. Jahren wurde das schon gesagt. Ne? Vor 3000 Jahren wurde das schon niedergeschrieben. Das ist alles, wo du dir denkst, Alter, das kann doch alles nicht wahr sein. Ne? Und es ist Stück für Stück niedergeschrieben. Und es steht schon von Anfang an, steht es so da, dass wenn dieses Kali-Yuga in Kraft tritt, dann ist es zum Beispiel so, dass der Dharma-Bulle, das Dharma ist das universale Gesetz, das ist, du kommst auf die Welt und hast dein Dharma, dem du nachgehen
dein
musst.
Weg. Mhm.
Dein Weg, den musst du nachgehen. Und das ist so, und da gibt es dann bestimmt auch bestimmte Kasten, whatever, aber das ist zum Beispiel, du kannst ein Kshatriya sein, ein Krieger, der, ne, der durch die Welt geht und sagt, nicht jetzt aufs Schlachtfeld zieht, sondern der wirklich so versucht, irgendwie Leute, dann gibt es Leute, die gehen in die brahmanische Richtung, die dann wirklich eher so sich viel belesen und versuchen darüber irgendwie Wissen zu verbreiten und so weiter. Und die Quintessenz an allem ist aber bei allem Liebe gewesen. Und das hat mich abgeholt, muss ich sagen. Und das war so ein Ding. Und wo waren wir?
Dass du dieser Wechsel, wie kommst du von diesem, es ist alles scheiße, also diesem Nihilismus oder dieser starken Kritik an dieser westlichen Gesellschaft, Höhepunkt Israel-Konflikt, und wo hat es dann.
Ich glaube, Tropfen auf dem heißen Stein kann man es
gar nicht
nennen. Das ist so ein Ding, wo man gedacht hat, okay, man kommt irgendwie in dieser Welt nicht weiter, wo entwickelt sich das denn hin? Und dann warst du zum Beispiel so, dass ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ich habe in London gearbeitet, ich habe da 6-7 Tage durchgeknüppelt, ich habe da teilweise 20 Tage am Stück durchgearbeitet, teilweise 2 Kunden am Tag, schweineviel Geld verdient, Riesenwohnung gehabt, 200 Quadratmeter Wohnung, todunglücklich. Ständig Drogen genommen, dies, das, irgendwie teure Uhren gekauft, teure Louis Vuitton-Taschen, Frau gekauft, was sie wollte, alles, Geld um mich geschmissen. Ich war todunglücklich. Mhm. Ich war todunglücklich, egal was ich gemacht habe und dieser ganze, und habe gemerkt, Alter, dieser Materialismus bringt mich nur noch weiter weg von allem, was ich eigentlich will. Mhm. Teure Hosen, teure Schuhe und so weiter, ja, cool. Und jetzt siehst du geil aus oder was? Und das war ich echt an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist es nicht. Das ist es absolut, das ist es nicht. Und dann war ich wirklich so, okay, aber was machen wir denn jetzt? Also wo gehe ich denn jetzt hin mit meinem Leben? Ne? Bin jetzt noch da, ist jetzt meine Existenz darauf beschränkt, dass ich jetzt irgendwie bis an mein Lebensende mich damit beschäftige, irgendwie Leute glücklich zu machen durch Materialismus, indem ich jetzt irgendwie sage, okay, du hast ein cooles Tattoo von mir, du hast mir die Summe X gezahlt, bist jetzt glücklich.
Mhm.
Ne? Oder ob man die Sache ein bisschen weitergeht und sich überlegt, okay, nutzt man jetzt dieses Geld, was man hat, und versucht, die Welt, in der wir leben, irgendwie in gewisser Weise ein bisschen zu verändern, beziehungsweise in einer gewissen Weise wieder in eine richtige Richtung zu machen. Und da muss man komme ich jetzt zurück auf den Dharma-Bullen. Als das Kali-Yuga in Kraft getreten wurde, gab es symbolisch zwei Bullen, die sich unterhalten haben. Und einem Bullen wurden 3 Beine abgeschlagen. Die stehen für Reinheit, mehrere Aspekte. Und das letzte Bein wurde nur angeschlagen. Und das ist symbolisch für das, was alles passiert. Und das letzte Bein symbolisiert die Barmherzigkeit. Und das hat mich total gecatcht. Dieses Bein verrottet gerade. Und dieses Bein stirbt ab. Und die Barmherzigkeit, je länger wir in diesem Kali-Yuga, oder länger, 2025, 2026, 2027, es wird immer erbarmungsloser. Mhm. Es wird immer unbarmherziger. Du siehst die Leute auf der Straße, du scheißt da drauf. Die Leute scheißen drauf. Da kommt einer komplett am Ende und, ne, und fragt dich nach einem Euro, und das ist egal, weil du hast schon 10-mal gehört, du hast heute schon 10-mal gehört, dass einer in der U-Bahn steht und dem es irgendwie auf der Straße lebt, dir ist es egal. Dir ist es egal, ob die Leute die Beine abfaulen, dir ist es alles egal geworden, denn der Egoismus und der Materialismus, der gewinnt im Kali-Yuga, und der steht im Vordergrund und der herrscht und macht und tut und will von dir nur, dass du halt wirklich. Also man nennt es, wir sagen Maya dazu. Maya ist die Illusion, die hier herrscht. Und die Illusion wird aufrechterhalten durch Sex, zum Beispiel Spielsucht, Drogen, dieses Ganze, was uns vom Eigentlichen abhält. Und das kommen wir immer wieder auf die Quintessenz, und das ist Liebe. Und diese Liebe, die muss wieder herrschen und die muss wieder zurückkommen. Und das ist die einzige Kraft, die wir hier haben, im Kali-Yuga, wirklich diese Liebe weiterzutragen. Und deswegen bin ich dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dann ganz viele Leute, wo ganz viele Leute bei mir aus dem Laden gegangen sind, weil ich gesagt habe, Leute, so geht's nicht weiter. Und das war so, wo viele gesagt haben, Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt tickt er völlig aus. Und das war, das habe ich gemerkt, das ist klar. Das sind ganz viele, haben sich abgewendet, ganz viele Follower verloren. Alles, ne, die dann gesagt haben, oh, was ist denn jetzt los? Jetzt hat er hier nicht mehr, jetzt ist er nicht mehr der Extreme, der immer einen Step weitergehen will. Und dann, ich habe gesagt, nee, ich möchte einen Schritt zurückgehen. Ich möchte einen Schritt zurückgehen, ich möchte meinen Laden irgendwie nutzen, was Geiles zu machen. Mhm. Ich will, zum Beispiel, wir haben angefangen, damals Authentic Street Food. Das war so das Erste, was wir gemacht haben, wo wir angefangen haben, Essen zu kochen für Leute auf der Straße. Ich habe das mit einem Kollegen zusammen gemacht. Wir haben beide nichts mehr damit zu tun. Das ist quasi abgegeben, aber es läuft weiter. Und jedes Mal hier, ich glaube, in der Säumestraße ist, glaube ich, die Bude, wo die einmal die Woche jeden Montag kochen. Und es sind immer im Schnitt 100, 150 Essen. Und die werden wöchentlich, gehen die raus, bis heute. Das ist ein kompletter Selbstläufer geworden. Das hat sich selbst organisiert. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, geil, du kannst was anstoßen und das Ding wird ein Selbstläufer. Und da habe ich gemerkt, okay, die Fähigkeit habe ich vielleicht, dass ich da in die Richtung Sachen entwickeln kann. Und habe dann auch
vor allen Dingen anstoßen. Das ist auch eine Qualität bei dir, dass du das durchhältst, sehe ich eher nicht so. Aber das muss man ja gar nicht. Oder das war ja meine Kritik.
Du musst, das ist glaube ich, viel so. Ich glaube, Montessori ist das, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Ne? Das ist so dieser Aspekt, den ich da irgendwie schon immer im Kopf mit habe. Und dann eigentlich eher Leuten zeigen. Also
enablen und anstoßen.
Weiß, dass ich Leuten sagen kann, mach das so und so, das wird funktionieren.
Die Startenergie.
Genau, gehen ganz wenig mit. Gehen ganz viele so, oh, Alter, der großkotzige Alter weiß, dass man labert mich ja voll. Zum Beispiel meine Frau, ne, die ja auch gar keinen Bock drauf hat. So, und dass ich aber oft sage, mach doch so und so, mach doch so und so. Und da muss man aber, viele gehen da auch ihren eigenen Weg. Ne? Und da muss man, das muss man auch. Und da muss ich auch für mich lernen, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich muss die Leute auch mal machen, selber machen lassen, auch mal ihre Fehler machen lassen, weil das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, die ich nicht habe. Ich bin immer so, wenn du auf mich hörst, dann läuft das schon. Ah, ja. Damit habe ich mir viele Feinde gemacht. Oder viele Leute, die da gesagt haben, Alter, auf den habe ich gar keinen Bock drauf, der labert. Ne? Und dann, war das so, Step by Step ging das bei mir weiter, dass ich zum Beispiel auch gesagt habe, boah, ich bin auf früher immer extrem auch muckemäßig, ne, so war irgendwie meine ersten Dinger, wo ich so 15, 16 war, waren irgendwie Hardcore-Konzerte, Hardcore-Punk-Konzerte, Krust-Punk, Grindcore, immer auf extremere, immer irgendwie extremere Sparten an Musik, noch mehr Underground, noch mehr das, und hab dann gemerkt, boah, richtig geil, das wird richtig, wird immer extremer und es wird immer, ja, schon viel, also Underground hat mich immer so interessiert eigentlich so, und dann, ne, so auch viel dahingehend gemacht und so. Und dann nach Corona wurde das aber alles auch ein richtiger Konsum. Das hat sich für mich angefühlt. Und dann war ich nach Corona, war ich dann irgendwie beim ersten Konzert von irgendeiner Doom-Geschichte auch in Berlin hier. Und ich habe es gar nicht mehr gefühlt. Die Leute waren da, haben sich das Konzert angeguckt, sind nach Hause gegangen. Es gab, keiner hat geschrien, mal Zugabe oder so. Wenn es cool war, hatte ich vielleicht einer noch eine Siebener oder ein T-Shirt gekauft. Und dann war das Konzert auch schon wieder vorbei. Und dann kommt das nächste. Und das war für mich irgendwie auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, geil, das ist es nicht.
Also auch wieder eine Abgestumpftheit.
Mhm. Ja, das war so ein Ding. Ja, vielleicht, dass ich auch gemerkt habe, so, da irgendwie das ist es nicht, das bringt mich nicht weiter. Und dann hat irgendeiner, waren wir auf einem Kirtan. Kirtan ist, da sitzt du zusammen, meistens in Yoga-Studios oder in Tempeln. Es gibt ja zwei, drei Tempel in Berlin, wo Kirtans passieren. Da sitzt man zusammen und man singt Mantren zusammen.
Mhm. Und Mantra gibt's, muss man das erklären? Mhm. Immer wiederholende
Sätze.
Ja, genau. Die immer, meistens Vierzeiler, manchmal auch länger, kommt auf das Mantra natürlich drauf an. Ne? Und dann hat man.
Mit wechselnden Melodien.
Manchmal abwechseln oder so, genau, und meistens schon so Einleitung, Höhepunkt, abklimmen, so, ne, je nachdem, wie die Energie gerade ist, ne. Und da habe ich zum ersten Mal richtig gemerkt, das ist ja so ein Call and Response, dass du halt wirklich so, du haust, die Leute geben dir was rein und du erwiderst. Und je nachdem, wie die Stimmung ist, wie das Mut ist, oder wir sagen, Krishna-Bewusstsein sagt so lila, wie deine Stimmung ist, geht das entgegen, ne? Und das ist zum ersten Mal, wo ich da hing und hab gedacht, boah, das hat geknallt. Das hat richtig geknallt. Da ging es richtig ab.
Was heißt geknallt?
Das war eine Energie, die ich lange nicht gemerkt habe. Das hat sich angefühlt, wie wo ich bei meinem ersten Hardcore-Konzert damals in Weimar in der Gerberstraße da irgendwo meine erste Hardcore-Punk-Band, keine Ahnung, wer das war. Mhm. Ne? Und dann, wo ich gemerkt habe, boah,
die Leute springen durch die Gegend, die hauen sich da gegenseitig, da springt einer von der Bühne ohne Verluste da irgendwo rein. Das war cool, ne? Das war so, und das war das Erste, wo ich gedacht habe, boah, Wahnsinn, das ist ein ganz anderer Vibe, ein viel selbstloserer Vibe, ne? Wo die Leute gesagt haben, okay, hier geht's nicht drum, was habe ich an, wie sehe ich aus, sondern geht's nur drum, ich will mit meiner, auch nicht die schönste Stimme, sondern einfach, dass die Leute einfach losgelassen haben und es machen und gemacht haben. Das war für mich, war das befreiend. Also wirklich, das war sehr befreiend, einfach nur loszulassen und zu sagen, okay, ich habe da jetzt Bock drauf, ne? Obwohl dieses ganze Singsang für mich jetzt auch nicht gepasst hat. Ich bin in den Tempel reingegangen, Leute haben mich angeguckt, haben gedacht, Alter, was ist da denn los? Ne, wo kommt der denn her? So, was denn, ne, so. Und glücklicherweise ist da auch dieses Verständnis, dass die verstehen, oder dieses Grundverständnis, das ist mein materieller Körper. Das hat nichts mit meiner, das hat nichts mit mir zu tun, sondern die sehen dann schon eher die Taten. Und das war dann bei mir auch viel so, dass ich dann relativ schnell Gas gegeben habe und dann auch gemerkt habe, okay, ich habe Bock, was zu machen. Und dann zum Beispiel jetzt haben wir Krishna's Kitchen Club, nennt sich das. Das nennt sich, im Endeffekt haben wir auch eine Organisation, das ist aber schon ein bisschen größer. Das arbeitet jetzt mittlerweile mit dem Sri Ganesha-Tempel in der Hasenheide, der Tempel, der da gerade entsteht. Und da gibt es eine ziemlich große Hindu-Community. Und da sind wir im Moment gerade um die 50 Leute, die halt wirklich da in dem Tempel dann kochen und dann Essen auch verteilen. Also es wird dann in größeren Dimensionen geht das halt weiter. Ne?
Verteilen auch wieder ein Obdachlos oder innerhalb des Tempels?
Nee, im Tempel nicht. Es wird im Tempel gekocht, es wird im Tempel auch geopfert. Damit es quasi, also quasi das Prasadam, was du opferst, ist quasi, du gibt's ein paar Grundregeln. Du darfst zum Beispiel das Essen im Vorfeld nicht probieren. Du darfst keinen Knoblauch, also keine tamasischen, da geht man wieder nach Ayurveda. Leute vielleicht mal ein bisschen informieren. Aber du hast viel so ayurvedische Geschichten, dass man halt wirklich kein tamasisches Essen, das Essen nicht älter als 4 Stunden ist, dass man frisches Essen macht, nicht mit Zwiebeln, Knoblauch und so weiter. Das ist dann, sorry auch für die Leute, die jetzt abschalten, weil es einfach zu uninteressant für die ist. Und,
also ich kann noch folgen.
Ich finde es auch noch interessant.
Genau, und auf jeden Fall, das ist dann so ein Ding. So. Und dann im Endeffekt.
Also quasi wird für Obdachlose oder Hilfsbedürftige das einfach sehr
jeder,
hochwertig.
Man versucht das mit so viel Liebe und Hingabe, wie es geht, versucht man den Leuten das zu machen. Nicht einfach nur, okay, wir haben ja noch ein paar alte Reste, klatschen die noch mit rein, damit wir die Suppe ein bisschen dicker kriegen, ne, so, oder ein bisschen mehr noch reinkriegen.
Und das auch muss nicht, damit man die Leute in den Tempel lockt, was ja sicherlich auch ein Vorurteil ist. Wir verteilen kostenloses Essen und kriegst dann noch die Einladung. Und das Essen nur, wenn du 3 Hefte nimmst und durchliest.
Das ist natürlich Schwachsinn. Ne? Also den Leuten ist es völlig Hupe, wo das Essen herkommt. Im Endeffekt, das ist denen völlig Hupe. Die sind da, glaube ich,
würde das auch gar nicht funktionieren. So stelle ich es mir vor. Ich meine, das ist das Vorurteil. Du kommst da, verteilst Essen. In der meisten ist es ja auch so, die Leute sind gar nicht aufnahmefähig für eine Religion.
Was sich geändert hat an der Sache, ich habe zum Beispiel, also es ist schon lange nicht mehr so, dass du losziehst und den Leuten einfach nur guckst, okay, fährst jetzt in Görlitzer Park, wo sehr viele Obdachlose, fährst in Cottbuser Tor, wo sehr viele Obdachlose sind. Das ist schon lange nicht mehr so. Also wir standen an der Warschauer Straße, haben dort 10 Minuten Essen verteilt an die Leute, die dort einfach sind. Da kommen die Bauarbeiter vorbei, die von der Arbeit kommen und gesagt haben, ey, hast du hier was zu essen? Ne, das ist der Vibe hat sich geändert. Mhm. Das ist einfach die Grund, dass einfach Essen ist, also es ist mittlerweile irgendwie Luxus. Und so, und das ist so, dass die Leute sagen, ey, geil. So, und das hat sich schon geändert. Das ist nicht mehr der Obdachlose, der es hat. Es ist mittlerweile ein grundlegendes Ding und es wird immer schlimmer, dass die Leute nicht mehr genug Geld haben für Essen, nicht mehr, ne, im Endeffekt mit dem Arsch an die Wand kommen. Das ist einfach ein Fakt. Wir gehen alle, also ich gehe in Bioläden, das ist mir wichtig, für mich und meine Familie, damit ich irgendwie nicht den ganzen Pestiziddreck aus dem Supermarkt essen muss, so, ne? Und das kann es mir zum Glück leisten. Und leg da halt nicht so auf viele Sachen Wert, aber das ist halt mir schon wichtig irgendwie so. Und du gehst einkaufen, hast 80 Euro weg. Ne? Das ist halt einfach, und das ist nicht viel, du hast einen Beutel voll mit Essen.
Ja.
Und das ist dann, wenn man sich das runterrechnet, das ist schon Wahnsinn, ne? Und das ist einfach, wie gesagt, es wird immer schlimmer. Die Preise werden immer höher, die Leute können sich nichts mehr leisten. Und das ist halt auch so ein Ding, warum, glaube ich, auch viele Tätowierer strugglen. Weil einfach die Leute, egal wie viel Werbung die machen, egal wie viel Geld die in Meta stecken, Facebook, egal was sie da unterstützen, egal wie viele Fun-Reels die da machen, um da irgendwie Leute, egal wie halbnackt die sich da ausziehen, der Endkonsument hat kein Geld mehr.
Ja.
Und das ist einfach, das ist ein Fakt. Die Leute können sich tätowieren, ist absoluter Luxus. Und da muss man sich wirklich überlegen, kann ich mir das noch leisten? Geht das noch? Und so weiter. Genau.
Und das ist so eine Beobachtung aus dem Essen verteilen, dass es eben nicht mehr
Nicht mehr nur der Obdachlose oder die
Alkoholiker. Es ist jeder. Es ist keiner mehr. Also,
das glaube ich auch.
Es ist keiner mehr. Es ist keiner, den es nicht trifft.
Okay.
Also, ne?
Und zurückzukehren, die Kritik bei dir ist, dass die Leute stumpfer sind. Die Leute, die Kohle haben noch, ignorieren das weg. Und Krishna wäre jetzt eine Lösung, Barmherzigkeit.
Es ist für mich ein Ansatz. Es ist für mich eine, also die, genauso wie zum Beispiel in London stand einer auf dem Platz und hat die Leute angeschrien mit einem Mikrofon und hat gesagt, Jesus died for your sins, you are sinners. Das ist seine Herangehensweise, um die Leute wach zu machen. Es funktioniert nicht bei jedem, aber vielleicht fühlt sich einer angesprochen. Und dann hat er im Endeffekt seine Mission erfüllt, mehr oder weniger, oder das ist seine Herangehensweise an Sachen, auch wenn es radikal aussieht, dass er Leute auf der Straße anschreit, aber muss es genauso für wahrnehmen. Der will nichts Böses, der will einfach nur, der ist von seiner Sache überzeugt und seine Quintessenz ist auch am Ende Liebe. Ich habe mich mit dem eine Stunde unterhalten und seine Quintessenz am Ende ist auch wieder Liebe. So, und er möchte einfach nur, er hat andere Herangehensweise und eine andere Form, das den Leuten zu erklären. Und genauso ist es halt im Krishna-Bewusstsein, dass du halt, oder im Vaishnavaism, dass du halt wirklich verschiedene Herangehensweisen hast. Zum Beispiel für den Westen ist es ein Nerd-Talk im Endeffekt. Es gab Sri Chaitanya Mahaprabhu, der war 1500 noch was, war der in Westbengal und ist da hingekommen und es war Krishna und Radharani, seine Geliebte, in einer Person. Der kam als einfacher quasi Krishna-Devotee, würde ich mal sagen. Ist der auf die Erde gekommen in einer Zeit, genau wie auch Buddha. Buddha kam in einer Zeit, in der sehr viele Tiere geschlachtet worden sind und hat den Leuten gesagt, Leute, hier geht's, so geht's nicht weiter. Genau in diesem Zeitraum hat Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärt, egal welche Religion, egal welcher Kaste, egal was, wenn du den heiligen Namen singst, kommst du hier raus, dann wirst du erlöst. Wenn du diesen Prinzipien folgst, das Grundding, es geht zurück zu Gott. So, und dieses komplette immer Back to Godhead, ob du jetzt den Gott nennst oder ob du das nennst Spark, oder the divine. Gott hat unendlich viele Namen. Wie deine Herangehensweise ist völlig egal. Du musst nur akzeptieren, dass es jenseits von dir selbst noch etwas gibt. Und das muss, glaube ich, jeder anerkennen. Man kann nicht mit der Engstirnigkeit an die Sache rangehen und sagen, wir sind das ist die höchste Lebensform auf dieser Welt. Mhm. Dafür sind wir ein bisschen ganz schön nieder. Dafür sind wir dem Tier ähnlicher als allem anderen. Ne? Also das ist, vielleicht sind wir von unseren Handlungen und von unserer Technik dem Tier nicht ganz unähnlich, aber vergleich mal einen Affen mit dem Menschen. Wie ein Affe sein Kind behandelt und so weiter. Wir sind da nicht von entfernt. Wir haben da so viele Zusammenhänge, nur dass wir jetzt gerade die Möglichkeit haben, versuchen können, vielleicht einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht auch zu erkennen, wir haben eine Seele. Und das ist für mich, war das schon immer ein Begriff, dass ich schon immer gesagt habe, ey, irgendwas ist hier so anders. Ne? Ich habe das gemerkt, wo mein erstes Kind auf die Welt kam, wo ich mein Kind erstmal auf dem Arm hatte und gedacht habe, Alter, das ist also die Liebe, von der alle geredet haben. Ne? Die Liebe, die man so mit Beziehungen und Stress und ja, ich liebe dich und so, die man gar nicht erfährt. Diese bedingungslose Liebe, die man hat, wenn man ein Kind auf dem Arm hat, sein eigenes, ne? Und genau weiß. So, ich denke mal, als Frau ist das nochmal ein Ticken krasser, weil sie es natürlich in ihr rangewachsen ist. Man hat ja als Mann, guckt man da ja meistens, ne? Ist ja gut, alter weißer Cis-Mann, der hier redet, ne? Aber das hat für mich hat sich das so angefühlt, dass ich ja wirklich, wo ich das erste Mal mein eigenes Kind im Arm hatte, so, Hausgeburt, wunderschön, ne, und dann war das so, wow, das ist absolut bedingungslose Liebe, für das Kind würde ich jetzt sterben, ne, also es ist so, wenn ich verhungere, du kriegst alles, was du willst, und diese bedingungslose Liebe vermisse ich, und diese bedingungslose Liebe kann man in gewisser Weise
vermisst erreichen. Du wo? In der Gesellschaft? Der
ja, ja. Auf der Welt, in der Gesellschaft, whatever, dass man Sachen nicht macht, um hey, ich poste deine Sachen oder wir gehen mal zusammen essen, dann machen wir eine geile Story zusammen und hey, Sebastian Domaschke, du hast so und so viele Follower, hey, vielleicht will mal einer einen Schwarzen haben, lass mal zusammen was essen gehen, hey, du geiler Typ. Und so, und das ist halt
krank. Und
ja, das ist das Ego, was einen einfach so niederhält, warum so dieses, was weiß ich, der Ausgang hat und da ziehen 10, 15 von den Boys los und machen da den ganzen Tag Stories von sich, zeigen sich halt nackt, whatever, kannst jedes beliebige Studio, diese ganzen Leute, die dann irgendwie sich nur auf Ego, auf sich selbst, ihren Körper und auf ihre Geilheit ausruhen, das ist halt einfach Punkt, ne, so, und das ist, ja, kannst du jedes Studio nennen. Ein gutes Beispiel, weil es halt einfach eine Fabrik ist, an Leuten, die dort arbeiten, ne.
Die,
nee, machen.
die Alternative, weil du hast jetzt ja. Bedingungen, also ich wollte vorhin noch, was ist denn die Definition von Liebe, aber schön, dass du einfach das ehrlichste Wort gesagt hast, bedingungslos, mhm. Das kann man, muss man ja nicht erklären.
Dann sagt Devotion. Devotion ist im Englischen, ne?
Hingabe.
Oder Bhakti. Ja. Bhakti ist der.
Aber bedingungslos, glaube ich, versteht jeder, weil die meisten verstehen, glaube ich, wenn sie über den Begriff nachdenken, ah, okay, eigentlich ist an meine Partnerin, an meinen Partner sehr viel Bedingungen geknüpft, darf nicht fremdgehen, muss das machen oder an meine Kunden, was auch immer. Bedingungslos ist schon ein hoher Ansatz, ein hohes Ideal. Wie, weil wir ein Tattoo-Podcast sind, wie kannst du, wenn du das jetzt kritisierst, was andere Leute machen,
ja, das wie war vielleicht du, doch, das war vielleicht doch falsch.
Das ist ja so ein Gedisset, ja, das kann ja, man, das ist ja noch ein bisschen, ja. Philipp Geißler ja, da am Start hier. Ein ne? Genau. Bisschen Ego
dann
ist ja noch da.
Da müsste dann vielleicht einen einladen, der dann wieder der zurückbeitet oder so. Das ja, kann man ja auch. Ja,
wir können noch einen richtigen Battle machen ja.
Genau, das wäre mal geil.
Aber wie, ein. Da, ja, das wäre super, aber in die Energie habe ich jetzt auch nicht so Lust. Nee. Du nimmst ja auch ein Honorar oder wie kannst du diese bedingungslose Liebe oder deine Erfahrung aus deiner Spiritualität in deine Arbeit mit reinbringen? Hast du da schon Veränderungen? Weil das ist jetzt noch nicht. Du hast von diesem Erweckungserlebnis, ist jetzt relativ krass das Wort, oder sagen wir mal.
Welches?
Erweckungserlebnis?
Dass du gesagt hast, das, was du siehst in der Welt, na, was das war jetzt von einem Jahr erst, ne? Dass du dieses merkst, das ist.
Ein bisschen näher
schon. Oder so 2-3 Jahre, nach dem Lockdown hast du gesagt, Israel-Krise.
Ukraine erst.
Ukraine.
Israel und dann ging's los.
Dass es so eine Verzweiflung ist oder so ein Endpunkt nach dem Motto, wir können nicht noch geiler leben und wir werden immer brutaler oder ignoranter, je materialistischer wir werden, ist ein Zusammenbruch, so habe ich es verstanden, von deinem Wertesystem passiert und dann ist Krishna gekommen. Wie kann das jetzt in deine Arbeit einfließen? Ja, oder wie ist es
jetzt? Also das ist so ein bisschen, ob das jetzt Krishna ist, ob den jetzt so genau. Nennst oder so nennst, das ist eigentlich relativ.
Bei dir ist es jetzt gerade Krishna.
Ich hätte auch irgendwie jeden Sonntag in die evangelische Kirche gehen können. Ja. So, das ist einfach für mich war das einfach nur so ein Punkt, dass ich gesagt habe, okay, das ist für mich eine Herangehensweise, die ich verstehe. Schon alleine durch das Essen ist immer geil da. Also es spielt dann auch wieder rein, dass ich halt schon lange jetzt straight edge bin. Und das hast du oft, dass gerade so Leute in die Tempel dann am Ende gehen, weil die halt aus einem langen Veganismus kommen, aus einem radikalen Veganismus auch, den ich da schon lange bin jetzt, ne, so schon fast 7 Jahre vegan jetzt, ne, so und dann 5-6 Jahre drogenfrei, gar nichts mehr mit zu tun, nicht mal Ibuprofen und so, ne, also gar nicht, kein Koffein, kein gar nichts. Und für mich war das dann so, okay, jetzt habe ich das alles. Ich habe gemerkt, okay, wo geht's denn jetzt einen Schritt weiter? Ne? Ja. Wie kommt man denn jetzt weiter? Okay, man hat das alles jetzt, man hat diese ganzen Fähigkeiten und man hat auch dieses Verständnis dafür, dass man sich selbst nicht mehr so toxisch belädt mit diesen Sachen. Aber wie kommt man denn jetzt geistig weiter? Mhm. Körperlich habe ich verstanden, aber wie komme ich denn jetzt aus meinem Ego raus? Wie funktioniert das denn? Ne? Und dann muss man einfach in gewisser Weise halt wirklich loslassen und wirklich sagen, okay, muss jetzt wirklich ein Step weitergehen und erkennen, es gibt über mir und über meinem Verstand gibt es noch was weiteres. Gibt es noch irgendwas, was ein bisschen höher gestellt ist. Ne? Und es gibt irgendwas, was man erkennen muss, was man sehen muss und sagen, wir sind nicht die höchste Lebensform auf der Erde.
Aber warum muss man das? Du hättest ja auch einfach dabei sitzen bleiben können, wo es jetzt schön war sozusagen.
Und dann wäre ich aber dann wäre ich ja wieder an dem Punkt gewesen, warum bin ich denn eigentlich unglücklich?
Okay,
warum
genau.
Hab ich
okay.
Genau dann,
warum also es war schon, so, du hast schon gefühlt, dass
ich bin nicht, glücklich, nicht glücklich gewesen,
genau. Obwohl du alles hast.
Ich habe alles. Ich habe eine wunderschöne Frau. Ich habe wunderschöne Kinder. Ich habe eine tolle Wohnung. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Freunde. Ich habe Bekannte. Ich kann jeden Tag, wenn ich will, geil essen gehen. Ich kann mir das schönste Essen raussuchen und so weiter. Aber es ist nicht so, als würde zum Beispiel jemand mit Liebe und Hingabe dir was zu essen bereiten oder mit einer. Du merkst einfach bei Leuten, ob sie Sachen für Geld machen oder ob sie es aus reiner Liebe machen, selbstlos.
Ja.
Und nicht aus einem Antrieb heraus, ich singe am schönsten, ich koche am schönsten, bei mir schmeckt es am besten, sondern schon mit den Begebenheiten, die da sind, mit dem meisten Anspruch an Liebe und Hingabe, das geben, was sie möchten und was sie können. Und das anzunehmen, ist für mich jedes Mal Geschenk vielleicht. Ne? Dafür habe ich jetzt auch schon zu oft irgendwo die Sachen gesehen, aber es ist trotzdem immer wieder, dass man denkt, wow, es ist jedes Mal, holt es mich ab.
Ja.
Das waren so einfache Sachen, wie zum Beispiel, ich habe jemanden kennengelernt, der Luis ist im auch, er hat mir erzählt, hatte ganz jungen Jahren mehrere, wollte sich immer umbringen. Sein ganzes Leben wollte sich immer umbringen, war immer auf der Suche seiner Eltern verzweifelt gewesen. Er hat irgendwie, hat mir erzählt, mit 9 oder so hat er seinem Vater erzählt, seinen Eltern erzählt, ich möchte sterben. Das müsst ihr mal belegen, ne? Da steht ein 9-jähriges Kind vor dir und sagt, ich möchte sterben. Und irgendwann hat er auch für sich rausgefunden, alles klar, ist dann irgendwann in den Tempel gegangen, hat angefangen, ne, hat das volle Programm, ist jetzt auch, lebt in seinem Camper und ist glücklich. Ne? Und dann stand er da, hat Harmonium, das ist quasi wie so eine Art Akkordeon, ja. Kennen vielleicht viele, und hat er vor uns gesungen. Und du hast einfach, hat für uns, ne, so ein ziemliches Protection, also Narasimhadev, das ist so ein auch ein Avatar von Gott, sag ich mal, ne? Also auch ein... Jemand, der Gott gesandt, also Gott hat ihn gesandt und als ziemlich beschützend, das hat er gesungen und das war eine Tiefe und eine, also ist nicht so, als hätte der die wunderschön, als hätte ich auch immer die wunderschönste Stimme, aber du hast gemerkt, du hast einfach zugehört und du hast einfach, wow, du hast immer gedacht, wow, bis heute klingt das nach, ne? Und du merkst einfach, wenn Leute was aus Liebe machen, du merkst es einfach, das ist nicht so, ich mach was, und ich erwarte was. Ja. Und das gibt es da nicht. Das gibt es da einfach nicht. Und das ist so diese Selbstlosigkeit, die vermisse ich.
Und wie kann man die, wie stellst du die im Alltag her? Das ist ja jeden Tag ein Kampf, das Ego wegzunehmen.
Das ist kein Kampf. Du musst einfach, also das wird immer besser im Endeffekt. Du musst dich einfach hinten anstellen. Du musst einfach wissen, okay, was kann ich heute Gutes machen? Du musst morgens aufstehen und dir überlegen, was kann ich heute Gutes machen? Hardliner würden sagen, was kann ich heute für Krishna machen? Du kannst aber auch sagen, was kann ich heute Gutes machen? Was kann ich heute besser machen als gestern? Warum hat es gestern nicht so gut geklappt? Du musst täglich an dir arbeiten. Und das ist einfach ein Prozess. Das ist ein Prozess, wo ich vor 5 Jahren noch nicht stand. Und das ist ein Prozess, der bis an mein Lebensende gehen wird.
Hast du ein Fallbeispiel, was ich jetzt greifen kann? Was hast du vorher nicht so gut gemacht und hast du jetzt seit...
Also einfach schauen, was um dich rum passiert. Ne? Einfach schauen. Das sind einfache Sachen. Das geht los bei älteren Frauen, die Tür aufhalten. Das geht bei einfachen Sachen los. Leuten bedingungslos, die vor dir stehen und sagen und dich anbetteln, ob du 2 Euro oder ein paar Cent hast, denen dein Geld geben.
Und nicht überlegen,
für Alkohol. Das muss bedingungslos sein. Wenn dich jemand fragt, der in einer Situation ist, dann machst du das. Dann muss das nicht sein, ach nee, das sind aber meine 2 Euro, dafür wollte ich mir gerade bei Lab Coffee noch irgendwie so einen, noch irgend so einen Typen noch mehr reicher machen. So, nee, dann verzichte, dann trink ein Glas Wasser irgendwo und gib jemandem was. So, das ist, stell dich mal hinten an. Und das ist was, dass viele an dem Punkt sind, die es nicht hinkriegen und die dann immer wieder in diesem Lauf, in diesem Rad sind aus, ich bin der Geilste, ich bin der Beste, ich bin.
Aber die sind ja wahrscheinlich auch in einem Mangel, ne? Also das muss man ja erstmal, also.
Ich weiß nicht, ob die in einem Mangel, das wüsste ich vielleicht nicht, ob die in einem Mangel sind, aber die sind.
Wenn du auf der Ego-Ebene bist, bist du ja im Mangel, weil das ist ja die Eigenschaft des Egos.
Du musst ja alles behalten und noch mehr
rein. Da sind wir auch an einem Punkt, wo ich mir denke, da gibt es ein paar Künstler, die mag ich aber zu sehr, dass ich die Namen nennen würde, waren aber auch bei euch letztens im Podcast, wo du wirklich genau merkst, dass die ihre Kunden als reine Leinwände ansehen. Und das siehst du. Und dann gucken die, ach, guck mal hier, das Mädel ist besonders dünn, passt, ist perfekt für mich geeignet, damit ich da richtig Gas geben kann. Und dann knallen die da drauf und es ist völlig egal, wie die Person ist, sondern es geht rein drum, guck mal, wie gut diese Person jetzt mit meinen Tattoos aussieht. Und das ist auch was, wo ich mir denke, ey, die Individualität und dieses Grundverständnis von, wir haben ein Handwerk zu erfüllen und wir müssen den Kunden glücklich machen zu, ich habe meine Vision über deinen Körper und werde deinen Körper nutzen, um mich geiler zu artikulieren, weißt du? Und das ist ein Punkt, da gehen viele mit und sagen, geil, guck mal, was ich hier von dem habe und so. Und das ist, ja.
Und wie sieht das bei dir aus? Also wie, hat sich da was verändert oder hast du schon immer so gearbeitet?
Hat schon immer so eigentlich. Also es kommen viele Leute, die zum Beispiel heute auch wieder, ne? Heute kam jemand zu mir, die ist an die 40 und die rennt mit 17, hat sich ihr erstes Tattoo machen lassen, irgendein Schruz, ne? So, und die hat dann zum Beispiel gesagt, boah, die kann hier das und das nicht mehr anziehen, weil sie einfach nicht will, dass Leute sehen, ne? Und dann coverst du das und die Leute sind glücklich. Oder ein guter Kumpel von mir, ne, der zum Beispiel jahrelang nur langärmlich anhatte, weil er es nicht zeigen wollte, was er für Arme hat. Und jetzt, dann hat er mir irgendwann geschrieben, hat gesagt, ey, guck mal, Philipp, ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt kurzärmlich an, mir ist gar nicht aufgefallen, ich habe ein kurzärmliches Hemd geholt und renne mit meinen zwei schwarzen Armen rum, super glücklich, bin total, mir geht's gut, ist geil. Mhm. Ne, so, und das ist so, das ist das, was mir, was ich gut finde. Ne, nicht drum, okay, natürlich ist es so, ich möchte schon im besten Fall gute Arbeit abliefern, alles schick machen und so weiter, ne, dass alle Leute glücklich sind und so weiter. Also ne, ich sehe mich da aber, wie auch vor 5 Jahren, sehe ich mich da ganz klar als Handwerker. Mhm. Und wirklich möchte da.
Stimmt, das hast du damals auch.
Ja, ja, ich habe mich noch nie als Künstler gesehen, möchte ich auch nicht. Ne, dafür bin ich wahrscheinlich in vielen Sachen weit von entfernt von anderen Leuten. Ne, und dann, aber das, was die Leute von mir wollen, kriegen sie.
Aber das gilt jetzt für Cover-Up, das verstehe ich, dass das so eine Art selbstlose Hingabe ist. Deswegen wollt ihr ja weniger machen. Also, oder fällt es mir ja auch schwer zu sagen, ja, da sieht man mich nicht in einem schwarzen Arm. Mhm. Was ist jetzt bei den Arbeiten, wo du einen komplett leeren Arm bekommst und selber entscheiden musst, was du machst? Weil du machst jetzt keine Service-Dienst, also du machst jetzt nicht alle Stile durch, dienstleistungstechnisch.
Nee,
was
nee, 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 gar nicht. Das ist, nee. Das
mit, ist auf welcher Basis entscheidest du dann, was du machst?
Bei welchem Punkt?
Wenn jetzt ein leerer Arm kommt. Genau, wenn jetzt nicht, wenn kein Cover-Up ist.
Da kommt der Kunde und kommt erstmal mit seiner Idee.
Ah, okay.
Das ist jetzt nicht so, dass er sagt, mach mal was. Dann sage ich, nee. Überleg dir erstmal, was du willst.
Okay.
Und dann reden wir weiter. Mhm. Dann ist es meistens so, dass ich den Leuten sage, ey, mach mir mal irgendwie so eine Collage fertig, Sachen, oder sammel mal einfach, auch von anderen Künstlern, mir völlig egal, ne, sammel mal, damit ich irgendwie so gucke, wie ich da einen roten Faden reinkriege. Und dann versuche ich das umzusetzen und versuche dann meistens das in so eine Richtung zu machen, dass die halt wirklich so, ne, dass es so, schon so ist, wie sie es vorgestellt haben, im besten Fall besser. Mhm. So, ne, dass man sagt, okay, so und so wollte ich es haben, und dann versucht man das halt flowmäßig ein bisschen geiler an den Körper anzupassen. Bin ich auch froh, dass ich da meilenweit von entfernt bin, von diesem ganzen iPad-Scheiß, was einfach, weil ich finde halt nach wie vor, Freihand ist das, was den Körper anpasst. Du kannst an dem Körper nicht einfach ein Stencil draufklatschen, vielleicht ein Teil von der Stencil, aber du musst so Körper und so weiter, musst du Freihand zeichnen. Ne? Also es ist so, kommt natürlich immer auf dieses Design drauf an, ne? Aber wenn du halt wirklich was Flow-mäßiges auf dem Körper haben willst, gerade irgendwie so, was den Körper gut fittet oder gut anpasst, musst du das freihand machen. Ne? Also das ist so.
Nächste Frage.
Ich hatte.
Wo bist du?
Ich bin reingefallen.
Ich würde ganz kurz mal Baby machen.
Ja, mache.
Mache doch. Bin ich jetzt dominant und dominiere und
nee,
du
schön.
Kommst nicht zu Wort? Oder?
Ich gucke die ganze Zeit Philipp an und bin reingefallen in was er sagt.
Ich habe nämlich auch festgestellt.
Von der Ruhe.
Ja, weil das, was er sagt, ist mir jetzt nicht Neues. Also die Worte, die Information, aber irgendwas läuft anders ab, dass ich mich ergriffen fühle.
Ja, ich auch. Ja. Deswegen bin ich so reingefallen. Dann hatte ich inzwischen durch diese Problematik.
Mit dem Video?
Ich dir nachher. Ja. Mal was ich jetzt gemacht habe.
Aber ich fand es ja gut, dass es, weil ich dachte, okay, ja, das Handy funktioniert nicht. Und jetzt kippt das Gespräch zusammen, aber wir haben zusammen geschafft.
Das haben wir schön gemacht. Nächstes Mal können wir es noch unauffälliger antippen.
Ach so, ja.
Dann mache ich noch so eine Runde und tue so, als würde ich so ein bisschen.
Ja, aber haben es ja
trotzdem. Ich will ja immer, dass sich alle wohlfühlen.
Ja,
nicht
haben
für
wir
mich
trotzdem geschafft.
Ich habe nur eine Frage, eine ostdeutsche Frage habe ich noch.
Ja, und das jetzt wieder so, mein Gefühlsleben wurde gerade aktiviert.
Ja.
Oft bin ich nur auf der Kopfebene und jetzt waren gewisse Themen oder keine Ahnung, wie er das beschrieben hat mit dem Körtern, dass auf einer emotionalen Ebene was rüberkam und es war jetzt nicht neue Information oder eine neue Idee.
Sag mal, ist der Widder?
Nein, willst du es wissen?
Nee. Ich habe, was ich ganz oft einfach habe, manchmal starre ich dir ganz lange an.
Ob wir immer das gleich machen? Ich heule immer rum, dass es Schluss ist. Du fängst immer an, Sternzeichen zu raten, ob wir schon Karikaturen sind.
Manchmal starre ich die Leute dann so lange an. Und dann gibt es so einen Moment und dann denke ich, oh, ich würde mich auch gern von denen tätowieren lassen.
Ah ja.
Und dann kommt aber wieder so ein, aber ist ja gar nicht, mache ich ja gar nicht.
Also,
ist ja gar nicht meine Stilistik.
Mhm.
Oder werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber dann bin ich.
Aber damit haben wir das ja zum Beispiel erst am Anfang an dieser Personenkult, das ist eigentlich.
Nehmt ihr weiter auf?
Ja. wir gestatten uns auch über dich in deiner Abwesenheit oder auf.
In der dritten Person.
Einfach trotzdem zu reden.
Über dein Ego in deiner Abwesenheit zu reden. Du hast eine ostdeutsche Frage. Was ist denn eine ostdeutsche Frage?
Ja, nee.
Hau rein.
Weil wir ja alle Ossi sind.
Ja.
Ist die ostdeutsche Sozialisierung
näher
dem dran?
So, definitiv. Man sagt die Preußen, man sagt, das Krishna-Bewusstsein ist sehr anfällig für Preußen und für Russen. das sagt man so irgendwie, die Preußen und die, die Preußen und die Ostdeutschen, das ist so dieser Sozialismus, hat uns sehr geprägt. Und das ist einfach ein Fakt.
Warum Preußen? Weil das da
Preußen sagt man so im, diese ganze russische Sektor und dieses Ganze, was man früher
hatte. Aber ich denke, Preußisch ist eigentlich sehr streng, rigide.
Ich meine jetzt nur dieses Preußen als geografische Geschichte. Das ist so dieser ganze Ostdeutsche.
Die Ossis sind, nämlich, weil Sozialismus und so weiter, wir sind ja mehr auf diese Gruppe, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft.
Ja, aber gar nicht für Gott und gar nicht
für... Nein, aber eher gegen das Individuum und gegen... Sozusagen, deswegen dachte ich nur, das fällt also
das
da...
Das ist der gleiche Ansatz im Endeffekt, nur dass es halt falsch ausgelegt wurde, ne? Aber also... DDR und so wünscht man sich nun nicht zurück. Nein, das braucht man nun nicht.
Nee, genau, aber die Sozialisierung.
Diese Sozialisierung ist schon ein Aspekt.
Mehr dran auf jeden Fall.
Ja, und wo ich nochmal drauf zurückkommen würde, also dieses ganze Ding, so diese Veränderung bei mir im Laden lief dann auch relativ fließend, dass ich dann gesagt habe, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe tonnenweise tote Tiere bei mir im Laden gehabt und dann kam irgendwann ein Kunde zu mir rein, auch ganz straight Veganer, und hat mich so angeguckt und hat gesagt, wie kannst du nur so viele tote Tiere bei dir in der Bude haben, ist das eine geile Energie für dich? Und so, da war ich auch so, boah, irgendwie hat er recht, ne, irgendwie so, ich komme im Laden und irgendwie fühle ich so eine gewisse Trägheit, wenn ich reinkomme und so, energetisch ist das nicht so. Und dann war von mir natürlich auch wieder, ne, straight ADHS, online gestellt, Bilder, ey, zum Abholen, gib mir einen Zehner für, raus. Einfach weg, einfach losgelöst davon, brauche ich nicht. Und jedes Ding, was wegkam, war ich so, oh, geil, konnte mehr atmen. Und dann, ne, so Step by Step hat man gemerkt, so, oh, man hat mehr Platz. Und dann hatte ich auf einmal diesen Platz und habe gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich gedacht, okay, machst du vielleicht auch mal ein geiles Programm bei dir im Laden, ne? Machst du vielleicht auch mal so einen Kirtanabend bei dir im Laden?
Da dachte ich, du drehst vollkommen durch. Tattoo-Studio, okay, das verändert sich. Er macht Kirtan im Laden. Was ist nun los in einem Tattoo-Studio?
Das war ein Ding. Wir haben das gemacht in Lichtenberg und wir haben natürlich dann auch die Communities eingeladen. Ne? Wir haben dann die Tempel eingeladen. Wir haben dann Leute aus den Tempeln gefragt, ey, wollt ihr mal rumkommen, wir machen was. Die Leute sind bei mir im Laden reingekommen, die sind abgeduckt. Die haben sich umgeguckt, haben gedacht, haben von einem Neon-Judas irgendwie so einen Print gesehen, wie da so ein abgehackter Schweinekopf hochgehalten wird mit irgendeiner vollbusigen Frau und so. Und die Leute waren so, Alter, was ist denn hier los, ne? Dann irgendwie so ein Altar mit Schädeln drauf von, also Ton natürlich waren keine echten so, aber halt so mit Kali im Mittelpunkt und so. Und dann auf einmal so mein kleiner Altar, den ich mir da in den Laden gepackt habe, ne, wo ich da jeden Tag meine, sagen wir, mein Krishna und mein Radharani mit danke, ne, und ein bisschen verehre und so weiter. Und das mache und dann hast du auf einmal die Leute bei dir in der Bude gehabt und hast aber gedacht, okay, geil, vorher richtig Platte gemacht, ne, richtig geil gekocht für die Leute und so. Und dann waren am Ende 40 Leute bei mir in der Bude. Die Bude war knackenvoll, ne? Und dann teilweise mussten Leute irgendwie so halb in der Tür stehen, ne? Und es war geil. Es war eine Energie bei mir. Also es war wirklich so, es hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich auch gemerkt, boah, das macht Spaß. Es war super anstrengend, weil du hast wirklich dich um alles kümmern müssen. Aber es hat das Ding ist so, man macht das so aus reiner Liebe raus. Man macht das so, dass man das, also ich habe das gemerkt, dass mir das gar nicht drum ging, dass die Leute gesagt haben, oh schön, Philipp, dass du es gemacht hast, voll cool, danke, toller Laden und so. Das ging mir gar nicht, das war mir völlig egal. Es war einfach nur, dass man es gemacht hat, so, dass man dann auch mit der Frau reden musste und sagen, ey, ich stehe jetzt heute den ganzen Tag in der Küche und muss irgendwie für 50, 60 Leute einen Curry kochen mit Reis und einem geilen Salat dazu und habe noch irgendwie so ein, zwei Leute Hilfe gehabt, die mir irgendwie den Reis gekocht haben, weil ich in so einer Dimension noch nie Reis gekocht habe und es bis heute nicht kann. Deswegen bin ich immer glücklich, wenn Leute mir helfen beim Kochen und so, aber ansonsten so, das Curry mache ich immer selber, das ist so, ne, das ist so mein Ding. Und das war so, die Leute essen es und du bist einfach nur so dankbar und denkst dir so, oh geil, den Leuten schmeckt's und es ist alles cool und es hat Spaß gemacht und man sitzt dann bis als letztes im eigenen Laden, ist dann um 23 Uhr erst zu Hause, obwohl man irgendwie 21 Uhr ist schon Feierabend und man putzt dann noch, man macht noch alles. Aber es ist selbstverständlich. Es ist selbstverständlich und es ist auch völlig egal, ob du da jetzt irgendwie das Geld, was du da in Lebensmittel investiert hast, schon 0,0 wieder reingekriegt hast, weil es egal ist. So, du willst von den Leuten kein Geld nehmen, so, das macht man einfach nicht. Und es ist einfach, man will einfach eine schöne Zeit haben und genauso macht man das, ist es dann auch wieder andersrum, dass wenn du irgendwo hingehst, weißt du, es ist genau mit so viel Liebe und Hingabe gemacht, wie man selber gibt.
Aber das meinte ich vorhin, das war meine Frage, wie stellst du sozusagen in jedem Augenblick sicher, dass du dir selber gerade nichts vormachst, dass es wirklich bedingungslos ist? Also weil auch das kann man sich selbst ja so sagen, ich habe das wirklich nur gemacht, weil ich das wollte. Also
indem man sich immer daran erinnert, dass man das macht, nicht aus einem reinen Ego raus. Also dass man nicht sagt, okay, ich mache heute das geilste Curry, damit alle zu mir sagen, boah, Philipp, du machst das beste Curry. Sondern man möchte einfach nur, man möchte das für alle, das ist einfach.
Und man bescheißt sich da selber nicht. Nee. Weißt du, ich meine, dass man sich selber sagt, nee, mir ist das wirklich nicht wichtig. Und irgendwie ist es am Ende doch einem wichtig. Ich glaube, da liegt ja der Hund begraben. Lustige vegane Analogie. Nee, genau. Weißt du, dass man kann das so sagen und man kann es ja sogar selber glauben, aber trotzdem ist es das noch nicht das Reine. Also wie.
Du machst es ja nicht für dich. Also man macht das ja, wenn man hat ja keinen Nutzen draus. Man kann ja nur mit anderen Leuten das zusammen machen. Hm. Das gemeinsame Ziel ist zum Beispiel, wir haben alle einen schönen Abend. Mhm. Nicht, ich stehe im Mittelpunkt und bin hier der Gastgeber und ihr macht alle, was ich will. Und das Ziel ist auch nicht, ich bin der euch kommandiert, wo wir das Essen ausliefern, sondern jeder hat seine Aufgabe, jeder hat sein Dharma, sein Gesetz, was man folgt, jeder hat seine Aufgabe und die geht man nach. Mhm. Und für mich ist es einfach so, dass ich oft Sachen besser organisieren kann als andere und dahingehend auch dann meistens irgendwie so ein bisschen mehr reingezogen werde, was das angeht. Und dann gibt es halt Leute, die können das gut, die können das gut, die können das gut, die können das gut. Das gibt es überall in jeder Gesellschaft. In jeder Community gibt es das, dass es Leute gibt, die sind manchen Sachen einfach besser.
Also in jeder Gruppe kristallisiert sich am Ende trotzdem wahrscheinlich eine Art Hierarchie ja dann auch heraus. Ne?
Vielleicht würde ich es nicht Hierarchie nennen, vielleicht muss man einfach nur sagen, okay, du bist in den Sachen besser als ich.
Ja.
Und das muss man akzeptieren und dann muss man auch auf jeden Fall klar sagen, das ist mein Ego, das kann ich vielleicht nicht so gut wie du und da nehme ich mich zurück.
Ja.
Und ich muss nicht auf Zwang versuchen, besser zu sein als du, obwohl ich weiß, dass du es besser kannst.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man halt wirklich so sagt. Ne?
Wie läuft so ein Kirtan ab?
Kirtan, also kann man unterschiedlich machen. Ne? Meistens sitzt man einfach zusammen. Es ist immer ein Call and Response, dass einer vorne anfängt. Meistens hat man, also kommt drauf an, meistens sind die Mantren nicht so schwer, dass man da irgendwie ein Buch für braucht. Manchmal schon, manchmal nicht. Und ansonsten macht man relativ einfache Mantren, die meistens Vierzeiler sind, die sich wiederholen. Und dann fängst du an. Es geht meistens zwischen eine halbe Stunde, 40 Minuten, würde ich sagen. Ja. Ein Mantra und das steigert sich aber dann, je nachdem, wie die Stimmung ist und auch wie die Stimmung von dem ist, der das leitet. Und der hat das ja im Endeffekt mehr oder weniger ein bisschen in der Hand, dass er sagen kann, so und so wird's. Aber das kannst du manchmal auch nicht kontrollieren.
Also manchmal kann auch 5 Stunden gehen.
Wenn man das wollen würde, aber dann ist die Luft schon raus.
Ja.
Also ist schon, so muss man schon
ein bisschen. Gibt auch mal einen Höhepunkt.
Gibt auch mal, irgendwann ist ein Höhepunkt. Also, genau, aber klar, es kommt drauf an, wenn du da eine Truppe hast, die sagt, ey, wir wollen hier Gas geben, wir wollen hier ein bisschen die Nacht sitzen, geht das auch, natürlich, aber das ist dann natürlich ein bisschen so.
Was dient das zu machen? Oder wobei?
Gemeinsam Mantren zu singen. Mhm. Also das ist für uns, da kommen wir wieder auf den Chanten des heiligen Namens. Also das ist dann die Quintessenz, dass diese Mantren natürlich nicht einfach dahergekospelt sind. Das sind halt schon Dinge, die Namen von Gott in mehreren Variationen, Ausführungen und so weiter. Und die singst du. Und so versuchst du natürlich auch in gewisser Weise einen Gott in irgendeiner Weise näher zu kommen. Ah, sei es manche meditieren.
Das hat was genau.
Ja, es ist meditativ, definitiv.
Jetzt, irgendwann mal gehört, dass das die Frequenz, also die wenn Frequenzen, du diese Wörter, Schwingung, dass das dich beruhigt, dein Nervensystem entspannt.
Muss man sich zum Beispiel auch überlegen, wo Gotteshäuser eigentlich ursprünglich her sind. Es gibt ja auch immer wieder diese Dinge, dass zum Beispiel, bevor das Christentum entstanden ist, dass diese Gotteshäuser dazu genutzt worden sind. Weil wenn du dich in der Mitte offen in ein Gotteshaus reinlegst, also in eine Kirche oder in eine große Kathedrale, whatever, da gab es zum Beispiel auch, dass man mit einer bestimmten Frequenz kann man Krebs heilen.
Ja.
Es gibt so viele Aspekte.
Chorale gibt's ja auch in den, genau.
Und dass zum Beispiel diese Mosaike und so weiter, dass sie alles, so, das sind alles diese Patterns, das hat man ja immer wieder, das hat man ja überall, diese heilige Geometrie zum Beispiel, ne, das kommt ja immer wieder vor. Nur, dass es halt jetzt heutzutage schon viel aus dem Kontext genommen wird und einfach auch als Mode ist. Ne? Ach geil, hier, ich habe Blume des Lebens tätowiert.
Ja.
Okay. So, ne, aber wie gesagt, das ist schon, also es ist, man muss sich wirklich daran erinnern, dass wir mehr sind als nur was der Westen uns im Endeffekt beibringt, ne, oder wer auch immer, oder die Medien, wen auch immer, man muss wirklich akzeptieren, da gibt's was höher ist und was ich nicht verstehe. Und an dieses Verständnis muss man rankommen. Das sehe ich oft. dass man sagt, okay, wir sind nicht so weit. Wir sind einfach nicht so weit und wir müssen aber versuchen, das zu verstehen. Und sobald wir das verstehen, wird auch Frieden auf der Welt herrschen. Und das ist ein Fakt. Sobald wir verstehen, dass diese Schlachthäuser keinen anderen Zweck haben, als Tod und Elend auf dieser Welt zu bringen, anstatt, wenn die Menschen anfangen würden, Veganismus im Vordergrund zu sehen und zu sehen, dass Spezifizismus, Rassismus, Faschismus, Nationalismus, Kommunismus, whatever, dass es alles dasselbe ist. Es ist alles die gleiche Verknüpfung. Wenn man sieht, dass diese Sachen alle miteinander verknüpft sind, also das ist alles im Endeffekt dasselbe. Wenn du anfängst, ein anderes Lebewesen unter dir zu sehen, dann machst du das auch mit einem Menschen. Wenn du anfängst, ein Lebewesen, anderes Lebewesen, egal was es ist, wie Dreck zu behandeln, dann kommst du nicht weiter im Leben. Und das ist ein Fakt. Das ist ein absoluter Fakt. Du kannst nicht erwarten, dass du irgendwie dein ganzes Leben lang durch die Welt rennst und sagst hier und alle Leute wie Dreck behandelst. Und dann kannst du nicht erwarten, ja, warum ist denn keiner nett zu mir? Mhm. Warum leide ich denn mein ganzes Leben lang nur? Warum komme ich denn nicht voran, wenn ich irgendwie meine Ex-Partnerin geschlagen habe? So, warum wäre ich denn nicht glücklich? Also es gibt so viele Aspekte und da sind wir wieder beim Karma. Karmischen, das ist auch so ein Aspekt, auf den wir sehr, sehr bedacht sind, dass wir im besten Fall kein Karma verursachen, damit wir einfach, ne, so
keins? Also besten, auch nicht gutes und auch nicht.
Gutes Karma ist natürlich was anderes, ne? Aber wir sollen im besten Fall kein schlechtes Karma verursachen. Gutes Karma kann oft auch dem Ego einfach nur
dienlich sein
und dann damithin auch der Illusion und diesem Verständnis von, ich bin der Geilste, ich mache hier am besten, ich mache am meisten, das sind Dinge, wo ich struggle, wo ich mir denke, okay, ich möchte viel machen, ich möchte immer, ne, so am meisten geben. Und das ist auch nicht immer dienlich.
Eitelkeit, ne? Oder Stolz.
Eitelkeit, Stolz,
sagen, Ego. Wie, wenn wir hier in dieser Welt dann auch Spaß irgendwie sagen, ja, da hat man einer älteren Dame über die Straße geholfen, da kriegst du Karma-Punkte.
Genau, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Andererseits muss ich auch oft sagen, das sind Sachen, also die, das ist schon in gewisser Weise belohnend, wo ich mir immer wieder sage, Gott oder etwas Höheres, pass auf mich auf. Und das sehe ich immer wieder. Und ich erinnere mich, jeden Tag erinnere ich mich daran, dass es irgendwas gibt, was mich steuert, was mich leitet. Nicht kontrolliert. Absolut nicht. Also ich fühle mich nicht kontrolliert, aber ich fühle mich schon in vielen Weisen beschützt. Und dann wirklich gesagt, easy. Nicht im Sinne von, komm da raus, sondern ich helfe, ich mache und es funktioniert. Das ist mein Punkt, den ich habe im Leben. Und da wird mir geholfen.
Ja, dieses Karma habe ich auch verstanden mit so einer Wertfreiheit, dass man eben erstmal auf das Wert, das ist gut, das ist schlecht, sondern erstmal, ich mache es erstmal.
Ja.
Und dass man dann auch als nächsten Schritt von geführt werden, und das kannte ich vorher nicht. Im Ego bin ich sehr stark kopflastig, ich achte auf meinen Vorteil, ich gebe was ab, wenn es mir was nützt. Und zu sagen, okay, ich übersasse jetzt die Situation, ich weiß nicht, was da kommt. Und trotzdem passiert ja was. Und meistens was Überraschendes, Neues. Und das ist für mich so ein Beweis, okay, das scheint jetzt nicht aus einer Ego-Motivation zu sein, weil sonst würde es ja die Wiederholung von dem, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Sondern irgendwas passiert, wo ich denke, ich stutze und denke, habe ich jetzt nicht gesagt, habe ich jetzt nicht erlebt. Und es hat meistens was mit Verbindung, Entspannung, Nähe zu tun zu einem anderen Menschen. Das ist dann meistens neu für
Film,
mich.
Der sich wiederholt, meinst du jetzt zum Beispiel?
Nee, wenn ich auf der Ego-Ebene arbeite, kommt es mir bekannt vor. Ja. Das Verhaltensmuster kenne ich, die Reaktion kenne ich. Und wenn ich mal sage, ich übergib das jetzt einer höheren Macht.
Zum Beispiel.
Passiert was Neues, was ich erfrischend finde und ergreifend, sodass ich Gänsehaut bekomme oder Tränen bekomme oder so. Denke ich, okay, das ist was Neues, also kann es ja nicht ego-basiert sein. Und das resultiert daraus, weil ich es losgelassen habe, weil ich keinen Plan mehr hatte, wie das heutige Gespräch wird, keinen Plan mehr hatte, wie die Tätowierung wird, sondern offener bin. Und da gehe ich voll mit, auch wenn ich jetzt mit Krishna nicht da so drinne bin,
musst du nicht.
Ich sehe aber die Gemeinsamkeiten.
Da sind wir auch wieder an dem Punkt, ne? Die Gemeinsamkeiten. Es ist alles, bei allem, was du dir anguckst, egal wo Leute was machen, ob die das jetzt aus welcher Quintessenz sie das machen. Aber das ist alles derselbe Ursprung.
Ja.
Und das ist alles dieselbe hingebungsvolle Liebe. Und das meine ich damit, dass wir wieder dahin kommen müssen. Und es ist immer wieder das Gleiche, immer wieder das, an was wir uns erinnern müssen. Immer wieder.
Der Ursprung von vielen Religionen ist ja dann auch eigentlich eins.
Ja.
wenn es wir sind, so wir sind, schandhaft gibt, von den Menschen.
Ja, das ist dann aber das immer wieder beim Materialismus, genau. Immer wieder beim Ego, bei
anders wie beim, inszeniert worden
wäre. Das Ego hat das natürlich immer wieder, oder das ist ja auch die Aufgabe oder der Mechanismus, immer wieder das zurückzuholen. Die sagen, okay, ich gehe mit, wir sind jetzt religiös. Und drehen dann langsam
da
den
sind da wir wieder, da sind wir wieder, und schon das sind immer wieder mit. Genau, da sind wir wieder, ich glaube, beim im, wenn du Jesus verehrst, nennt sich es, glaube ich, Babylon, ist es, glaube ich, der Punkt. Ne? Ist, glaube ich, dieses Babylon, bei uns heißt Maya, immer diese Illusion, die immer aufrechterhalten wird. Und da sind wir immer wieder beim falschen Ego, falscher Stolz.
Ja.
Und dann
Die Hure Babylon, soweit kenne ich mich gar nicht aus. Aber ich glaube, das ist auch ein Symbol fürs Weltliche, für den Materialismus, für die Materie. Und das habe ich jetzt
relativ spät die Erste.
Relativ spät erkannt, was ist denn Materie, was ist denn Geist?
Wenn man gähnt, entspannt man sich. Da ist doch hier meine Amygdala jetzt am Chillen.
Fand ich auch spannend, dass man gähen ist eigentlich bei unserer Gesellschaft eher so Desinteresse.
Und so ADHS-mäßig ist es eigentlich nämlich was Gutes.
Und entspanntes Nervensystem ist erstmal, okay, so fährt runter. Aber es ist immer noch negativ.
Aber hier ist auch schlechte Luft drin, muss man
sagen. Ja, sonst wird es laut. Wir
sind sowieso hierbei zeitlich in so einem.
Aber ich meine, gut, ich wollte gerade sagen, wie kann man denn den Inhalt, dieses Evangelium jetzt hier noch.
Nee, das finde ich aber alles jetzt greifbar noch, deswegen, das finde ich gut. Ja. Wer sich jetzt dafür interessiert, kann sich ja weiter damit beschäftigen.
Wer vorher konnte die erste halbe Stunde haten, abschalten danach. Alle was dabei.
Ich würde gerne trotzdem wissen, was das für einen Einfluss auf deine Arbeit hat und auf deine Beziehung.
Ich will auch noch mal wissen, weil du das ganze TikTok schon mehrmals gesagt hast, wie hat das Einfluss auf deine Marketing Strategie oder welche alternative Marketingstrategie fährst du?
Genau. Das sind jetzt aber drei unterschiedliche Sachen. Nee, also welchen Einfluss hat diese Veränderung auf deine Arbeit, auf deine Beziehung und auf deine Selbstvermarktung?
Ich hätte, glaube ich, viele Leute erstmal für den Kopf gestoßen, dass ich auf einmal gesagt habe, okay, dass ich in gewisser Weise zurückgerudert bin und gesagt habe, Leute, das bin nicht mehr ich. Das bin nicht ich. Ich habe mich auch entwickelt. Ne? Und das ist auch so gewisserweise auch erwachsen geworden, was das angeht. Und Leute, weil das Ding ist, wenn ich irgendwie 2-3 Jahre Kohle damit verdiene, um irgendwie T-Shirts rauszuhauen, wo drauf steht, oh Gott, so Bastard, brennende Kirchen und so weiter, und es gar nicht mehr fühle, dann verarschst du doch die Leute. Mhm. Dann haust du doch was raus und denkst, du stehst doch gar nicht dahinter. Das bist doch gar nicht du. Das ist doch gar nicht echt. So, und dann ist es natürlich.
Aber es war ja kurz echt. Oder glaubst du, es war auch nicht echt?
Es war catchy. Es war edgy und zu dem Zeitpunkt war es eine gewisse Unreife, würde ich fast sagen, dass man sagt, okay, es hat die Leute abgeholt.
Aber war es unauthentisch?
Zu dem Zeitpunkt hat es gepasst.
Ja.
Zu mir als die Person, die ich angestrebt habe zu sein, genau. Dieses Drei Kreuze, Brutal Black Project, dies, das, schieß mich tot. Das hat die Leute ja abgeholt. Das hat die Leute ja gesagt, geil. Aber ich glaube, dass es halt schon ein bisschen tiefer gehen muss. Ne? Und dass du halt nicht so dieses, oh, ich bin ja der Brutale. Weil die Leute waren so, tut das doll weh, das Tattoo? Tut das jetzt, ne? Ich habe das irgendwie gesehen, Bullback Project, ist das jetzt richtig schmerzhaft? Und dann meine Leute haben angefangen zu tätowieren und waren so, ey, das ist mein entspanntestes Tattoo, was ich hier hatte. Ne? Und das war so, das hat so dieses, das, was dargestellt wurde von Weiß oder von den Videos, die wir gedreht haben. Wir haben die ja bewusst so geschnitten, genau. dass es extrem aussieht. Ja. Ne? Wir haben ja bewusst draufgehalten auf Szenen, wo zum Beispiel einer einen Joint geraucht hat, während der tätowiert wird. Das war ja völlig, naja, heutzutage ist normal. Kiffen und sonst was, alles während des Tätowierens in den ganzen Hipster-Studios. Ne? Das ist halt gang und gäbe bei den Stylern.
Aber bei deiner jetzigen Arbeit, du ritualisierst ja zum Beispiel nicht deine Tattoo-Sitzungen mehr oder unterfütterst das alles noch mehr jetzt mit diesem.
Nee, also es ist nicht so, dass ich da irgendwie sage, so, Leute, ihr müsst jetzt erstmal eine halbe Stunde mit mir chanten. Müsst erstmal mir das Mahamantra zusammen, müsst erstmal Hare Krishna erzählen und dann fangen wir los. Nee, okay. Das funktioniert nicht. Nee. Das ist einfach, man hat da, dadurch, dass es halt so universal ist, dass man halt so universal mit Leuten darüber reden kann und dass es immer wieder Thema ist, egal bei wem. Dass es einfach diese grundsätzliche Unzufriedenheit im Menschen ist und dieses grundsätzliche, man kommt überhaupt nicht weiter im Leben, man ist in diesen Hamsterrad gefangen.
Ja.
Ne? Aus allen Punkten, die wir schon tausendfach hier erwähnt haben, ne? Dass man einfach nicht glücklich wird. Okay, wie kommt man denn aus dem Rad wieder raus? Wie wird man denn glücklich? Wie wird man denn in diesem Leben, wie kann man denn Glück, Vollendung, wie kann man denn wahre Liebe, whatever, wie kann man denn reines Mitgefühl machen? Wie kann man denn, ne, bin ich meilenweit von entfernt? Sind wir alle meilenweit von entfernt? So, und können wir nur hoffen, dass vielleicht im nächsten Leben, dass wir dann einen Schritt weiter sind. Ne? Aber man sollte schon daran sich erinnern, dass wir dieses Leben haben, dass uns das geschenkt wurde, um nicht an einem Punkt einfach stehen zu bleiben und zu sagen, okay, wir bleiben hier, wir entwickeln uns vielleicht noch zurück. Wir, ne, und dann zum Beispiel Shriya Prabhupada, ne, unser geistiger Führer, der das Krishna-Bewusstsein in den Westen gebracht hat, der hat ganz klar gesagt, so, wenn du dein ganzes Leben damit zubringst, irgendwie nur Fleisch zu essen, Tiere zu töten und so weiter, dann musst du dich nicht wundern, dass in deinem nächsten Leben du getötet wirst. Das ist ein Fakt. Und wie oft du mordest und machst und so weiter, es wird immer sich wiederholen. Mhm. Das Leid, was du zufügst, wird immer weiterkommen, immer weiterkommen und immer weiter. Und das ist ein Fakt. Es ist einfach, die Leute müssen aufwachen heutzutage und du hast dieses Leben und wir leben im Jahr 2025. Ey, du musst kein Steak mehr essen, du musst kein dies mehr. Es gibt so geile Alternativen, es gibt so geiles Essen. Ey, wir reden hier von Berlin, wir reden hier von London, wir reden von jeder kleinen Stadt. Du kannst in jeden Lidl, Aldi, sonst wie gehen, du kannst ja die geilsten Produkte holen. Ne? Ob das alles gesund ist, sei dahergestellt, aber du hast Alternativen und die müssen wir nutzen und da müssen wir einfach uns geistig so verstehen, okay, vielleicht muss es nicht sein, dass ich jeden Tag Fleisch esse. Gab's früher auch nicht. So, ne? Und jetzt ist es einfach so ein Gang und Gäbe. Und diese systematische Massenvernichtung von Tieren, von Lebewesen, von allem nur zur eigenen Sinnesbefriedigung, das ist es nicht. Das kann es nicht sein und da müssen wir von wegkommen. Und da muss man in gewisser Weise radikal sein, um die Leute aufzuwachen und zu sagen, ey, hört auf damit. Ne, die meisten werden sagen, ey, darauf erstmal ein Steak. Dann bist du, ey, ist okay, cool. Und danach fühlt es sich besser. Nee, glaube ich nicht.
Wie hat sich eure Beziehung verändert?
Zu mir und meiner Frau. Mann, positive. Natürlich war die am Anfang so, boah, was ist denn jetzt?
Ja, ich habe gerade so überlegt.
Meine Frau ist sehr...
Hört sich Luisa am Armbrustisch jetzt immer die ganze Sache
an? Also, der Punkt war, bei meiner Frau war es so, dass am Anfang sie zu mir gesagt hat, sie kennt mich ja, sie kennt mich jetzt seit über 7 Jahren. Und sie hat immer wieder gesehen, ich bin unzufrieden im Leben, ne? Mir geht's nicht gut, ich bin nie glücklich, ich bin nie zufriedenstellend. Und dann hat sie irgendwann zu mir, nachdem ich dann meinen Kumpel angerufen habe, aus Weimar, ne, mein Krishna-Freund, den ich seit Kindheit kenne, und habe gesagt, ey, irgendwie, was sagst denn du, soll ich mal in so einen Tempel gehen? Ne? Hat gesagt, ey, geh mal nach Weißensee, da gibt's einen Tempel, gehst du mal rein, guckst dir das mal an, gehst du an dem um den Tag, da war so ein großes Fest. Ne?
Hat sie gesagt?
Nee, hat mein Kollege zu mir gesagt, geh da mal hin, guck dir das mal an, guck's dir einfach an und dann ist gut, mehr nicht. Und dann wirklich, hat nichts weiter gesagt, hat gesagt, guck dir das mal an, dann und den Tag, die und die Uhrzeit gehst hin, weil das ist so, das ist immer nach den Mondzeiten, meistens nach den Vollmonden, es gibt so bestimmte Vollmonde, die extrem groß sind, extrem starke energetische Vollmonde und danach wird dann auch meistens diese Feste gefeiert. Welchen bestimmten, also es sind meistens die Erscheinungstage, quasi Geburtstage von bestimmten Göttern oder von bestimmten Erscheinungen von Gott, die dann quasi da irgendwann irgendwo gekommen sind und die werden am meisten zelebriert und dann war es wirklich so, gesagt, guck's dir einfach mal an. Ich bin da hingekommen, für mich war das so, Alter, wo ist man jetzt gelandet? Ne? So, ich verstehe keinen, ganz schön viele Freaks hier. Der Laden sieht auch nicht so geil aus, war so eine Gewerbeeinheit, alles irgendwie ein bisschen kaputt, aber der Altar, wunderschön. Frische Blumen, jeder einzelne, eine Abbildung von Gott, wunderschöne Blumengirlanden, ne? Wunderschön, riesengroß. Also der ganze Bude sah aus wie Klump und auf einmal hast du diesen Altar gehabt, wo du dir gedacht hast, wo ich da vorhin und gesagt, Alter, was ist denn hier los? Also wirklich, hat mich absolut Wahnsinn, weil ich gesehen habe, Alter, was für eine Liebe und Hingabe, die das täglich, ne, sich drum kümmern. Die werden jeden Tag umgezogen und so weiter. Also es wird schon sehr verehrt, als wäre das Gott, wäre wirklich Gott dort. Ne, und das war für mich, das hat mich total abgeholt. Nicht unbedingt, weil ich gedacht habe, boah, die sehen aber sehr opulent aus, sondern einfach, wow, mit was für einer Liebe die Leute das hier machen. Ne? So, und wie viel Liebe die da reinstecken. Und bin ich nach Hause gekommen, war natürlich so zu meiner Frau, wow. Das hat mich total abgeholt. Und meine Frau war so, Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Ne? Was hat er denn jetzt nächste schon wieder? Phase. Was ist denn jetzt schon wieder? Ne? Irgendwie, was ist denn jetzt schon wieder für seinen ADHS-Hyperfokus? Und dann hat sie aber, glaube ich, sehr schnell die Benefits gesehen. Und meine Frau hat dann zeitgleich, also ein paar Monate versetzt, hat sie dann angefangen, Jivamukti-Yoga zu machen. Mhm. Das ist so eine bestimmte Yoga-Richtung, wo die Yoga-Lehrer, die das in New York erfunden haben, auch quasi dieselben spirituellen Meister haben, wie jetzt die auch im Krishna-Bewusstsein oder in den Veden und so im Vaishnavaism, quasi, es überschneidet sich. Und dann ist auch ein großer Teil von diesem Jivamukti-Yoga ist Bhakti. Ist immer wieder bei dieser hingebungsvollen Liebe, hingebungsvollen Dienst und so weiter. Und dann hat meine Frau irgendwann zu mir gesagt, ey, guck mal, hier ist so eine große Yoga-Ausbildung in Indien. Da habe ich gesagt, fahr hin. Da musste ich aber auch einen Monat alleine mit den Kindern sein. Ne? Das war auch anstrengend.
Das dachte ich auch, wow.
Naja, auf jeden Fall hat sie dort auch sich das angeguckt und hat ihre Liebe zu Kühen entwickelt. Das war wirklich so, sie hat da, es war total wahnsinnig. Ich habe da meine Frau gesehen, wie sie auf jeden Fall sich um eine Kuh, die irgendwie von einem Hund angefallen wurde, so ein ganz kleines Kalb oder was, die, also ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall eine Kuh, die wurde irgendwie von mehreren Hunden angefallen, da haben die sich drum gekümmert und wirklich, also jeden anders, woanders hätten sie dir einfach einen Bolzenschuss gegeben und dort haben sich da jeden Tag rund um die Uhr die Leute um diese Kuh kümmern, alles probiert und so weiter, weil massiert, weil sie heilig ist, genau, weil sie halt anders dargestellt wird und anders angesehen wird, wie einfach nur. Also dort ist halt auch wirklich auch, als wäre es auch einer von dir. Also ob du ein Mensch bist und eine Kuh ist das Gleiche. So, ne, es ist einfach so. Und das war so dann habe ich auch einmal Bilder gesehen von meiner Frau, wie die so ein Kalb gefüttert hat, ne, so mit so einem Kalb Milch gegeben hat, ne, von der Kuh. Und da war ich so, Alter, okay, kenne ich meine Frau auch nicht. Und dann hat sich das sehr überschnitten und dann haben wir im Endeffekt uns besser dadurch kennengelernt und haben uns auch auf jeden Fall beide ein besseres Verständnis für alles bekommen. Und unsere Kinder sind ja auch straight vegan seit Tag 1, also das achten wir ganz streng drauf und unsere Kinder sind auch ganz stark, dass sie sagen, ey, ne, zum Beispiel fragt einer, willst du den Keks essen? Dann wissen wir nicht, ob da Milch drin ist, esse ich nicht. So,
sagen ganz, die das, wenn man ja, denen was
ganz hat? Ganz hart, ganz hart. So, da ist Kuhmilch drin oder wir laufen im Supermarkt dran vorbei und die schreien, Eier, so, weißt du, so. Das ist für die ein absolutes Unverständnis, dass jemand Fleisch isst. Das ist für die ganz straight und da sehe ich, wie weit wir davon entfernt sind, weil wir dieses Verständnis von unseren Eltern nicht gekriegt haben.
Genau, ja klar.
Wir haben von unseren Eltern gesagt, das ist normal, Lebensmittelpyramide, das ist ganz weit oben, das Fleisch und ja, so, ne? Das ist ja alles eine Lüge. Da sind wir wieder am Punkt, wir wurden von vorne bis hinten beschissen.
Aber verstehen eure Kinder das schon so, ja, auf welchem Trip ihr da seid quasi und was das beinhaltet?
Also wir sind jetzt keine Sekt oder so, ne? Wir sind jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie sagen, okay, ne, aber...
Ah, nein, aber vom Mindset hat das ja trotzdem jetzt einen großen Einfluss wahrscheinlich auf euer Leben. Mhm.
Es geht, hat sich nicht weiter geändert. Also wir sind am gleichen Punkt wie vorher, nur dass wir halt besser miteinander kommunizieren können. So fühlt sich's an. Ne, und genau, ansonsten haben wir halt irgendwie mehr überschneidende Musik, die wir hören. Das ist so ein Punkt, der vielleicht ganz cool geworden ist. Und wir haben ein anderes Verständnis so für Sachen, die sich halt einfach entwickelt haben.
Ich mag das so, dass ihr schon erstmal widerspricht von einem Extrem ins andere, also von Brutal Black-Tätowierer, Domina hat sie gearbeitet, jetzt Yoga-Lehrerin, du im Krishna-Bereich, ich weiß mal nicht, wie man es richtig, Krishna-Glauben,
ja, Spiritualität. Ja, gerade so dumm
Spiritualität.
Ich würde es gerne besser Spiritualität.
Spirituell bist,
ja,
dass ihr das zusammen macht, also dass immer einer zieht vor, der andere zieht mit, so.
Und aber es gab ja auch kein, das ist ja das, wo die meisten Paare dran scheitern, ne? Der eine entwickelt sich in die Richtung, die andere entwickelt sich in die Richtung.
Ja.
Und dann, okay, für einen, egal was der andere macht, für den anderen hat man ja das Gefühl, der bleibt stehen.
Ja.
Ne? Und ob der eine sich jetzt in die Richtung entwickelt oder so, dann, es gibt ja nichts anderes. Es gibt ja, okay, wir haben gemeinsam dieses Ziel, das ziehen wir jetzt durch. Ne? Und dann.
Aber bei dem geht es ja auch nicht anders. Ich meine, wenn ihr beide dran kommt, okay, wir haben jetzt alles an Materialismus, alles an Beziehung, was geht, und wir sind immer noch unglücklich, muss man ja irgendwann zu diesem Spirituellen kommen.
Du musst einen Step weitergehen, ansonsten wirst du niemals. Ja.
Ich finde, deswegen ist es auch falsch, jetzt breche ich meine Lanze für die ADHS-Eichhörnchen. Es ist ja auch falsch, finde ich, dass es so wirkt, als wäre man das und dann hätte man was total Gegensätzliches gemacht, weil man so neugierig ist, dass man eine Weiterentwicklung ist und in diesen Phasen, glaube ich, ja auch sucht.
Man sagt oft, dass die Frucht ist reif.
Ja.
Das sagt man. Ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz klarer Begriff, dass man sagt, die Frucht ist jetzt reif und vorher versteht man einfach viele Sachen nicht. Und dann ist man in einem Punkt, wo man merkt, okay, das ist es. So, und dann, jetzt ist man soweit, jetzt versteht man es.
Aber ich finde, wenn jetzt man gar nicht sucht, dann findet man gar nicht. Also die Chance ist ja größer, wenn man durch verschiedene Entwicklungsprozesse geht und so Phasen geht oder mal da was sucht und mal da was sucht, dass man eher.
Klar, es gibt Leute, die sind 10 Jahre auf der Suche und wissen nicht, sind 10 Jahre auf der Suche und finden es nicht. Und dann gibt es Leute, die haben damit nichts zu tun, zum Beispiel ich. Es war ja auch so, ich hab's nicht gesucht. Es war einfach da. Und es hat sich einfach.
Eigentlich war es ja auch schon dann lange da.
Es war schon immer da, ich hab's nicht gesehen. Und es war einfach, ich war nicht so weit, ne? Und ich war einfach so. Und ob das jetzt, ob das jetzt der Punkt ist, dass man, ne, man ist einfach dann irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, okay, bis dahin und nicht weiter. Mhm. Ne, und das, jetzt muss man das im Endeffekt, sein eigenes Ego killen, damit man einen Step weitergehen kann.
Und das, ich finde es trotzdem krass, du hast ja dann in dem Moment, wo du quasi akzeptiert hast für dich, dass du immer noch nicht glücklich bist, hast du ja jetzt nicht sozusagen gedacht, du suchst jetzt irgendwie den Weg zur Psychoanalyse oder zur Therapie oder zu irgendeinem. Also was, wie kam dieser Impuls,
ihn anzurufen? Wissenschaftlichen,
meine ich. Wie kam der Impuls, ihn anzurufen? Das, weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, der Zwischenschritt habe ich jetzt auch, viele gehen erstmal in die Wissenschaft, genau, in die Therapie,
du hättest
in der
jetzt auch lesen können, irgendwelche Bücher, du hättest zum Therapeuten
gehen
können.
Und das ist immer wieder beim ADHS, ne? Lesen und ADHS, ja, das ist eine sehr schwierige Sache. Du hättest
zum Therapeuten gehen können oder irgendwas, ne? Hättest dich einweisen lassen können in eine Klinik kurz mal oder
nö, da habe ich mich, Wochen. Aber da habe ich mich nicht gesehen. Ja. Da habe ich mich einfach nicht gesehen.
Also ich finde es krass, dass der Impuls war, ihn anzurufen.
Ja, ich habe einfach keine Ahnung, ne? Also, ich mache aber oft so Sachen, die einfach.
Vielleicht ist das ja ein Zeichen. Im Sinne von Krishna kommt zu einem, dass man dann...
Man sagt, das sind seine Spiele, die er mit einem spielt. Ne? Und er guckt sich das an, was du alles machst und dann sagt man so.
Ah.
So. Und auch alles, was sich entwickelt, auch wie du leidest und so weiter, sind alles seine Spiele. Das ist alles dein Dharma. So, alles, was passiert, passiert aus einem Sinn. Und erst so, wie du irgendwie an einem bestimmten Punkt bist, so kannst du auch nur reifen.
Mhm.
Und das ist oft bei vielen Leuten so, dass man im Endeffekt dann erst sehr viel leiden muss, um dann, ne, und vielleicht musst du auch dein ganzes Leben lang leiden, bis zum Ende deines Lebens und dann am nächsten Leben vielleicht.
Bist du dadurch milde, so zu Jüngeren? Das, bist du dadurch milder, so in der Einschätzung zu Jüngeren oder in der Bewertung auch mit anderen Menschen gegenüber, weil du dann jetzt so ein...
Boah, schwieriges Thema, weil was man sich jetzt anguckt, aber das ist, da driftet man halt auch wieder in so eine, der alte Mann, der die Welt nicht mehr versteht, ne, driftet man dann ab, dass man dann denkt, okay, irgendwie man kann die Kids, ist ja auch so, ich kann die Kids nicht mehr verstehen, ich weiß nicht, was ein Labubu ist, kann man aber natürlich auch irgendwie, vielleicht Monchichi, ne, vielleicht damals so ein Furby.
Ich finde, es ist ein Furby oder ein Monchichi
Furby
oder ein Troll.
Es ist alles dasselbe, ja. Ich glaube, alles wiederholt sich schon, nur in einer anderen Form, und das hast du vielleicht, K-Pop, keine Ahnung.
Ja.
Deine Kinder wissen vielleicht, was K-Pop ist, keine Ahnung, ich hoffe, dass ich meine von verschone, ich blicke da gar nicht durch, ne? Auch diese Personenkult und das ganze Zeug, was es da gibt, da habe ich keinen Plan von, ne? Aber das ist auch nicht schlimm, ist auch nicht meine Baustelle, bin ich auch nicht in der Position, dass ich Leute dafür kritisiere, was sie machen, ne? Also das wäre dann wieder, wäre ich wieder an einem anderen Punkt, ne, dass ich sage, und ja.
Ich fand das jetzt letztens so, weil Lotti hört sich das dann, also Hanni hat noch nicht so einen Zugang, meine jüngere Tochter, jedenfalls fragt die nicht mehr, und Lotti meinte nochmal, ja, mit dem Spiritualität, und dann kam wir auch, dass wir das ihr erklären, dass wir aus dieser Materie raus wollen in die Vergeistigung, und dann habe ich festgestellt, nee, Moment, das ist ein Teenager, die muss sich jetzt erstmal im Materiellen orientieren, die kann, das ist jetzt noch nicht Zeit, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie noch Leid sammeln muss, aber da ist jetzt noch eine zu sehr ein Interesse, in die Welt hinauszugehen, und da ist auch noch ein Drang da, und ich habe für mich verstanden, okay, ich habe es ja schon gemacht, ich war ja schon in der Welt, ich habe mir das alles angeguckt und bin nicht erfüllt. Und deswegen ist es eine natürliche Sache, dass ich jetzt da gelandet bin.
Aber auch sie kann sich überspringen sozusagen.
Sie könnte das jetzt beschleunigen, oder aber dass ich jetzt nicht von ihr erwarten kann, mit 16 zu sagen, ich gehe sofort ins Geistige über und sage jedem Materiellen ab, weil ich ja auch diesen Weg gebraucht habe. Oder auch diese Verzweiflung oder auch diese, wie du schon gesagt hast,
oder
dieses
Unglück oder
Depression.
Es liegt aber an dir, dass du deinem Kind das Verständnis dafür zeigst.
Das mache ich durchs Vorleben das sowieso. Aber was ich jetzt sagen wollte, dass man vielleicht auch diese weltliche Erfahrung braucht, oder ich brauchte die, und dass man die anderen auch gönnt, zu sagen, ist ein Umweg oder es dauert länger, aber du wirst eh vom Intellekt
die jetzt Zeit, nicht mehr so kommen. Die Zeit, die du brauchst, brauchst du einfach. Ja, und da ist immer wieder dran.
Man kann
und
es ja nicht
vielleicht wirst du auch in deinem nächsten Leben, kommst du vielleicht als Sohn von oder als Tochter in so eine Community direkt rein. Ja. Egal welche das ist, sei das eine Indigene, sei das sonst was, aber die, egal welche Herangehensweise die haben, dann bist du völlig glückselig und wirst vielleicht nicht in eine Familie reingeboren, wo irgendwie Vater Alkoholiker, Mutter das und so, wo du dich erstmal mit ganz anderen Sachen rumstreiten musst, bis du irgendwie wieder an diesen Punkt kommst, um erstmal zu akzeptieren, dass es Spiritualität überhaupt gibt und dass es was Höheres gibt, sondern du quälst dich und quälst dich mit den Grundsachen bis an dein Existenzende und bist keinen Schritt weitergekommen in diesem Leben. Mhm. Und du hast ja das Glück, dass du direkt an Eltern rankommst, die dir zum Beispiel verständlich machen, okay, Wir töten nicht. Wir töten keine Tiere, wir konsumieren keine tierischen Produkte und so weiter, einfach nur aus einem Aspekt, nicht weil wir irgendwie davon super healthy werden, was natürlich ein geiler Nebeneffekt ist, aber sondern einfach nur, weil wir das einfach zeigen möchten, dass es auch anders geht. Und genauso mit was anderem auch, ne? Materialismus, man muss nicht das Teuerste haben, man muss nicht das Meiste haben. Ich sehe es bei meinen Kindern, je mehr die haben, desto unglücklicher werden die. Mhm. Ne, und das merkt man einfach, da muss man zurückrudern. Und das ist einfach, da muss man vorleben, muss den Kindern zeigen, okay, du brauchst nicht jeden Tag das Neueste, du musst nicht zigtausend Sachen haben, musst nicht Fernsehen konsumieren und dieses Ganze, brauchst keinen, musst den Kindern nicht vorleben, wie man iPhone und so weiter. Das sind alles so Sachen. Ja. Ne, so. Aber es ist natürlich auch leicht für mich, das zu sagen, weil ich einfach in einer guten Position bin, um das zu sagen. Viele Leute, es gibt Leute, die sind alleinerziehend, die alle... Höchsten Respekt, ja. Höchsten Respekt, was sie leisten. Und ne, da muss man auch Abstriche machen. Das ist klar. Also wie gesagt, ich in meiner Position bin da ganz glücklich aufgestellt.
Ne, aber die Message finde ich ja richtig. Ja. Du bist privilegiert, hast alles gehabt und man kann die Leuten sagen, die brauchen nicht weiter dieser Möhre hinterherrennen, weil du hast es ja erlebt, dass du reich versorgt und alles bist und warst ja immer noch nicht glücklich. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Vorschau oder das ist eine Botschaft, die ich so empfinde. Vielleicht versuchst du nicht Brad Pitt zu sein oder sowas.
Ja, da muss man sich
selbst also Ruhm oder dass du bekannt bist, wird dich nicht glücklicher machen.
Und dann sind wir wieder am Punkt, ne? Es gibt immer einen größeren Fisch im Ozean. Genau. Es gibt immer einen, der macht das geiler als du. Es ist egal bei was, ob das beim Tätowieren ist, ob das bei der Musik ist, aber egal bei was, irgendeiner ist immer besser als du. Und rennst du dem dann dein Leben lang hinterher oder wirst du einfach nur glücklich und die Leute realisieren das auch, dass du nicht die einzelnen Kunden benutzt, nur, oh, ich muss noch mal was geiler, ich muss noch mal einen draufsetzen, ich muss noch mal geiler sein, ich muss noch mal geiler sein als der andere, ich muss dem anderen noch mal einen draufsetzen, ich muss noch mal größer, besser, schneller, weiter. Und dann? So, und dann, wo bist du dann gelandet?
Das ist auch eine Haupterkenntnis, dass ich einfach sage, okay, ich horche in den Menschen gegenüber rein, was ist da ein Bedürfnis? Hab schon noch meine persönliche Darstellung, aber nehmen erstmal wahr, was ist auf der anderen Seite für ein Bedürfnis und gehe dem entgegen. Und
was ist da für eine Energie?
Was da für eine Energie, das ist wichtig. Genau, alles sowas. Und dass es eigentlich ein Miteinander ist, wo dann irgendwas rauskommt. Und ob das dann Erfolg hat oder nicht, ist irrelevant, weil es hat ja für uns beide jetzt schon Erfolg.
Genau. Ihr seid ja schon zusammengekommen, ihr vibet ja, ihr harmoniert ja schon und die Person hat ja schon realisiert, dass du in einer gewissen Weise echt bist oder dass du für die Person passt, dass der Algorithmus sich so geil schon ineinander ne, gepackt hat, dass man da zusammenarbeiten kann, dass man da irgendwie, machst du ein Herzchen drauf?
Ich bin jetzt in Liebe.
Liebe, Love und Harmony.
Bhakti war mein Lieblingswort. Voll. Den ganzen Rest des
Abends. Tätowieren lassen.
Bhakti
die Stirn. Ja. Nee, und so, direkt einen Faden verloren.
Nee, ich glaube, wir haben den Faden, der ist zu Ende gesponnen.
Ja.
So. Weil ich habe auch gerade gemerkt, das ist wieder dieses Gefühl, ja. Ich habe es auch gemerkt, den Höhepunkt haben wir, es ist runter und es ist rund.
Er hat das schönste, rundeste gesagt.
Ja. Lass uns Feierabend machen, bevor es dünne
wird. Das ist die erste Episode, in der du Feierabend machst.
Hey! Ja. Weil ich es wirklich spüre.
Ich habe dich enabled, das zu spüren.
Wirklich.
Toll. Wenn ihr jetzt noch die nächsten 14 Minuten noch zuhört, dann erfahrt ihr noch richtig schlimme Sachen, die ich sage.
Philipp, danke, dass du da warst.
Tschüss. Macht's
gut. Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.